Also wir sitzen hier auf meiner Terrasse.
Einer wunderschönen Terrasse.
Ja, hier mitten in der Natur. Deswegen mit Vogelgezwitscher und Mofa.
Die Nachbarn sprechen. Der Rasenmäher ist endlich aus. Weil eigentlich hast du so eine Kettenreaktion. Weißt du, fängt einer an mit dem Rasenmäher. Dann geht der Nachbar los und macht es auch. Und so geht das dann Straße für
Straße. Es ist aber tatsächlich verwunderlich.
Dass du einfach ein riesen Gebrumme hast ab Ortsschild, weil alle sich genötigt fühlen, Rasen zu mähen. Ja, der Erste fängt an und dann machen es 1000 Nachbarn hinterher. So ist es doch.
Aber das ist tatsächlich, glaube ich, ein Novum, dass wir hier einen Benzinrasenmäher in der Nachbarschaft haben.
Habt ihr sonst keinen oder was?
Nee, ich glaube, es ist alles Elektro. Also der heute früh gemäht hat, hat auch mit Elektro gemäht.
Man kennt ja mittlerweile seine Geräusche im Alltag, ne?
Ja, ja.
Mit seinem Umgang und allem.
Ja.
Ja, aber es hat ja angeboten. Wir haben vorher noch gegrillt.
Ja, schön auf der Terrasse gegrillt.
Bei 30 Grad.
Ja, jetzt sind wir satt.
Herrlich.
Ja. Und Sid.
Und haben zu Gast den Daniel.
Ja.
Hi, hallo, grüß
euch.
Unser erster Gast.
Ja.
Erster regulärer Gast. Ja. Daniel, beschreib dich nochmal kurz. Du bist Musikproduzent, du bist DJ. Was bist du noch? Du bist Tourmanager. Du bist GEMA-Mitglied.
Ja, ich bin noch bei der GVL.
Über die GEMA und GVL wollen wir ja auch mal kurz sprechen, weil das sind ja auch so viele Mythen.
Ja, ja.
Also ja, du lachst mich aber.
Ja, ja, Mythengestalt GEMA,
die Gesellschaft für vernünftigsame Leistung.
Eine jede Jugendparty.
Ich mache eine Selgros-Kundenkarte.
Oh, das ist wichtig. Das war auch das Erste, was ich gemacht habe, als ich mir ein Gewerbe angemeldet habe. Ja. Bin ich ohne Mist direkt mit dem Gewerbeschein vom Rathaus da oben bin ich runtergefahren zum Selgros da unten.
Ja,
und da haben wir einfach mal schön eine Karte. Ja, und haben wir dann einfach so in Andenken an... An Günther Jauch habe ich mir eine große Tonne Brause-UFOs gekauft. Die guten von Hitchler, jetzt darf ich das sagen, von Hitchler.
Das Günther Jauch ist Brause-UFO-Fan, falls du das noch nicht
ist Brause-UFO-süchtig.
Ja, hast du mir letztens erzählt.
Ist süchtig.
Ja. Ja,
du hast es wahrscheinlich in unserer Sendung gehört.
Ja, genau, stimmt.
Und dass wir den Markennamen nennen durften, das war ganz aufregend.
Nee, den habe ich extra vermieden, ich habe nur Brause-UFOs.
Ein ausschlaggebend war, dass er ein Betrüger war. Weil er in der 6. Klasse
kein Schrank malen konnte.
Ein Schrankbild abgebaust hat und die Lehrerin ihm eine 6 gegeben hat.
Aber mal ganz ehrlich, was ist denn bitte Schrankbild für eine Aufgabe?
Ja, das habe ich auch nicht
Klasse. Wer zur Hölle will denn im Kunstunterricht einen Schrank? Also wenn das jetzt Werken gewesen wäre, der hätte irgendwie jetzt Bauteile vorzeichnen müssen, die er dann schön mit der Laubsäge in den nächsten 25 Wochen aussägt.
Ja, was ist denn ein Schrankbild? Ist dann so für
seinen Schrank mal? Ein Schrank?
Also ein Bild von einem Schrank?
Ja.
Okay.
Also, ich glaube, dem hätte ich mich auch verweigert.
Ich habe mal in der Schule, da ging es um, in Deutsch sollten wir einen Aufsatz schreiben und da war ich so ein pubertierendes...
kleines Mädchen?
Ja, ein pubertierender Wanst. Und ich hatte auf sowas ja gar keinen Bock, weil ich da gar keinen Sinn drin gesehen habe. Und dann habe ich ganz frech einfach die Bedienungsanleitung von der Waschmaschine abgegeben. Ja, und dann...
Aber abgeschrieben vorher noch.
Nein, ich habe es einfach abgegeben.
Okay, und dann?
Hieß, was ist denn das? Das ist Verweigerung, ich gehe gleich rüber, ich weiß, wo deine Mutter arbeitet.
Ach Gott, das war noch Drohung.
Richtig,
ich musste noch so, bei uns gab es dann noch so Handarbeit.
Das also ist sprich, auch schlimm.
So nähen und häkeln und so.
Das hatte ich auch.
Sticken, ich kann nur sticken.
Ja, und also im Knopf annähen bin ich sehr gut, aber... Damals mussten wir dann auch so Hausaufgaben machen, sprich so einen fetzen Stoff mit heimnehmen und dann fettig häkeln. Und das hat mir dann natürlich eine Mama in die Hand gedrückt. Und die hat es dann bis diese 10 Zentimeter, was das war.
Deine
dann,
Mutter kann häkeln?
Ja, ja.
Mama, hörst du das?
Ja, und jedenfalls hat sie es halt gehäkelt und man hat genau gesehen, wo ich aufgehört habe, wo
original.
Meine Mutter angefangen hat. Also original. Also bei mir war es halt so voll die groben so Maschen machen. Und alles. Ja, grobe Maschen und bei meiner Mutter war es halt akkurat wie aus der Maschine halt raus. Und es war aber bei allen Kindern so, also bei allen Jungs vor allem war es halt so.
Und da kaufen wir Topflappen.
Ja, wenn du häkeln kannst.
Du häkeln kannst.
Wenn ich kann ja mal einen daheim häkeln, also, und da kannst du mal sehen, wie lange du den Dipper anlangen kannst. Also, wenn der Faden schon anfängt aufzulösen.
Unsere Oma, die hier so eine halbe Stockwerk bei dir unten sitzt und sich sonnt, die strickt immer die Socken für die Julia.
Aber gestrickte Socken sind geil.
Ja,
das war's. Wir hatten auch mal einen Laden um die Ecke, da gab es auch gestrickte Socken. Aber den Laden gibt's nicht mehr.
Wir kriegen mittlerweile unseren Schrank nicht mehr zu vorgestrickten Socken.
Boah. Aber ich...
ich finde die gut gestrickten Socken. Aber die gehen doch mit der Zeit dann auch irgendwie, wenn die dann so grobmaschig sind, dann tut's doch an den Füßen weh. Kann
original, mir tun gestrickte Socken auch immer an den Füßen weh. Die Julia kann sie überhaupt nicht verstehen.
Ja, also das sind dann die Maschen so groß und dann tut's auch dann so weh. Also ich meine, die benutze ich auch wenn überhaupt, nur zu Hause so als Wohlfühlsocke.
Als Wohlfühlsocke, was ein schönes Wort. Ja. Ein herrliches Wort.
So, den ganzen Tag über, wenn ich arbeite, habe ich gefälligst zu leiden. Ich habe mich erst zu Hause.
Ja, den Schmerz sich selbst zurechtlegen.
Ja. Da genießt man auch dann den Feierabend viel mehr, wenn er plötzlich Füße nicht mehr wehtun.
Ich genieße schon den Feierabend, wenn ich im Auto sitze und die Klimaanlage auf die Füße gestellt habe. Ganz ehrlich, ich habe immer heiße Quanten, wenn ich heimkomme.
Ja, ich habe es jetzt im Sommer gemerkt. Also meine Füße glühen auch in einer Tour.
Aber wir waren eigentlich dabei, ohne nicht über Füße zu sprechen, sondern über dich, Daniel. Beschreib dich doch mal, was du eigentlich alles machst.
Ja, also ich bin eigentlich immer so ein bisschen so, beschreibe ich mich als den Forrest Gump der Musikbranche. So, ich gerade immer irgendwo rein und stehe dann, keine Ahnung, vor 1000 Leuten und mache da Musik oder meine Sachen kommen dann irgendwie im Fernsehen. Also meine musikalischen Sachen halt auf jeden Fall. Also wie du schon gesagt hast, ich produziere Musik für Imagefilme und Werbespots. Dann bin ich noch als DJ unterwegs. Neuerdings war ich das allererste Mal als Tourmanager unterwegs. Dann bin ich noch Bühnenmusiker. Also ich habe Gitarre gelernt. Das ist das einzige Instrument, das ich wirklich gelernt habe.
In so einer Musikschule?
Nein.
Blockflöte gelernt. Daniel kam gleich mit einer.
Mein Bruder hat ja auch im Fidelio Wanderverein bei uns. Ja. Da gibt's Gitarren- und Mandolinenchor.
Ja.
Und da hat mein Bruder dann auch mal Gitarre gelernt, so als kleiner Junge. Wie alt war er da? Ich schätze mal so 6 Jahre oder sowas.
Ja.
Und ich weiß noch wie heute. Der hatte dann so eine kleine Kindergitarre und hat so dieses klassische Gitarrenzupfen halt gelernt. Und ich weiß noch wie heute. Ich habe mich mit meinem Bruder lange nicht verstanden so als Kind. Also der erst hat mein Bruder irgendwie so, also mit 16 Jahren haben wir dann angefangen und dann konnte ich wirklich mit meinem Bruder was anfangen. Vorher hatten wir immer nur Beef.
Yeah.
Und es gab aber einen Punkt in seiner Kindheit, wo er mir unendlich leid getan hat. Und das war, er hatte früher irgendwie so ein schwächeres und ein stärkeres Auge und hatte deswegen so eine Brille,
yeah,
wo ein Auge abgeklebt war mit so einer matten Folie.
Ah, ja,
und damit es nicht ganz so schlimm aussieht, gab es da so Rubbelbilder, die man vorne aufs Glas rubbeln konnte.
Yeah, yeah, yeah.
Yeah. Aber diese komischen Rubbelbilder, die waren nur total klein, so daumennagelgroß. Yeah, yeah, yeah. Und von weitem hat es einfach nur ausgesehen, als hätte er kein Auge und jemand hätte probiert ihn mit schlechtem Eddie-Malstil ein Auge auf die Brille zu malen.
Ja.
Und da hat mein Bruder dann mit seinem fiesen Seitenscheitel, seinem abgeklebten Auge und der schiefen Kassenbrille mit so einer Stufe, wo du einen Fuß draufstellst, hat er an Weihnachten vor der ganzen Familie gesessen und musste Tannenbaum zupfen.
Oh,
In einer Tour verzupft, von der Geschwindigkeit hat es nicht ganz gepasst und die Familie hat sich gar nicht so getraut mitzusingen, weil er so leise gespielt hat.
Ja.
Und da hat er mir echt leid getan.
Also auch noch mit diesem einen Auge halt.
Ein Profi-Auge
quasi.
Leute, entlasst doch den armen Kerl endlich an seine Geschenke.
Aber wir mussten bei der Oma früher auch immer Weihnachten, das war ganz furchtbar, da mussten wir immer ein Lied singen.
Oh, wir singen
heute
noch.
Ich hab das gehasst.
Aber
diesmal nehme ich, glaube ich, den Rekorder mit und nehme das mal auf, weil das ist eine Kakophonie des Schreckens. Dass es da irgendwie noch keine Beschwerden gab von den Nachbarn.
Wenn können wir ja schön im Radio dann spielen, das Ding.
Oh ja.
Ich war bei, aber Gitarren irgendwie, keine Ahnung, was hast du gesagt? Gitarren, Mandolinen, Orchester?
Ja, Gitarren, Mandolinen, Chor, Wanderverein.
Also zum Beispiel, die Band Sonic Youth entstand ja aus so etwas, ne?
Ja.
Also die waren in so einem Gitarrenorchester. Also wenn er es weitergemacht hätte, hätte er wahrscheinlich so, keine Ahnung, Thurston Moore von Schweinheim werden können. Ich hatte auch vor 1-2 Jahren ein schönes Erlebnis von wegen Weihnachten. Und zwar meine Nichte und Neffen haben mich, ich bin mit denen hingegangen, irgendwie Weihnachtsfeier in der Schule, in der Aula. Und da war dann auch so eine Band halt, so eine Schulband, ne, alles so, keine Ahnung, zwischen 10 und 12 Jahre alt. Und die haben halt da auch sich durch Lieder durchgewurschtelt. Und das war alles so schief und der Schlagzeuger hat es einfach nicht auf die Kette gekriegt.
Jeder spielt für sich so ein bisschen.
Ja, also jeder und der Musiklehrer hat auch versucht, mit Dirigieren zusammenzuhalten. Ich fand das so geil. Ich habe es so gefeiert. Ich fand es so gut. Also weil es war so ehrlich einfach alles.
Handgemacht.
Und die Kinder haben halt neben dran gesessen und die wollten eigentlich nur hin, um dann irgendwie so, ja komm, wir lassen uns da mal blicken und gehen da wieder, ne? Und dann habe ich halt so da geguckt, nee, das höre ich mir jetzt an. Ich finde es total geil hier, ne? Und dann sind sie heimgekommen zur Oma halt, ne? Also zu meiner Mutter und so, jetzt hat es dem Mann noch gefallen. Jetzt mussten wir die ganze Zeit da. Ja. Und ich hab's so gefeiert, weil man ist ja immer bedacht bei Musik immer so die großmöglichste Perfektion und alles und von Sound und von dem Setting und von der Darbietung und allem und das war halt einfach so der Gegenentwurf. Das meine alles Kids halt, dieses gerade Lernen, ne, in so einer AG, ne, in so einer Arbeitsgemeinschaft und ich hab's so gefeiert.
Angebot heißt das im pädagogischen Bereich. Das ist keine Arbeitsgemeinschaft, es ist ein Angebot. Das Musik,
ich dachte, das heißt
AG,
Musik AG.
Die Musik AG ist, ich als alter Pädagoge, das ist ein Angebot, weil ich mache ja auch AGs und das sind Angebote.
Also, aber das hat sich so hinerfunden, weil es schöner klingt.
Ja, wahrscheinlich.
Ja.
Wir schweifen ab. Du spielst Gitarre und weiter?
Stimmt, er wollte sich immer noch vorstellen.
Ja, genau. Also ich habe Gitarre, genau, es ging, wie ich Gitarre gelernt habe. Und zwar, ich bin eigentlich zur Musik gekommen. Ich habe, also von mir gibt's, die muss ich unbedingt unter Verschluss halten, von mir gibt's Videos, wie ich irgendwie zu Hause am Fliesen-Couch-Tisch stehe, in Strumpfhosen und da lief ein Sender, der hieß Music Box.
Oh ja.
Aber ich weiß nicht mehr genau, warum der lief und wieso und warum es den gab. Auf jeden Fall gab es ihn. Und da gab es natürlich auch die Charts. Und zu der damaligen Zeit kamen Songs auf wie You Win Again von den Bee Gees, It's a Wonderful Life von Black und auch mein allererstes Lieblingslied, das ich jemals hatte, Nothing's Gonna Stop Us Now von Starship.
Ah. Oh.
Also gibt schlimmere Lieblingslieder.
Ja, ja, stimmt.
Und auf jeden Fall gibt's da von mir Aufnahmen, wie ich da am Couchtisch stehe und irgendwie da am Rand, den Rand des Fliesen-Couchtisches als Keyboard quasi umfunktioniere. Und meine Mutter hat schon unser ganzes Leben mit Videokameras irgendwie verfolgt. Also diese Aufnahmen muss ich unbedingt unter Verschluss halten. Das ist ganz fieses
Problem. Ich denke, Conny, die Aufgabe ist jetzt, du musst das Ding unbedingt.
Also stehen im Studio.
YouTube-Kanal sollten wir machen.
Ich habe einen Videorekorder dafür. Ja, und also da war ich.
Praktisch ist es eigentlich alles
also
schon.
Also ich habe Bock auf Musik, seit ich irgendwie ein fünfjähriger Bub bin. Und das hat sich dann alles dann so weiterentwickelt, dass ich es irgendwann das allererste Mal Queen gehört habe. Und da war es dann für mich völlig, war ich dann total, was für mich völlig geschehen. Und dann meine Mutter dann so gesagt, hier, wenn dich das so interessiert, warum gehst du dann nicht zum Band Gebert? Oder wir holen mal den Band Gebert, der hat damals, oder der spielt immer noch bei uns bei den Jochbachtalern, das ist der Gitarrist.
Die Jochbachtaler.
Ja.
Eine Blaskapelle.
Eine Blaskapelle,
wo die, genau. Wo die Legende ihren Ursprung nahm.
Genau, und da hat er mir dann quasi einmal die Woche für eine Stunde Gitarrenunterricht gegeben. Also wirklich, aber rudimentärer Kram, also wirklich so, ich weiß, wie man ein G greift, ich weiß, wie man ein C greift und so weiter. Also
weißt
auf der Gitarre.
Mehr wie ich?
Ja.
Und also wirklich Noten lesen kann ich immer noch nicht. Und
ich war mal in der Musikschule, weil mich meine Eltern dahin geschleift haben, weil sie meinten, ich muss jetzt ein Instrument lernen. Und dann habe ich, sag mal, Keyboard.
Ja.
Und der Musiklehrer und ich, wir waren uns einig, dass ich das nicht kann.
Ja, also, das ist aber
ich
schön.
Wirklich
gar
kein Talent. Das einzigste Lied, was ich wirklich flüssig konnte, das war die Meister-Popper-Werbung. Bim, 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 bim. So viel zu meiner musikalischen Karriere.
Und mein Gitarrenlehrer wurde dann ich entstamme ja auch einem gastronomischen Haus mit Schnapsbrennerei und Schlachtung und allem drum und dran. Und mein Gitarrenlehrer, der wollte kein Geld, sondern der wollte immer eine Flasche Schnaps haben.
Das ist ja geil.
Aber das war kein Schlucki. Also Bernd Gebert ist ein ganz feiner Mensch, aber wirklich so ein Genießertyp, ein ganz ruhiger Typ und alles. Und mit der wurde dann jedes Mal, hat er sich einen Strich gemacht in seinem Zettel im Gitarrenkoffer und dann hat er immer dann quasi am Ende des Monats hat er dann irgendwie, oder keine Ahnung.
Saugut?
Ja, hat er dann einfach eine Flasche Schnaps bekommen. Und das war mein Einstieg in die Musik grundsätzlich.
Und ist das einzige Instrument, das du wirklich gelernt hast?
Ja, das einzige, was ich gelernt habe. Okay. Aber wirklich nur.
Und du spielst ja schon mehr auch.
Ne? Ja, aber das habe ich mir dann selbst beigebracht. Aber überhaupt nicht flüssig, 0,0. Also ich bin überhaupt gar kein souveräner Musiker, gar kein souveräner Bühnenmusiker. Im Studio bin ich großartig, aber auf der Bühne bin ich. Ich meine, ich spiele ja in ein paar Bands. In einer Band spiele ich, bei My Sleeping Karma bin ich die Vertretung des Keyboarders.
Ja. Yeah.
Aber, das sind auch dann nur wirklich so ganz Grundtöne. Eigentlich eher so für Soundbed bin ich zuständig.
Okay.
Also so für die Synthesizer und ein paar Melodien folgen. Aber ich bin jetzt überhaupt kein super Pianist oder sowas. Das hat sich dann so weiterentwickelt, dass ich dann gesagt habe, also ich war immer schon mega ambitioniert mit Musik und allem drum und dran. Und das ging dann in die ersten Rumpel-Cover-Bands im Dorf. Dann ging es über in die nächsten Rumpel-Cover-Bands in der Schule. Und dann ging es weiter in die erste Band, wo ich dann in der Stadt gearbeitet habe, weil ich wollte schon immer Musik machen, aber es hieß ja, du musst eine richtige Ausbildung machen und so, was ja auch vernünftig ist.
Lern was Gescheites.
Lern was Gescheites, ja, ganz genau.
Hinterher kannst du Quatsch machen, aber du machst erst einmal eine Lehre.
Das genau. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, in meinem Umfeld, bevor ich wirklich einen richtigen Draht zu irgendwelchen anderen Musikern hatte, und das war ja, was weiß ich, das war 1997 oder sowas, da kam ja gerade erst so langsam so diese Selfmade-Musikgeschichte auf. Ne?
Ja.
Also ich habe dann irgendwie dann gemerkt, okay, ich will einfach nur Musik machen und ich brauche eigentlich überhaupt gar keine Mitmusiker, sondern ich kann das alles selbst machen. Weil dann findet man irgendwann raus, es gibt sowas wie einen Synthesizer, es gibt sowas wie einen Sampler, es gibt sowas wie einen Computer, mit dem man Musik machen kann.
Hast du wirklich mit Hardware angefangen? Oder hast du dann auch am PC dann?
Ja, also wie als auch, das war so ungefähr die gleiche Zeit. Ich habe angefangen mit das war so eine Groovebox war das damals. Die bekannteste ist wahrscheinlich die MC303 von Roland. Die hatte ich aber nicht. Ich hatte eine von Yamaha, die RMX1. Das war das erste Mal, wo man Spur für Spur dann quasi Drums programmieren konnte. Man konnte Keyboards einspielen, man konnte einen Bass einspielen. Alles nur Sound, interne Sound, also nichts von außen. Und das hat sich dann dadurch geändert, dass ich irgendwann ein anderes Gerät hatte, mit dem man dann auch samplen konnte. Und dann kommt man einfach von dem einen zum anderen. Man fragt sich immer, man hört eine Platte und denkt sich, wie machen die den Sound? Und man sucht alles auf seinem Gerät irgendwie den Sound und so weiter. Und dann hörst du irgendwo im Radio einen Song, denkst du, den Song kennst du doch irgendwoher, aber nur diesen einen Schnipsel. Ach, das ist gesampled.
Sample irgendwo raus.
So machen die das also. Ja. Also fängt man an, sich einen Plattenspieler zu holen und mit Vinyl zu arbeiten und fängt an, Sounds aufzunehmen und damit halt zu basteln. Also deswegen hat sich so eigentlich so mein Weg dann quasi so verselbstständigt, dass ich dann alleine dann so der Typ war, der im Keller saß dann, neben seinem Beruf, immer nach dem Schaffen gehen, ab in den Keller und habe dann an Beats gebastelt und so bekommt man natürlich auch noch ganz andere Musikrichtungen dann mit, also dann irgendwann habe ich, was weiß ich, dann kam irgendwie sowas wie, also für mich so ein Schmelz oder so eine Kernschmelze war für mich oder so ein wichtiger Punkt war, wo ich die Band Air zum Beispiel das erste Mal gehört habe.
Ja, super gut, ja.
Die Moon Safari von Air, ganz genau. Super das Album, war zum Beispiel ein Ding. Das nächste Ding, was auch war Quantic zum Beispiel.
Ja, habe ich sogar auch da oben.
Ja, die Mishaps Happening, das war für mich so
original,
die...
original, The Fifth Element, glaube ich, war der Track.
Fifth Exotic.
The Fifth Exotic, super geiler Track.
Genau, das waren so Sachen, wo ich dann gemerkt habe, ey, das ist alles eigentlich elektronische Musik, also das ist, aber die klingt richtig, also die klingt... mit richtigen Schlagzeug, mit richtigen Bass, mit richtigen und auch dieses Funk und Jazz-Ding hat mich dann auch extrem
das muss ich sagen,
mitgenommen.
Das ist tatsächlich auch genau das, was mich damals ich war früher sagen wir eher Rock sozialisiert, ne, so ein bisschen also aufgewachsen. Zuerst natürlich selbstverständlich mit David Hasselhoff, weil er ein sprechendes Auto so als Kind, ne? Und dann aber irgendwann zu Guns N' Roses gewechselt, über Guns N' Roses so ein bisschen zu Metallica, Nirvana, ne, was dann so also so als Jugendlicher, das war so denke ich mal Anfang der 90er irgendwie was so vierte Klasse raus, dann irgendwie so was gegangen ist und da war es dann wirklich, da war ja elektronische Sachen so verpönt. Ne?
Ja,
das erste Elektronische, was ich tatsächlich akzeptiert habe, weil ich es geil fand, war irgendwie von U96 das Boot, ich auch den Film so geil fand. Und da habe ich mir gedacht, okay, das hört sich ja tatsächlich cool an. Und dann kam irgendwann The Prodigy, wo ich gesagt habe, okay, das ist wirklich elektronische Musik.
Ist das nicht aus Frankfurt irgendwie?
Was? The Prodigy? U96 ist, wie heißt der, Alex Christensen.
Alex Christensen, ne? Genau. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie der heißt.
Auf jeden Fall ein Deutscher. Ist nicht aus Frankfurt, oder?
Nee, Ancelotti in Münzing ist zum Beispiel aus Frankfurt, das war Snap.
Snap, also. Okay, darum geht's.
Ja, und dann kam und irgendwann
Thorsten
halt Penzlau auch so...
und Mike Stab zum Beispiel, die kommen ja aus hier, ja, genau.
Also Prodigy. Wie gesagt, dann Prodigy und dann auch so ein bisschen die langsamere Sachen. Und dann gedacht, okay, es ist nicht alles, was elektronisch ist, scheiße, weil vorher war das für mich so ein Stigma da aus, elektronische Musik ist keine Gitarre drin, ist kein Schlagzeuger mit wilden Haaren und Frisur
und so. Man
hat ja
auch nur die ganzen 90er auch so mitbekommen.
Ja, und dann war ja Elektronik wirklich Katastrophe.
Aber Prodigy war eine gute Schnittstelle, da konnten sich die Metaler drauf einigen, aber auch die Leute, die elektronische Musik gehört haben. Also waren ja die Breakbeats kamen dann halt auch so
und
auf.
Ich muss ja ganz ehrlich sagen, du hast ja vorhin auch meist Sleeping Karma erwähnt, was so ein bisschen Stoner, Post-Rock die Richtung ist. Ich weiß, dass du früher bei Fitzcarraldo warst ja auch
Das war ja eigentlich deine Band.
Mitgespielt hast. Wir waren alle gleichberechtigt.
Ja, aber es war ja so quasi dein erstes großes...
Ja, also das kam ich dann auch dazu, dass ich dann halt mehr in der Stadt dann unterwegs war und dann auch mit Leuten aus unserem Proberaum-Konglomerat zusammengekommen bin, wo dann auch dann Fitzcarraldo entstanden ist.
Genau.
Und das war natürlich auch so. Also das ist auch so eine Sache, die...
Ich habe wirklich mega gefeiert, die Band.
Da haben viele gefeiert, aber wir waren einfach zu kantig, zu sperrig irgendwie. Wir waren nicht, ich sag mal, laid back genug für die Stoner und nicht irgendwie post-rockig für die... Wir waren nicht so post-rockig verspielt oder melodiös für die ganzen Post-Rock-Fans, sondern wir waren irgendwo zwischendrin. Also wir haben da schon ein bisschen unser eigenes Ding gemacht. Aber ich war da einfach immer open-minded. Also das ist, ich glaube, wenn man meine CD zusammen durchschaut, da kommt eine Cardigans-CD und dann kommt halt Converge, ne? Also so halt, ne? Also das ist etwas, wo ich mich auch überhaupt gar nicht festlege. Auch Ende 90er, als dieser ganze Hip-Hop groß wurde, mit 1-2 und Freundeskreis und auch noch, also noch was getaugt haben, die Beginner. Also das war auch so eine
Fishmob Sache. Fand ich auch noch
Fishmob
ultra.
War eine der besten
Power,
Platten überhaupt.
Beste
die Power.
Album, immer noch eines der besten Alben.
Eines der besten Deutschplatten überhaupt.
Auf jeden Fall. Mit und, Susanne zur Freiheit. Super Track.
Und dadurch war ich natürlich auch weiter.
Das ist der einzige Song, den ich tatsächlich im Kopf hätte.
Die Platte ist der Hammer. Die ist super geil. Also Du gibt's noch und was macht F.A. David eigentlich heute und so.
Tranquilo fand ich auch noch
Tranquilo
geil.
Ist auch
und Dreckmarketing.
Dreckmarketing, ja. Wenn du mal mein Zuhause siehst, hast du richtig Bock auf dein Zuhauseweg. War auf jeden Fall immer open-minded für alles. Und dann kam ich halt auch durch die Jungs an Stoner halt, also Stoner Rock dann in Verbindung dann mit Post-Rock, wo zum Beispiel Explosion in the Sky einer meiner Lieblingsbands ist. Also viele haben immer gesagt, wir klingen wie Mogwai. Ich habe vielleicht eine Mogwai-CD. Also ich finde Mogwai riesengroß und super geil, aber ist jetzt nicht, also da fand ich viele andere Sachen auch sehr spannend. Micha muss gerade aufstehen und muss das Windspiel abhängen.
Das Windspiel,
Nochmal, lass uns noch einmal klimpern. Ja, genau. Wir können es die ganze Zeit laufen lassen. Es geht ja um Musik heute.
Meinst du das eigentlich selbst geklüppelt?
Das Windspiel? Ja. Nee. Sowas kaufen wir. Sowas wird gekauft bei uns.
Ja, und so hat halt das eine zum anderen gefunden. Halt. Also
weil ich wollte gerade sagen, ich habe Daniel eigentlich kennengelernt, dadurch, dass ich habe früher in Aschaffenburg für das Abhören Musikmagazin geschrieben. Das war ein lokales Printmusikmagazin.
Stimmt, du warst ja mal Musikjournalist.
Ja, so im weitesten Sinne mal. Ne? Aber halt so lokal. Und da kamen dann immer so die neuesten CDs oder Tapes damals auch noch von lokalen Bands rein.
Ja, ja.
Und da kam eine CD rein und da habe ich mir gemeint, egal was es ist, ich will sie haben. Also halt, um eine Rezension drüber zu schreiben. Ja. Und das war die Living Room Adventures von Flashbacks. Und die war nämlich, und das ist immer noch eine meiner absoluten Lieblings-CD-Hüllen, das war eine 5¼-Zoll-Diskette, die großen alten Floppy-Disks, wer die noch kennt, auch vom C64 oder selbst bis zum 486er hatte ich, glaube ich, noch ein 5¼-Zoll-Laufwerk, die genau die gleichen Größen hatten wie CDs. Ja. Deswegen konnte ich auch, da war ich total stolz drauf, dass ich das rausgefunden habe, meine alte Diskettenbox für diese 5¼-Zoll-Floppy-Disk, die habe ich dann zuerst für meine ersten CDs genommen, weil die genau da reingepasst haben.
Genau, reingepasst, ja.
Und
so eine
die war eben aufgeschnitten. Grau,
oben durchsichtiger Deckel und vorne mit
dem
Schlüssel.
Ja, mit dem Schloss nochmal. Ja. Ja, weil da kommt ja niemand dran an dieses Plastikding. Wenn du dann deine Bankdaten da eingeschlossen hast, safe.
Okay. Mega gut.
Sicherer als die Schweiz auf jeden Fall, die Diskettenburg. Von Hama natürlich.
Ja, natürlich.
So am Anfang sowas gab es nur von Hama. Jedenfalls, ja, und da war das eine 5¼-Zoll-Diskette, die war oben fein aufgeschnitten. Dann war diese Magnet-Diskettenfolie mal rausgenommen. Und da war ja hinten tatsächlich noch so ein Layer-Fleece drin, auch diese Magnet-Folie zu schützen.
Du musstest da dann lochen,
die konntest du lochen für Double-Side und Single-Side. Die konntest du, oder High-Density, Low-Density, irgendwas war das. Nee, ich glaube, bei 5¼-Zoll-Disketten war das Lochen ein Schreibschutz. Und bei den kleinen, den 3½-Zoll-Disketten, war dieser Schieberegler auch ein Schreibschutz. Und das andere Loch auf der anderen Seite war die Anzeige, ob Double Density oder High oder Low Density. Und da konntest du nämlich, wenn du nämlich billige Low Density Disketten gekauft hast, manche waren dann auch High Density fähig, hast du die gelocht und konntest du als Double Density konstituieren.
Ich sehe noch einen 10er-Pack Disketten vor mir.
Das war ein Riesen-Act.
Und die waren so teuer damals. Ja. Am Schluss hast du die noch so rumgeschmissen.
Ja, aber ich hatte auch einen C64, wo solche
auf jeden Fall
drin waren.
Und die Living Room Adventures.
Datasette. Genau, ich wollte nur den Namen. Datasette. Du musstest immer vorspulen,
auf dem
Laufwerk gucken.
Du musst immer auf den Teller gucken, ungefähr.
Kennt doch heute gar keiner mehr.
Und so haben wir uns danach kennengelernt. Also er war der allererste Mensch, der über meine Musik berichtet hat. Und zufälligerweise hat er noch kannst du noch den Tucson?
Der mit dir
studiert hat oder so?
Nee, der hat mit mir das Abi gemacht.
Das Abi gemacht, genau.
Das Abi nachgemacht.
Genau, und ihr habt ja beide in Schweinheim gelebt.
Genau.
Und da sind wir dann, der Tucson hat den Michelberger aufgelegt und...
Stimmt, beim Michelberger aufgelegt.
Und da hast du noch mich irgendwie vorher angeschrieben, mal kennenlernen und alles. Und da hat sich dann so überschnitten, dass wir dann einen gemeinsamen Kumpel hatten, das war der Tucson. Und haben auch dabei immer gekocht und
gegrillt
und so ein Kram. Das kam dann später.
Ja, zusammen gekocht?
Ja, wir haben da
ganz also Tucson hat einen wahnsinns Thunfisch Aufstrich gemacht.
Ja, genau.
Habe ich dann einmalweise gefressen.
Ja.
Bis ich, oder es war oder
Emina.
Oder war das die Emina damals?
Seine Freundin, die ich
aber jedenfalls war sie Thunfisch Aufstrich in dem Haushalt.
Ja. Von dieser CD, also von dieser Living Room Adventures gibt es vielleicht, wenn es überhaupt hochkommt, maximal 30 Stück.
Die sagt noch auf jeden Fall im Archiv bei mir. Also wenn und die dann irgendwann mal
Rich, die wird ja mal Hypothek abbezahlen.
Ja, ohne Mist.
Auf jeden Fall. Also und das war damals ein Riesen-Act, diese CD zu machen. Also es war ja noch so die Zeit, wo es quasi losging mit den eigenen Brennern.
Also, CD-Brenner, noch ein eigenes.
Und dass man die Dinger bedruckt, also dass man die dann daheim bedruckt, also nicht die CDs, sondern das war dann
Tintenstrahldrucker, die Discs von oben.
Ja, ja, also.
Ja, der hat die so eingezogen, ne?
Das hat mir nicht. Und zwar, das musste noch quasi so wie du Etiketten bedruckst.
Du hast Etiketten gedruckt.
Und dann hast du
die stimmt,
aufkleben. Und dann nochmal haben wir noch Sachen gedrucken lassen, also für diesen, die waren ja nochmal in so einem Papierschuber drin, ne?
Ja.
Und dann da nochmal noch ein Aufkleber für die Discs selbst und dann nochmal ein Aufkleber für vorne und hinten.
Zuvor jetzt hochzurennen.
Also das war unglaublich. Also das war, da haben wir bei 3 Stück dann aufgehört und haben die dann ein paar ins Ecobeat gestellt und zum Gellach ins Musikbüro gegeben und also so ein paar Freunden noch verteilt. Also das war so die erste CD, die ich selbst gemacht habe quasi. Und ich muss sagen, das war dann aber auch so für mich dann, wie ich eben erzählt habe, die elektronische Musik war dann so. So bin ich eigentlich dann so in die elektronische Musik reingekommen, wobei ich mich eigentlich überhaupt gar nicht als elektronische Musik so einordne, würde ich fast sagen, mit Flashbacks.
Aber Flashbacks ist doch schon eher so Lounge,
Ja, das sind so Wörter, die ich gerne umgehen möchte. Also Chill-Out und Lounge, das war damals wirklich der blanke Chill-Out.
Ja, aber das, wie bezeichnet man das denn jetzt sonst?
Also ja. Ich würde mich eher so als, also jetzt mittlerweile gehe ich in die Richtung so Neo-Soul und Neo-Jazz.
Das habe ich ja noch nie gehört.
Neo-Funk. Sowas in die Richtung. Okay. Also ich wäre gerne Tom Misch, wenn es da draußen jemanden sagt. Obwohl ich diesen Sound schon gemacht habe, bevor er ihn gemacht hat. So.
Du hast auch, glaube ich, schon den ersten Podcast gemacht, bevor das Wort Podcast überhaupt erfunden wurde.
Mit dem Kumpel, den ersten Internetblog erfunden, oder können wir ein anderes Mal drüber reden?
Ja. Ich habe schon gepodcastet, als noch das Wort noch gar nicht gab. Mit dem Klaus zusammen, mit unserem Vermieter, den habe ich dann auch mit dem ich in der Band quasi gespielt habe, damals in der Stadt mit bei Suna. Aber das ist nur eine Fußnote jetzt. Also auf dieser Living Room Adventures, der Titeltrack zum Beispiel, also ich habe mich dann ja über die elektronische Musik dann quasi auch so in meinem Genre so ein bisschen eingenistet. Das war dann wirklich so Lounge, ein bisschen Chill-Out und so. Und ich habe dann 3 Songs dann an ein Label in Mainz geschickt und die haben dann gesagt, ey, cooles Material, die wollen wir auf jeden Fall, auf die nächste Compilation machen. Und die kam dann auch noch bei der EMI raus in der Schweiz. Also das war dann so das allererste Mal, wo ich gemerkt habe, okay, ich mache nicht nur Quatsch hier unten im Keller.
Ich wollte gerade sagen, ich habe nämlich früher auch immer mal wieder gegoogelt nach Leuten, deren Rezension ich damals geschrieben habe, um zu gucken, ob es dann irgendwann mal groß wird. Und da ist mir dann aufgefallen, dass tatsächlich viele Tracks von dir auf diversen Samplern und so drauf sind.
Genau, das war so die ersten so ab 2000 und, oh, schlag mich tot, 2003, 2004 rum war das dann, wo das dann wirklich dann so in Anführungszeichen abging. Also wo ich dann wirklich auf vielen Compilations war und auch viele Netzwerkt habe damals. Das war auch noch so die Übergangszeit, bevor die CD dann komplett verreckt ist quasi, also im Sinne von, wo noch ein bisschen was ging mit CDs und Compilations. Ich muss sagen, also die Songs...
Ist sie bei dir gefühlt schon so früh rausgegangen, die CD?
Nein. Ich wollte damit sagen, der Markt.
Ja, deswegen. Also ich hab gedacht, dass der
das
jetzt...
Das war die Übergangsphase.
Dass der jetzt erst so einen richtigen Bach runtergeht.
Also für mich ist der auch schon
oder
länger...
Oder sagen wir mal, oder formulier's mal um. Ich würde sagen, wo es dann eigentlich mit den MP3s so richtig abging.
Okay.
Wo dann so die MP3...
Weil mit der Erfindung der MP3 dann 2-3 Jahre später, da hast du dich doch eigentlich mehr auf das Digitale konzentriert als auf die CD.
Ja, es ging eigentlich an die Raubkopiererei, ging es dann eigentlich. Also, und auch
ja, aber da gab es ja damals schon Online-Shops, wo du das kaufen konntest dann.
Ja, aber die waren alle unterhalt.
Oh, schade, ich habe gerade gegoogelt, die Abhören-Webseite gibt es leider nicht mehr.
Schade.
Ich hätte es interessiert.
Was du geschrieben hast.
Ja, was ich geschrieben habe. Mal gucken, ob ich noch irgendwo auf meinem Backup so.
Ich habe übrigens, also diese Living Room Adventures, die habe ich übrigens mit einem PC zusammengebaut, also beziehungsweise mit meinen 2-3 Grooveboxen, die ich hatte, mit Sampler und Keyboard und Gitarre und einem PC, den ich bei einem E-Plus-Abonnement im Fernsehen gekauft habe.
Echt jetzt?
Ja.
Fernsehen?
Ich bin morgens aufgewacht.
Stopp, du hast im Fernsehen einen Computer gekauft?
Ja. Und ich bin morgens aufgewacht.
Ich habe mich immer gefragt, wer macht denn sowas?
Und dadurch habe ich Songs gemacht, die dann, also damit ist meine Musikkarriere losgegangen, Leute. Hier,
ja, ne? Aber es wäre ja billiger gewesen, dir im Fachmarkt deines Vertrauens.
Ja, aber es ging ja dann eher doch um so eine gewisse Ratenzahlung. Und ey, da war ich, keine Ahnung, 16, 17 Jahre alt oder so.
Und da hast du dich schon ins Unglück gestürzt, okay.
Und da bin ich morgens aufgewacht, nee, ich war älter, ich war 18, 19. Und bin morgens aufgewacht und hab da Fernseher angemacht und der Fernseher lief noch. Und da kam halt irgendwie so eine Werbung, es gibt einen Computer dazu und ich nehme einfach das Telefon ab. Das war eine Entscheidung, die habe ich innerhalb von 10 Minuten abgeschlossen. Und hatte dann auch 2 Jahre lang ein E-Plus-Handy rumliegen, nie benutzt, nie angemacht, gar nichts, aber ich hatte einen Rechner da stehen.
Irgendwo gibt es eine Paralleldimension, wo du genau die Entscheidung nicht getroffen hast und da hockst du jetzt gerade irgendwie so Samstagnachmittag in so einem total heißen Reisebüro und verkaufst irgendeine Oma die Reise nach Rimini.
Weil du bist ja eigentlich gelernter Reiseverkehrskaufmann, ne?
Ich bin gelernter Bürokaufmann, in einem Reisebüro habe ich meine Ausbildung gemacht und das habe ich auch von 16 bis 19 quasi meine Ausbildung gemacht und habe dort
schön Berichtsheft geführt, ne?
Ja. Boah, ey, wie ich meine Ausbildung geschafft habe, das darf man eigentlich gar keinem erzählen. Also das war wirklich, die haben mich gerade so durchgehen lassen, weil ich war ja der festen Überzeugung, ich werde sowieso Rockstar, ich brauche das alles nicht. Und doch, oh Scheiße. So. Und mit dieser Attitude bin ich rumgelaufen und habe auch brutal viel gekifft in der Zeit. Ja, jedenfalls, habe ich dann durch meinen E-Plus-Rechner dann, das war dann aber 2003 oder sowas, war die allererste Compilation-Release, da war ich natürlich stolz wie Bolle, ich hatte das Gefühl, ich habe die Charts geknackt, so war das halt so das Gefühl.
Ja, klar.
Und aber da habe ich dann gemerkt, okay, da geht irgendwas und das Ganze hat dann natürlich dann alles ausgebaut, vom kleinen Zimmer halt, also vom kleinen Kellerzimmer dann irgendwie dann irgendwann in die Stadt dann gezogen, dann mir einen kleinen Raum in der Stadt gemietet, dann mein Studio aufgezogen und so ging es halt immer weiter einfach, ne? Und ja, dann habe ich trotzdem, also ich habe ja 2000 und, ne Quatsch, also 16 Jahre meine Ausbildung gemacht und habe da 10 Jahre gearbeitet. Irgendwann ging dann der Laden dann leider pleite. Und da bin ich aufs Arbeitsamt gedackelt mit allen Leuten und habe mir dann gesagt, okay Leute, hallo, ich bin arbeitslos und beziehungsweise unser Betrieb ist insolvent gegangen. Oh, hat's noch
gefunden? Ich habe sie gefunden, die Rezension.
In wegen welchem Cage hast du sie gefunden?
Ey, Untiefen auf Dark Web. Ist halt, ich habe halt ein ausgeklügeltes Backup-System und das schon seit Jahren.
Wirklich?
Ja. Nee, jetzt halt erstmal fertig, dann
genau,
können wir rein.
Genau, und dann habe ich gesagt, okay, was mache ich jetzt? Ich bin, keine Ahnung, 26 Jahre alt. Ich bin 26 Jahre alt, ich habe keine Familie zu ernähren, ich habe nur mich zu ernähren. Ich probiere das jetzt einfach mal mit der Musik komplett. Hab mir dann die Unterlagen für den Existenzgründungszuschuss mitgenommen und habe gesagt, okay, ich probiere das jetzt, wenn es nicht funktioniert, dann gehe ich eben wieder Kellner, dann gehe ich wieder in ein Reisebüro. Hab mir aber auch überhaupt keinen, wie nennt man das, wenn man quasi einen Job wechselt, bekommst du doch irgend so einen Wisch.
Ja, so ein Arbeitszeugnis.
Ein Arbeitszeugnis. Ich habe mir auch nichts geholt. Gar nichts. Also ich hab sämtliche
du warst ja versichert, dass du es nicht mehr brauchst.
Ja, das war sicher. Ich habe einfach gesagt, nee, wenn ich brauch's einfach nicht mehr, zack, fertig. Und da muss ich mich doppelt so rein, krass reinhängen einfach. Ne?
Aber sag mal, ja. Das ist der Erste, der wirklich, der dich so kennt, der, wo du sagst, jawohl, der lebt seinen Traum. Aber ja, trotzdem aber immerhin noch wirklich. Ausbildung gemacht und so. Ne? Das ja, beruhigt dann auch die Eltern immer.
Ja,
ne?
ja.
Und die Oma, oh, der Bu, auf jeden Fall mal. Der hat ja auch im Büro gelernt. Der hat ja auch am Computer gelernt. Was.
Ja, ja.
Wenn du was am Computer gelernt hast.
Ne? Ja. Da warst du wer.
Ja, da war ich wer.
Da warst du wer, genau.
Außer die wirklich was am Computer gelernt haben, wie ich damals. Die sind dann mit der großen IT-Übersättigung 2003 Bach runtergegangen.
Ne? Ja. Ich hatte jetzt einen Coach an der Arbeit.
Ein Coach?
So ein Supervisor, die sich halt auch in meinen Augen, naja. Und der sagt irgendwie, ja, wir reden viel über Kommunikation, ich bin in vielen Teams, ich bin in Banken drin, ich bin im Sozialwesen drin. Nur auch bei den IT-Lern bin ich, nur bei den IT-Lern, denen kann man eine klare Ansage machen. Nur wenn es heißt, redet miteinander, sind die völlig so überfordert.
Ach, ich an dich gedacht. Also alles Klischee. Obwohl andererseits, wenn ich an meine Firma gucke.
So, hat er dich.
Ja, naja.
So, les mal die Flashbacks.
Oh ja, also jetzt pass auf, ich hab leider nicht groß drüber gelesen. Ich muss wirklich sagen, aus was für ein Jahr ist es wohl, ich sehe es jetzt gerade nicht.
2003, schätze ich mal.
Nee, das muss schon vorher gewesen sein. Also ich hätte es mal irgendwo ums Jahr 2000 rum, glaube ich, oder?
Okay.
Also ich bin mir sicher. Also, oha. Das ist sehr im persönlichen Reporter-Stil geschrieben, stelle ich gerade fest. So ein bisschen Gonzo-Journalismus fast schon.
Okay.
Also, mein erster Tag in der Redaktion vom Abhören und schon bekomme ich eine CD zum Reviewen. Also mal sehen, was da so auf mich zukommt. Living Room Adventures heißt das Album von Daniel Stenger aus Wenig-Hösbach alias Flashbacks. Schon die professionelle und vor allem einfallsreiche Verpackung macht Lust auf mehr. Macht Lust auf mehr, ich weiß gar nicht, also den habe ich bestimmt aus Isoler-Werbung geklaut. Es war tatsächlich auch anscheinend meine erste Rezension für das Magazin. Keine klapprige Plastikbox und kein mittlerweile zum langweiligen Standard verkommener Digipack schützt die CD, sondern eine alte 5,25 Zoll Diskette, wie man sie aus den Commodore-Zeiten noch kennt.
Richtig.
Ja, ne? Auch das beiliegende Booklet ist sehr professionell gemacht und steigert die Erwartungen an die CD. Also gut, Disc in den Player, Puls runter, Füße hoch und Lavalampe an.
Oh.
Ne? Eigentlich gut. Puls runter, Füße hoch habe ich damals schon erfunden. Ist auch heute noch mein Motto.
Puls runter, Füße hoch.
Sehr anspruchsvoller, beinahe perfekt produzierte Lounge-Musik füllt das Wohnzimmer und macht irgendwie Lust auf einen Kai Perinha. Also das mit dem beinahe tut mir leid, ich weiß auch nicht.
Und auf Lust, dann macht Lust auf mehr, Lust auf einen Kai
Perinha. Oh Gott, oh Mann. So, wo waren wir jetzt? Ja, wir haben fast die Hälfte. Also beinahe perfekt produzierende Lounge-Musik. Ich weiß nicht, warum wir das sagen. Ah, okay.
Nee, das
musikalisch ist das Ganze irgendwo zwischen den Café Del Mar Compilations und Yonder Boy anzusiedeln.
Yonder Boy kenne ich auch noch.
Ohne Mist. Ja. Aber Yonder Boy ist schon so speziell. Ich glaube, dass
Yonder Boy kenne ich überhaupt nicht.
Niemand, der das gelesen hat, kannte Yonder Boy.
Aus diesem Chill-Out Lounge.
Ist das so ein Ukrainer, glaube ich, oder sowas? Ja, irgendwie sowas.
Ja, der war aus dem Osteuropa.
Irgendwie osteuropäisch.
Aus der Ukraine, okay.
Ja.
Der hat ein sehr geiler Track gemacht mit einem Riders on the Storm Sample.
Ja.
Ja. Abwechslungsreiche Synthes und chillinge treibende Bassline lassen die Musik sofort ins Ohr gehen. Oh Gott. Sogar Jamiroquai, The White Stripes, noch einige andere werden gesampelt und so gut verpackt, dass sie nur bei sehr genauem Hinhören überhaupt auffallen.
Ich weiß auch noch, welche Samples es waren.
Du White gemacht, Stripes, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern.
Und zwar,
ich habe damals
das war nur das Feedback vom ersten Song von Dead Leaves on the Dirty Ground. Es geht damit geht es los. Ja. Und das habe ich im Song The Golden Age verbaut.
Siehst du mal.
Und die kompletten Drums sind aufs Deeper Underground in dem Song. Also da gab's, das ist auch so eine Sache beim Samplen. Du musst immer gucken, okay, hier hast du eine Kick, hier hast du eine Snare, mal so für eine Sekunde freistehend und eine Hi-Hat. Und dann hat, dann ist
musst
es.
Musst du die irgendwie rausschneiden.
Dann musst du die rausschneiden und zusammenfügen. Also der eine Song ist komplett Deeper Underground, die Drums, aber halt nur die Sounds
wie,
halt.
Wie macht man das rechtemäßig?
Wenn genau, das würde mich jetzt auch mal interessieren. Darf man das?
Also,
oder ist es eine Grauzone?
Das ist eine massive Grauzone, ist das ja. Also ich sag mal so, so bei Drums und so, will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, das ist übrigens auch keine Rechtsberatung hier. Ne? Also, wenn ihr das jetzt zu Hause irgendwie Bock habt
nicht
zu machen oder sowas, dann
dürft ihr nicht nachmachen und keinem sagen.
Ganz genau. Und also es gibt da so viele Drum-Samples, die immer wieder von den Soul Searchers und so werden, die immer wieder benutzt, zum Beispiel bei Oops Up, Side Your Head von Snap oder sowas. Ja. Mhm. Oder Milli Vanilli, also Frank Farian hat sich da auch durch die ganzen Funk-Drum-Samples gegrabräubert und alles. Der Amen Breaks zum Beispiel.
Also ganze Drum and Bass ist auf diesem einen Sample aufgebaut.
Auf einem Drum-Loop, auf einem ganz kurzen Drum-Loop auf einer B-Seite von der James-Brown-Platte, glaube ich. Ne? Also ich glaube, bei solchen Sachen ist es cool, aber wenn du jetzt wirklich was explizit samplet, explizit Samples oder sowas, also ganze Melodiefolgen und so, also zum Beispiel da hat der Moses P. hat sich da böse... Also hatte ich da mal die Nesseln gesetzt mit Kraftwerk.
Ja, die haben immer wie einen Rechtsstreit geführt. Ne?
Aber da hat den, glaube ich, in erster Instanz gewonnen. Auf jeden Fall, das ist so eine Grauzone. Also bei Drums und so, also ich habe auch schon auch komplette Drumfolgen irgendwie gesampelt und auch auf Compilations untergebracht und so. Also da hat noch nie einer gemeckert.
Also ich denke mir jetzt mal zum Beispiel, DJ Shadow hat viel zu tun, wenn er jedes Sample irgendwie...
Ja, also klar, der muss
da irgendwo anmelden.
Muss er aber. Also das macht, mittlerweile hat er auch so eine Größe, dass er das halt auch macht. Ne?
Okay.
Also das ist dann, muss dann einfach geklärt werden, dass er die Rechte benutzt und das, dann ist halt eine Verhandlung.
Dann musst du ja wirklich buchführen zu jedem Sample, zu jeder Drum, die du irgendwo rausschneidest. Wo ist die her? Wer hat da die
Rechte? Ja, klar, ganz genau.
Und dann muss der gesampelte Künstler muss zustimmen.
Muss zustimmen, ja.
Eigentlich, wenn halt die Rechteverwaltung irgendwo liegt,
dann ist halt die Sache ist folgendermaßen. Es ist ja wieder eine Sache zwischen dem Urheberrecht und dem Leistungsschutzrecht, ne? Also
Leistungsschutzrecht, auch wieder ein schönes Wort.
Mach es mal die Review fertig, da kommen wir gleich mal.
Ach so, ja, stimmt, wir waren gar nicht fertig. Okay. So gut verpackt, dass sie nur bei genauem Hinhören überhaupt auffallen. Bei A Message to the Enemies erwarten den Hörer Samples von Bläsern, die ein bisschen an DJ Crush Platte mit dem japanischen Trompete Toshinori Koro erinnern. Ja. Das ist schon wieder totale,
ja, aber
totale
das ist
insane Kram.
Ein paar und 20 Jahren damals oder was? Das fand ich
also das war wirklich, ich habe dann geschaut, also ich sag mal, mein Musikstil ist auch mittlerweile, ich würde sagen, so, also genre-technisch komplett breit gefächert. Ich glaube, es gibt kein Genre, von dem ich nie irgendwas habe oder irgendwas geil finde. Es muss nur qualitativ hochwertig sein. Also es gibt auch, ich weiß nicht, was ist jetzt? Selbst Reggae. Mit Reggae habe ich mir am Anfang sehr schwer getan. Gibt es 2-3 Tracks, wo ich sage, okay, die sind okay. Und also wie gesagt, da habe ich mir dann probiert, irgendwo da so die Perlen rauszupicken. Gar nicht mit diesem... Den ganzen Chart-Scheiß irgendwie abzukriegen, sondern wirklich halt dann Leute gesucht, die sich in der Ecke auskennen. Vielleicht hast du mir die sogar irgendwann mal empfohlen. Nee, da kannten wir uns ja noch gar nicht, ne, zu dem Zeitpunkt.
Ja, ja, ja.
Also jedenfalls hat man damals scheinbar schon Schnittstellen, was die Musik angeht. Die abgefahrensten Synthes kommen bei Anyone Everyone zum Einsatz. Das Ganze erinnert dann irgendwie an die Hintergrundmusik zu einem alten NES Jump'n'Run. Don't Rush Me geht mit dem E-Gitarren-Sample wohl eher etwas in die 80er-Richtung und ist eigentlich prädestiniert zum Cabrio-Cruisen.
Ich kann dir bei jedem Song sagen, wo ich es versucht habe nachzumachen. Und zwar bei Anyone Everyone war es auf jeden Fall Sexy Boy von Air.
Okay.
Und was hast du eben gesagt? Das Don't Rush Me ist auf jeden Fall eins von LTJ Bukim, Sun Rain. Also das sind alles Sachen, die ich halt damals auch gehört habe.
LTJ Bukim habe ich auch noch da.
Ja, der ist eigentlich so, das ist auch geile Musik. Der macht ja so Drum and Bass, ne?
Ja.
Jungle Drum and Bass.
Genau, Jungle.
Und
war das,
dann ist es halt auch, der macht aber auch sehr schöne loungige Sachen, also sehr melodiöse, jazzige Sachen. Also das, ich kann dir genau sagen zu jedem Song, was ich da gerne nachempfunden hätte. Message to the Enemies zum Beispiel wäre ich gerne Nightmares on Wax gewesen. Also.
Das ist schon irgendwie geil.
Ja.
Okay, perfekt zum Cabrio Cruisen. Das Titelstück Living Room Adventure bremst das Ganze dann wieder ab mit dem Cabrio durch die Fußgängerzone. Chill-Out-Musik, die ins Ohr geht, ohne Ecken und Kanten. Eingeleitet und abgeschlossen wird das Album vom Track Morsovic 90, der erst als Intro, dann als Reprise die Schnittstelle zwischen Alltag und Entspannung bildet.
Diese Streicher-Samples aus dem Song Morsovic 90, die sind zum Beispiel aus dem Rocky 1 Soundtrack.
Ah, okay. Ja. Okay. Und Achtung, die Trompeten in diesem Track wurden, genau wie in Living Room Adventure, live von Erhard Gehlert eingespielt.
Von Erhard Gehlert, ja. Meinem den Vermögensberater meiner Familie. Ja, aber eigentlich gut. Okay. Aber ein super Musiker, super Trompeter.
Alles in allem eine sehr fein produzierte CD, die den Hörer von der ersten bis zur letzten Minute auf bunter Watte laufen lässt. Yeah. Diese Produktion hat es auf jeden Fall verdient, von einem Label offiziell vermarktet zu werden. Geil. Dauer 49 Minuten, 45, 10 Tracks.
Ja, siehst du mal, ne? Geil. Aber tontechnisch ist die Platte eine reine Katastrophe im Nachhinein. Also da habe ich ja noch gar nichts gewusst von wegen Phasenauslöschung und dem ganzen Gedöns. Also ich habe einfach gemacht, wie ich Bock hatte. Ich meine, da gibt es heute immer noch viele, viele weiße Flecken in meinem Wissen.
Aber das ist vielleicht einfach auch der Charme, der das ausmacht. Also, wenn ich mag DIY-Garagensound auch ganz gern, auch wenn er nicht perfekt ist.
Ja, ja, das ist richtig. Also das, aber da, wenn ich jetzt die CD mal einlege oder die Musik laufen lasse und drück mal bei mir auf meiner Kurzhantel den Mono-Button, dann weißt du, was die Stunde geschlagen hat. Das ist nämlich die Hälfte der Spuren einfach weg, okay, weil ich einfach keine Ahnung hatte von der Tontechnik und allem. Also gut, das habe ich mir auch alles selbst beigebracht mit der Zeit. Also ich war nie auf einer SAE oder auf einer...
Was ist eine SAE?
Das ist die School of...
Sound and Engineering.
Ja, ja, Sound Audio Engineering irgendwas. Ja.
Eine Klangschule.
Eine Klangschule.
Ja, die machen mittlerweile auch viel mehr. Also viel
auch Mediengestaltung
und so. Und ja, die sollen aber nicht so gut sein. Also ich habe bis jetzt jeden, dem ich gesprochen habe, irgendwie der...
Das ist seine persönliche Meinung.
Ja, genau. Ich habe echt von vielen Leuten gehört, auch das war jetzt nicht die SAE, ein Freund von mir, der Florian Brettschneider, mit dem ich mittlerweile so ein bisschen zusammen produziere, der hat einen Song mischen lassen von so einer Abschlussklasse von einer, was weiß ich, Mannheim Pop oder sowas, also von irgendeiner SAE-ähnlichen Ding.
Die machen überall Werbung.
Ja, genau, sowas in der Art. Hat von denen Abschlussklasse mischen lassen und es war hanebüchen. Also das war also nicht nur, dass sie jetzt einfach nicht einen Song so ein bisschen low gemischt haben, sondern die hat es an rudimentären Sachen gefehlt, also an Mindestmaß an Wissen und so weiter. Und die Jungs, die ich finde einfach der Meinung, Die können alle von mir aus ganz passabel mischen und alles und wissen, wie man sich im Tonstudio zurechtfindet und so. Ich finde, es muss nach Musik klingen, sage ich einfach. Und das funktioniert einfach nicht mit diesem...
Wenn man zu steril rangeht,
weil ja. wenn einfach eine Snare scheppert, auch wenn sie kaputt ist, aber es klingt geil, dann
manchmal
ist
es geil. Ja, ja.
Dann ist das einfach gut.
Deswegen sage ich auch, also es gab schon einige Bands, die ich tatsächlich so vom EP-Status noch verfolgt habe. Mein liebstes Beispiel da ist die Band Japanese Warriors. Das ist, glaube ich, eine englische Band oder eine US-Band, ich bin mir gar nicht sicher. Und die hatten zuerst Alben wie The Loves EPs von den Tracks Love Sound und Milk Teeth und sowas rausgebracht. Ja. Und das waren alles so selbstproduzierte, irgendwo in der Garage aufgenommene EPs. Und die waren so geil, einfach weil die auch diesen Garagensound hatten. Er hatte das Schlagzeug irgendwie noch so ein bisschen Hall, das hat einfach so einen Raum gehackt, das klang geil. Ja. Und dann irgendwann haben die einen Vertrag gekriegt, haben ihre ganzen Lieder nochmal professionell produziert, ist das aufnehmen dann lassen. Typische Remaster? Und es war zu clean, das hat einfach keinen Spaß mehr gemacht zu hören, weil einfach die Musik per se rau war, aber die war zu glatt. Wir haben es komplett neu aufgenommen,
was
die gleichen Lieder.
Was man immer so gerne
dann nimmst du quasi den Song, du bekommst im Idealfall quasi die ungemasterte Gesamtspur von dem Song.
Okay.
Und du hast den quasi nochmal mit neuen tontechnischen Hilfsmitteln, also mit der neuen Technik, die da halt ist, du hast halt nochmal den Sound nochmal auf den heutigen Stand.
Das liest man immer bei Spotify ganz
gut. Ja, das kann ganz gut sein. Das kann aber auch ganz furchtbar ausgehen.
Also zu Zeiten des Loudness Wars aktuell ist das meistens einfach nur durch den Kompressor geschoben.
Ja.
Und das macht quasi im Endeffekt das, was früher auch der professionelle Tontechniker, ich will jetzt gerade mal ein bisschen mit meinem Wissen großkotzen, wenn es nicht stimmt, unterbrich mich. Aber da werden quasi auch leise Töne angehoben, damit das Ganze konstant mehr Punch hat.
Ja.
Aber quasi der Abstand zwischen dem leisesten und dem lautesten Signal, der wird halt verringert und dadurch hat es viel weniger Dynamikumfang.
Und Druck und ja, genau.
Weil das liest man immer mehr auf irgendwelchen Playlists und Songs. Wenn du
das muss nie geil sein.
Remastered.
Ja.
Das erste Album, bei dem mir das katastrophal aufgefallen ist, war die Californication von Red Hot Chili Peppers. Weil der Gesang komplett übersteuert ist. Der Gesang kratzt einfach, weil der viel zu laut ist.
Ich habe damals von vornherein schon, also die ist nicht eine Remastered, sie ist auch aus dem
Original.
Ich
habe damals gedacht, mein Hochtöner wäre kaputt.
Ja, ich habe wirklich eine Webseite, wo du gucken kannst, wo die stehen momentan.
Loudnesswar.info
also auch die Sand Anger von Metallica.
Katastrophe.
Und so. Also furchtbar. Das ist das Problem. Also sowas wird eigentlich gerne in der Popmusik gemacht, ne? Also weil du einfach dann einfach. Ich sag mal so, für den 0815-Hörer klingt sowas einfach gut. Also wenn einfach alles komprimiert
also
ist.
Also wenn der Bass drückt, wenn alles schön laut kommt.
Wenn der 0815 Dynamik einfach. Also wenn du.
Aber die hatten das jetzt im Radio mit der Red Hot Chili Peppers CD.
Ja.
Und da haben sie das auch nochmal thematisiert. Das habe ich morgen früh auf dem Weg zur Arbeit, glaube ich, das im Radio gehört. Dass die vom von Texten, ja, von Songs her ist die ja grandios.
Aber die kannst du nicht anhören.
Man kann sie nicht hören.
Es ja ist wie die Baroness.
Haben die nicht irgendein Jubiläum oder irgendwie sowas war da jetzt?
Der Flehe, oder wie er heißt, der Bassist hat jetzt seine Autobiografie veröffentlicht und löscht jetzt seinen Facebook-Account.
Die müsste aber jetzt auch schon 20 Jahre alt sein, die Platte, ne? Kann das sein?
Ja, die ist rausgekommen, als ich am Gardasee war.
97, 98 den Dreh rum.
Ja, also das war die 2000,
sowas, ne? Drogenfreie John Frusciante wieder zurückgekehrt ist zur Band. Oder wo sie ihn rausgeholt haben zur Drogenklinik oder sowas.
Aber aktuelle Platte, auch höchstens 2 Jahre alt, glaube ich, ist von Baroness Purple. Eine so geile Platte. Aber leider, das fängt an und das erste, was du hörst, ist ein Kick auf die Bassdrum und der ist schon komplett übersteuert und das zieht sich leider durchs ganze Album. Okay. Und dann gibt es super geile Songs, aber also kannst du nie hören.
Ja, aber das Problem ist aber auch so der Markt, der Druck des Marktes sozusagen.
Ja, die Leute wollen das. Also ja, aber auch jeder, der keine mega Hi-Fi-Anlage oder keine richtig guten Kopfhörer hat, der will das halt so haben und das ist das Problem.
Vor allem ist es halt auch in der Disco oder sowas oder wenn du auflegst oder sonst was, also in der Popmusik, wenn du, sagen wir mal, du hast, fang mal einfach nur mal bei einer ganz normalen iTunes oder Spotify-Liste an und dann drückst du einen Song und drückst auf Play und du hörst den und da hat diese und jene Lautstärke und diese und jene Dynamik und dann kommt der nächste Song. Da kann es natürlich sein, dass der Song einfach anders gemischt wurde und da ist er natürlich ein Ticken leiser.
Ja, das
bedeutet aber nicht, dass der Song schlechter ist, nur weil er leiser ist.
Also lauter,
der ist aber
leiser,
nur anders gemischt. Aber dann ist es natürlich so, dass dann auch, ich sag mal, gewisse Leute dann auch oder Produzenten untereinander dann sagen, also dem sein Song ist so, hat die und diese Lautstärke, also will ich das auch haben, egal wie. Ja. Und das ist das Problem an der ganzen Geschichte, weil das ist dann so ein Wettbewerb, wo du willst, dass dein Song natürlich lauter ist als der andere, aber das geht auf Kosten der Qualität.
Okay.
Es gibt auch Bands, die sträuben sich komplett dagegen. Also sie sagen, hey, wir bringen unsere Sound, auf unsere Platte auf einen guten Stand, du musst ein bisschen lauter machen, aber dafür kannst du so auch laut fahren,
die Platte. Ja gut, genau, das ist nämlich die Frage, du musst ein bisschen lauter machen, aber trotzdem ist das lauteste Signal auf der Platte noch so laut wie das lauteste Signal auf der anderen, das kommt noch nie so oft vor. Ja. Dafür, wenn es dann mal Bums macht, dann macht es halt richtig Bums, weil da ist deine Anlage nämlich schon auf 10:30 stehen, obwohl der Rest ja so leise ist und wenn die dann mal reinhauen, dann kommt es halt auch richtig mit Druck raus.
Und die leisen Töne sind auch dann leise und dadurch hast du auch natürlich eine ganz andere Emotion in der Musik, weil so funktioniert auch bei zum Beispiel bei Post-Rock oder sowas, wird sowas ganz oft benutzt, also wo du halt erst ganz leise Töne hast und dann gibt es einen Ausbruch und dann muss der Ausbruch halt da sein.
Du, wenn du was produziert hast, dann schickst du das mischst du das selber, aber du schickst zum Mischen, ne?
Nein, ich schicke es zum Mastering in 99% Fällen. Ja. Ja,
was ist der Unterschied zwischen Mischen und Mastering? Das habe ich auch nicht ganz verstanden.
Also Mixing ist quasi das reine ins Verhältnis bringen des Songs.
Also die einzelnen Tonspuren, die Gitarre ist so laut, Gesang so laut.
Genau, ganz genau. Plus halt Equalizing, plus halt das künstlerische Mischen.
Mhm.
Also im Sinne von, dass du sagst, okay, du hast jetzt auf die Snare jetzt noch einen Verzerrer drauf oder sowas. Also den Sound... den Sound der Produktion oder der Produktion quasi den gewissen Soundstempel zu geben. Das ist beim Produzieren und beim Mischen der Fall. Und dann hast du dann eine Spur von dem ganzen Song, also eine Wave, eine Eif, eine irgendwas, eine File. Und die gibst du dann zum Mastering raus.
Okay.
Der Mastering-Prozess sorgt dafür, dass der Song auf möglichst vielen, auf allen Abspielmedien, Abspielformaten gleich gut klingt. Ob du es auf dem Handy hörst mit dem Lautsprecher oder auf deiner Bang & Olufsen-Anlage oder im Autoradio oder auch im Radio normal.
Also der steuert quasi nochmal das Gesamtding, was du vorher zusammengemischt hast. In einen Track steuert er das mal noch so ein bisschen frequenztechnisch, biegt er das halt so hin, dass es überall gut klingt. Es ist wie, du hast einen
Kuchen und du nochmal eine Glasur drüber hauen.
Okay.
Also
okay.
Du musst nochmal binden einfach.
Alles okay.
Und das macht nochmal, das kann nochmal ein sehr entscheidender Prozess sein, also vom Mastering, also das Mastering. Das kannst du auch. Und das ist auch noch ein Punkt, wo du sagen kannst, okay, hier hättest du gerne bitte keine ultra krasse, kein Loudness War, du hättest gerne eine schöne Dynamik drin.
Okay, aber du hast ein eigenes Studio. Du hast hast ein eigenes Tonstudio, also bei dir kann man auch eine Platte aufnehmen, bei dir kann man was singen, bei dir kann man was...
Hast eine Dose, in die man reinsingen kann. Ja,
genau.
Du kannst das doch theoretisch selber. Warum schickst du es weg oder kannst du es nicht?
Nee, also das ist, also ich mache das zum Beispiel jetzt bei Werbeproduktionen und sowas, da mache ich das in je nachdem für was für benutzt wird, also wenn es fürs Fernsehen benutzt wird, dann gebe ich es ab zum Mastern. Wenn ich es jetzt, sagen wir mal, es wird jetzt für Internet benutzt, dann mache ich das selbst.
Okay.
Das hat den Hintergrund, weil etwas zum Mastern abzugeben, ist immer gut, wenn noch eine dritte Person oder eine zweite Person jemand anderes nochmal drüber schaut.
4 Ohren.
Dann kannst du dann sagen, ja, wenn es dir passt, das hätte ja dem auffallen müssen. Es ist immer gut, wenn du die Schuld verteilt. Das ist schon klar.
Dass ich anrufen kann und sagen einfach, hier, mach mal bitte deinen Bass ein bisschen, zieh mal da ein paar Frequenzen raus, dann kann ich nämlich noch das und das bewirken.
Okay.
Also,
vier Ohren hören besser als zwei.
Ja, du hast das Ding ja schon tausendmal gehört und alles.
Ja, klar.
Und deshalb sagst du, okay, ich bin jetzt fertig, wir mischen.
Bist du irgendwann betriebsblind so?
Ja, bist du betriebsblind.
Also, weißt du, bei meine Fotos lasse ich als letzte Instanz auch immer die Julia nochmal drüber gucken, die dann sagt so, oh nee, das geht ja gar nicht. Und das fällt dir dann aber stundenlang nie auf, wenn du dran rumschraubst.
Ja, ja, ist auch so. Also, das ist wirklich so eine Sache, die halt den Sterblichen einfach nicht auffällt.
Normalsterblichen. Das ist aber wirklich so, wenn du mit dem Daniel unterwegs bist und keine Ahnung, du hast irgendwie, findest irgendwas oder hast, blödes Beispiel, der Daniel sagt, oh, da knackt was. Das hört kein Mensch. Kein Mensch hört es. Der Daniel hört es.
Ja gut, aber das ist ja auch sein Ding. Das wäre ja zum Beispiel auch eine Frage, die ich mir...
Also wir müssen mal kurz erzählen, der Daniel, der hat für unsere kleine Radiosendung auch die Jingles produziert.
Ja.
Und das ist einfach so, wo ich dann sage, ey komm, es ist gut so, das klingt fantastisch. Und dann ist er aber erst bei 50% Zufriedenheitsstatus, wenn ich schon hocherfreut bei 200% angekommen bin und mehr habe, als ich erwartet habe. Und dann kommt er an und sagt, da ist ein leichtes Knacken. Das hört kein Mensch. Ich habe es nie gehört.
Nein, aber wenn man was abgibt, will man es rund
haben. Ja, natürlich. Weil, das und das fasziniert mich total.
Weil vielleicht landet das auch Dinge,
die kein Mensch hört.
In den Händen von jemandem, der sich auskennt. Und der fragt dann, wer hat denn das gemacht? Und dann sagst du, ja, das war der Daniel Stenge. Und dann denkt er sich, da ist aber ein Knacken drin, ne? Der Daniel Stenge, der hat es wohl nicht so drauf. Und deswegen ist, was ich rausgebe,
ja, natürlich,
ist so gut, wie ich es hinkriege.
Ich meine ja auch,
besser kriege ich nicht hin, dann gebe ich was raus.
Dass ich das nicht höre, als Otto N. Und er sagt, hör mal, nimm mal den Kopfhörer, ich mach's mal lauter.
Ja, du könntest es vielleicht hören, wenn du dich da ein bisschen drauf trainieren willst. Also ich glaube, dass man das schon hören kann.
Ja.
Aber das ist auch eine Gefahr zum Beispiel dabei, wenn...
Es rauscht eben später.
Weil ich denke mir dann zum Beispiel, das ist halt auch tatsächlich eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Kannst du noch, das ist wie jetzt ein Koch noch mal irgendwie so nach einem Shoppen richtig hungrig nachts noch zum Döner oder zum Meckes gehen? Ist es für einen Koch noch geil, der eigentlich weiß, wie es schmecken sollte und wie das jetzt schmeckt? Ist so, kannst du noch sagen wir mal, unbefangen Musik hören? Wenn du so Musik hörst, gehst du dann direkt in den Analysemodus?
So wie als auch. Also ich höre mir jedes Mal, wenn ein Song irgendwo abläuft, habe ich eigentlich mehr oder weniger vor mir wie so mein eigenen Bildschirm sozusagen. Also so diese Arranger, diese Sequencer-Bildschirm und höre das genauso. Also und sehe das auch so. Also es ist bei mich unheimlich schwierig, auch wenn irgendwo Musik läuft. Das habe ich das letztens erst wieder auf der Tour gemerkt, wo wir dann auch Musik vorne gehört haben und ich musste gerade einparken oder so, dann muss ich die Musik ausmachen. Das tut mich so überlasten, weil ich einfach, also ich kann mit Genuss noch Musik hören,
ja.
Aber ich höre auch eigentlich eher sehr bewusst keine Musik, muss ich auch sagen.
Okay.
Also ich habe mir in meinem Auto, läuft immer nur Deutschlandfunk Nova, zum Beispiel einer meiner Lieblingssender, der hat zwar Musik, aber auch viel Talk zwischendrin. Okay. Manchmal höre ich auch nur B5 aktuell, einfach, weil ich einfach, Musik ist einfach mein Material.
Hörst du Radio X?
Radio X höre ich auch.
Ja, donnerstags morgens, von 7 bis 9. Sehr schön. Scramble X, beste Sendung. Ja, auf der 91.8 oder bei DAB Plus oder via App und Stream.
Ja, bei allen beliebten Radiostream-Portalen.
Ja, also ich sag mal so, ich muss aber sagen, das ist eine gute Frage, weil ich habe erst vor einem, vor vielleicht einem Jahr erst wieder angefangen, wirklich Musik zu hören. Also auch wirklich so privat, sage ich mal.
Ja.
Einfach um eine Spotify-Playlist oder ich habe jetzt auch wieder einen Plattenspieler, endlich nach ganz langer Zeit und habe auch wieder angefangen, einfach mal eine Platte aufzulegen, während ich im Studio was aufgeräumt habe oder sowas.
Ja.
Und also ich bin auf jeden Fall, kann ich wieder bewusst Musik hören. Ich habe auch eine lange Zeit auch vielleicht auch keine Musik so wirklich gehört, weil ich da hin und wieder auch so einen kleinen Minderwertigkeitskomplex bekomme.
Echt? Ernsthaft?
Ja.
Ernsthaft?
Ja, weil ich mir denke, ey, das ist eine coole Band, die wäre ich auch gerne.
Ja, aber... Ja.
Aber ich kann mit Genuss noch Musik hören.
Weil es war tatsächlich so, wir sitzen hier auf unserer Terrasse, haben vorhin gegrillt und ich habe gemeint, also ich habe hier auf der Terrasse extra ein paar schöne Lautsprecher an die Wand geschraubt und halt auch Möglichkeit, MP3-Player alles anzuschließen und Musik aus dem Netzwerk abzuspielen. Hab dann gemeint, oh, ich habe den Player oben vergessen. Hat Alex gesagt, nee, mach ganz... Brauchen wir keine Musik, ganz angenehm so.
Ja, es ist. Ne?
Und tatsächlich, ich brauche eigentlich am liebsten immer so ein bisschen Hintergrundmusik überall, aber ich kann das auch verstehen, wenn man dann Bock hat.
Ja, also ich habe ja eigentlich einen halben Tag das Radio an.
Ja.
Und deswegen bilde ich mir auch ein, ich habe gar keinen Musikgeschmack. Also jetzt nicht irgendwie so die.
Es kommt dann auf den Sender an, aber meistens ist das erste Anzeichen.
Nee, es ist schon ein Rocksender,
nee, Quatsch.
den ich überlaufen habe. Aber wenn du mich jetzt nach einer Lieblingsband fragst, ne?
Echt?
Könnte ich dir ad hoc nicht sagen.
Könnte ich dir vielleicht nicht sagen, aber so die Dinge, die ich am liebsten höre.
Ja, im Moment bin ich gerade voll auf Biffy Clyro halt. Aber,
ja?
Aber ja, dass ich Auto fahren muss ich noch. Vielen Dank. Die,
kein Bier für den Conny mehr.
Auto, Hauses bringt gerade Rotkäppchen-Sekt und Bier.
Alkohol, danke.
Wir können das auch mal kurz.
Nächstes Mal wir mal das passt schon. Also, wir sehen, das ist. Ja, also es ist ja warm heute hier, ne? Ja. Und dann müssen wir natürlich auch was trinken. Sonst dehydrieren wir.
Oh, und es gibt russisch Brot.
Die Stimme benetzt. Auch russisch Brot perfekt für einen Podcast. Hört mal.
Mega. Mm. Ja, aber das ist sowas, was ich jetzt gar nicht von mir behaupten kann, dass ich irgendwie
eine, also russisch Brot magst.
Eine Lieblingsband habe. Also im Moment, wie gesagt, Biffy Clyro. Ich mag aber auch Christian Steifen.
Auf diesen
wirklich, ich mag den.
Ja, ja, nee.
Diversen das, Musikgeschmack zurückzukommen, auch mit wieder Musik zu hören. Das hat natürlich auch den Vorteil für mich, da ich ich habe ja, wie gesagt, um dann nochmal kurz anzuschließen, ich habe mich ja dann selbstständig gemacht und das war natürlich überhaupt gar nicht drin, dass ich das mit meiner eigenen Musik schaffe. Oder vielleicht habe ich mich auch nicht getraut. Also war natürlich der einzige logische Schritt ist irgendwie, das in ein Kunsthandwerk zu verwandeln. Das bedeutet, mich mit der Musik, mit der Industrie zusammenzutun.
Ja.
Und halt Musik für Werbespots und Imagefilme zu komponieren. Also das klingt so, als hätte ich jetzt, das ist natürlich immer so eine Sache, wie man an Aufträge rankommt und so weiter. Aber auf jeden Fall hatte ich da ziemlich früh einen ziemlichen Glücksgriff zu einer Truppe nach Köln. Die mich dann mit Aufträgen dann versorgt haben und dann meine Visitenkarte dann nach und nach in ganz Köln rumgegeben haben und das war dann für mich so der Einstieg dann in die Produktion von Imagefilmen, also Musik für Imagefilme und auch für den einen Werbespot, also auf jeden Fall für Musik, für bewegte Bilder, dann auch so kleine Dienstleistungen wie Warteschleifen, dann kamen auch irgendwann Jingles dazu und jetzt mittlerweile bin ich beim Podcast angekommen, also da waren auch Sachen, also...
Du produzierst ja auch Podcasts.
Ja. Ich produziere Podcasts, das bedeutet, ich kümmere mich um die technische Abwicklung.
Wir können ja ehrlich sein, du hilfst uns auch bei unserem Podcast.
Ganz genau.
Na, also so ist es ja nicht.
Und und da ging dann der Weg weiter, dass halt auch Musik von mir dann auch in Werbespots gelandet sind, die dann im Fernsehen liefen und auch für, keine Ahnung, für auch sowas wie Deutschland sucht den Superstar, wo Garnier der Hauptsponsor war und dann kam bei jeder Finalshow kam dann irgendwie so eine Dauerwerbesendung, wo dann Musik von mir dann, wo ich Musik dafür produziert habe. Und so habe ich dann auch natürlich gelernt, wie funktioniert das mit Musik und Bild dann halt. Ne? Das war dann auch etwas, was ich dann, wo mein Musikgeschmack dann auch sehr, sehr viel damit zu tun hatte, dass ich mich halt, wenn jemand sagt, okay, er braucht jetzt hier irgendwas House-mäßiges, ich meine, ich liebe ja House-Music, oder sag mal irgendwas so Rammstein-mäßig, Rock-mäßiges, dass man, okay, man hört sich das an und sagt, okay, wie funktioniert dieser Sound? Was macht dieser Sound zu dem Sound einfach? Und dann produziert man halt was in diese Richtung, um es dann, dass es halt für einen Werbespot oder für einen Imagefilm oder so funktioniert. Man hört dann irgendwann in klassische Musik rein. Wie funktioniert klassische Musik? Was macht es aus? Und das muss man natürlich dann auch alles adäquat mit einem Computer umsetzen dann halt auch, ne? Also und so kam ich dann eigentlich dann so in diese gewerbliche Geschichte rein, in das Kunsthandwerk.
Okay.
Womit ich dann eigentlich dann so gesagt habe, okay, ich verdiene damit mein Geld und stecke es dann natürlich in meine eigenen Projekte.
So Aufträge und sowas, das läuft viel über Vitamin B dann? Oder, weil ich meine, wie kommt das so?
Sorry,
weil du musst ja erstmal irgendwie einen Namen machen, als sagen wir mal, als Jingle-Macher.
Das ist erstaunlich. Also ich muss sagen, ich habe echt Kunden, wo ich mir denke, warum fragen die eigentlich mich?
Wie kommen die zu dir?
Ja, also warum fragen die mich im Sinne von, die müssen doch eigentlich auch von einem, was weiß ich, Telefonnummer...
Irgendwo muss eine Referenz herkommen.
Ja, ne? Genau. Also das kam, wie gesagt, eigentlich durch dieses eine Unternehmen in Köln kam das zustande und die hatten natürlich auch die ganzen anderen Drähte zu RTL und zu einem anderen Regisseur. Und wenn da ein Regisseur dann quasi für RTL gearbeitet hat, hatte dich ja schon auf dem Schirm gehabt und hat dann vielleicht ein anderes Projekt und dann sagt dann hier, Daniel, wir brauchen hier und da Musik, ich schicke dir mal ein Skript, sag mal, was du dafür willst und ob du ins Projekt einsteigen willst und so geht es halt immer reihum.
Okay, und die haben schon ungefähr eine Vorstellung, die sagen, ja, da brauchen wir was Dramatisches, so ein bisschen mit Trommelwirbel, am Schluss muss irgendwie jetzt Nebelhorn und dann...
Also da ist das Briefing, findet statt... entweder mit sogenannten Ghost Tracks, also dass sie sagen, hier hör dir mal den Song und diese Stimmung hätte ich gerne oder guck dir mal diesen Werbespot an, weil die Sache ist ja die, ich bekomme in den seltensten Fällen wirklich einen fertigen Werbespot geschickt, wo ich dann die Musik produziere, sondern es wird ja alles parallel gemacht. Also wenn die schon,
das heißt, du passt dann den Sound auf die Bilder an?
Ja, also ich fange schon parallel dran zu arbeiten. Ich fange an der Musik zu arbeiten, während der Film wahrscheinlich noch gar nicht gedreht ist.
Okay.
Und aber es geht schon, man bekommt ja ein Skript geschickt, man bekommt ja Referenzen geschickt, so ungefähr soll das Ambiente sein, das Setting sein von dem Film, ungefähr so ist die Dramaturgie, ungefähr so ist, könnte man sich die Musik vorstellen. Und da hast du ja schon ein paar Anhaltspunkte, da fängst du an, das zu produzieren, machst ein, zwei Konzepte, wo du auch mal sagst, hier, das könnte genauso gut funktionieren. Ist zwar was ganz anderes, gibt's aber...
Gibt es da so eine Durchschnittsdauer, wie lange du sowas Zeit hast oder brauchst? Nee. Wenn ich jetzt sage, ich brauche in 14 Tagen die und die Melodie von dir, kriegst du es hin, ja?
Das ist lang. 14 Tage ist lange.
Okay, wenn ich sage, ich brauche übermorgen?
Kriege ich hin.
Krass.
Okay. Also bekomme
also schüttelst du das dann so wirklich aus dem Ärmel?
Wie viel Zeit hat man denn jetzt, wenn jetzt so ein Produzent anruft? Angenommen, er ruft jetzt heute Abend an und sagt, Daniel, ich habe mit dir mal zusammengearbeitet, da und da und das Projekt haben wir gemacht. Not am Mann, ich bräuchte innerhalb von 48 Stunden, ja, weiß ich nicht, drei Minuten langen Sound.
Ja.
Das und das und das, in die Richtung geht's. Hör dir mal das und das an, das ist so ein Anhaltspunkt. Ich habe gerade Zeit, tschüss.
Also es ist halt von ganz vielen Faktoren abhängig. Also 3 Minuten ist schon mal lange eigentlich. Dann kommt es darauf an, okay, ist es jetzt nur, brauchen wir jetzt nur Background-Musik, wo man auch mal eine Minute lang denselben Loop laufen lassen kann oder auch nicht? Oder brauchen wir wirklich komplett getimte Musik, die vielleicht auch noch klassisch sein muss?
Okay, so ein Werbespot hat ja eben nur so ein Jingle, ne?
Ja, ja, das sind meistens so 30 Sekunden maximal. Es kommt darauf an, wenn er jetzt für einen Imagefilm für 3 Minuten braucht, da würde ich allererste, was ich machen würde, ich würde sagen, hier, also das ist schon ganz schön kernig, ich gucke mal in meinem Archiv, was ich am Start habe.
Du hast also auch ein Archiv schon vorproduziert.
Schicke ich euch rüber, hört es euch an und dann sind die, da ist ja jeder unter Zeitdruck.
Ja.
Ist ja wirklich jeder absolut unter Zeitdruck. Und das, da kannst du auch sagen, da sagen die, okay, das ist jetzt nicht 100% das, was wir brauchen, aber mach das zu 100%. Also schau, dass du das irgendwie so ummodelst, dass es funktioniert. Und da ist auch eine, jeder weiß ja, ey, wir sind spät dran, wir müssen jetzt gucken, was wir bekommen. Und dann mache ich aber auch für mich erst 24 Stunden durch. Also das ist jetzt überhaupt gar kein Thema. Also da ist, dann schaue ich, dass ich das irgendwie durchprügel. Ich bin eh grundsätzlich, was das betrifft, ein sehr akribischer und auch ein sehr zuverlässiger und pflichtbewusster Mensch. Ich meine, so verdiene ich ja auch meine Brötchen und eine schlechte Referenz verteilt sich doppelt so, zehnmal so viel wie 10 gute. Ja. Und deshalb, also da in so einem Notfall würde ich natürlich auch noch ein anderes Studio anrufen, würde sagen, hier, da hängen wir in der Bredouille, da brauchen wir Musik dafür. Was habt ihr denn auf der hohen Kante? Da würde ich, also ich kenne 2 Leute, die ich anrufen würde, um auch mir eine Sicherheit zu geben, zu sagen, okay, ich habe noch 2 Leute im Boot irgendwie und wir können
als Backup quasi, Plan B.
Ganz genau.
Okay, das ist immer geil, wenn man da jemanden hat und dann
genau.
auf den wir zurückkommen kann. Wir
können auch Zeit haben, da sein. Wir haben alle keine Zeit und sind alle grundsätzlich nicht da. Aber wir bekommen das alle irgendwie auf die Kette. Ja. Aber das ist jetzt eine Frage, die kann man schwer beantworten. Also ich habe auch... Es gab auch letztens der Fall, wo ich wirklich eine Woche oder 2 Wochen an einem Sound rumgebastelt habe und es hat irgendwie nichts... Also mehrere Konzepte gemacht, es hat nichts gezündet. Und dann habe ich einfach komplett alle Gedanken über Bord geschmissen und habe einfach innerhalb von, ich glaube, sagen wir mal 6 Stunden das zusammengezimmert, wo ich 14 Tage lang dran gesessen habe.
Echt?
Einfach und für einen einminütigen Trailer. Und habe ich das einfach reingeknallt, ohne nachzudenken. Einfach nur noch funktioniert und es hat dann funktioniert.
War
dann
okay. Und ich glaube auch, das, also bei mir ist so, und ich brauche einen gewissen Zeitdruck,
ja.
damit Sachen bei mir gut werden. Also ich brauche einfach, glaube ich, Druck, damit Sachen, auch bei der Arbeit, ist die besten Ideen fallen mir kurz vor Feierabend ein. Irgendwie so,
ja.
ich glaube, wenn,
ja.
also ich kann morgens da sitzen und der Arbeitstag, ich habe noch 8 Stunden vor mir und mir fällt irgendwie keine Lösung für irgendwas ein. Und sobald dann der Feierabend, da rieselt es dann irgendwie. Oder auch, wenn ich jetzt größere Projekte habe oder so Fotodinge, wenn... Ich glaube, unter Druck funktioniert das trotzdem irgendwie. Also einen gewissen Druck braucht man manchmal.
Also du brauchst auf jeden Fall eine sogenannte Deadline. Du brauchst auf jeden Fall, bis dahin, da musst du irgendein Ergebnis
kommen. Ja, also genau, Deadline muss auf jeden Fall haben, sonst fange ich das gar nicht an.
Also ich bin ein...
Nein, das ist wirklich so, wenn einer mal sagt, das könntest du bei Gelegenheit mal machen, ja, dann kommt es auf meinen, kann ich bei Gelegenheit machen, Stapel.
Ja.
Und da versandet es dann irgendwie. Aber wenn einer sagt, hier, pass auf, in 2 Wochen... Dienstag muss die Sache fertig sein, dann kommt es auf meine in 2 Wochen Dienstagstapel und dann in 2 Wochen Montag quasi fange ich dann an und dann ist es aber auch eigentlich fertig und ganz gut.
Ja, da funktioniert der Unterschied. Also ich bin eigentlich jemand, der relativ schnell Ergebnisse zusammen hat. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich habe jetzt gestern irgendeinen Job reinbekommen, dann sitze ich eigentlich jetzt schon im Studio und arbeite schon an einem Layout.
Es ist nicht so, dass ich gar nichts machen würde, aber das ist so der Richtige, das Richtige, also man fängt dann an, aber dadurch, dass man keinen Druck hat, plänkelt man auch so ein bisschen rum.
Ja, ja,
natürlich. Und halt so das Richtige, also unter Druck ist es, glaube ich, bin ich am effizientesten.
Ich meine, das ist ja eine absolute Kopfsache. Es ist einfach eine kreative Arbeit, die du machst. Und du ist ja nicht so, dass du jetzt irgendwie einen IKEA-Schrank zusammenschrauben musst, wo du einen Plan hast oder sowas oder eine Ablage bearbeiten mit Abheften oder am Fließband irgendwas zusammenschrauben. Also das sind alles ehrenwerte Berufe, das ist überhaupt kein Thema. Worum es mir geht, ist ja, dass es ja eine Sache ist, die es gibt.
Man ist halt nicht immer auf Kommando kreativ. Halt, ne?
Ja. Aber es gibt trotzdem Kniffs und Tricks, die du immer anwenden kannst. Und dann denke ich mir, okay, wenn ich heute auch nur an einem Layout gearbeitet habe, habe ich heute trotzdem was gearbeitet. Ich brauche immer das Gefühl, ich muss heute was gearbeitet haben. Dann schicke ich das Layout schon raus, aber es ist noch nicht so, ich habe es für mich zwar schon so weit gemastert oder beziehungsweise so weit schon in Shape gebracht, dass ich weiß, wie es am Ende klingt und schickt aber erstmal so diese ungemasterte Version raus.
Ehrlich, man kann ja nur Kunden sagen, man hat es in kurzer Zeit irgendwie schon abgearbeitet, weil einfach dann auch die Wertschätzung ein bisschen fehlt für das, für die Arbeit, die man macht. Bloß weil du es gut kannst und sehr effizient.
Ja, aber deswegen bekostet man ja auch diesen und jeden Preis, weil man einfach schnell gut ist.
Ja, genau. Und du musst aber den Preis ja auch rechtfertigen. Für viele Leute ist einfach was schnell zurückkommt, hat wenig Aufwand gemacht.
So lange hast du ja gar nicht
so lange hast du ja gar nicht dafür gebraucht.
Die Frage ist ja, Preis bringt mich jetzt mal zu einem Thema, was mich auch brennend interessiert.
Es werden keine Gagen genannt.
Nein, um Gottes Willen. Die GEMA. Es gibt da auch so viele.
Okay.
Auch so viele. Du bist ja GEMA-Mitglied, oder?
Ich wäre völlig bescheuert, wenn ich kein GEMA-Mitglied wäre.
Genau so ist es so. Und wenn du jetzt, angenommen, du hast jetzt irgendwie diesen Werbespot und da bekommst du dann, du bekommst eine Gage für das Ding, was du da gebastelt hast, ja, diesen Sound.
Ja, eine Produktions-
und pro,
ja,
für die Produktion. Und pro Ausstrahlung bekommst du ja auch nochmal GEMA.
Das
ne?
ist richtig, wenn es im Fernsehen oder wenn es im Kino läuft oder wenn es im Radio läuft, ja.
Ich habe gedacht, für so Jingles ist es dann so wie manchmal bei Bildern, dass du einfach die kompletten Ding abdrehst. Oh, der Nachbar guckt, glaube ich, gerade Fußball.
Dann ist es ja eigentlich auch so. Dann ist es ja im Kern, du kannst
dein Urheberrecht nicht abtreten.
Kannst du nicht? Genau. Du bist also quasi, du hast deine Gage gekriegt für das Ding und der Daniel Stenger ist GEMA-Mitglied und deswegen muss das immer.
Aha.
Okay. Das läuft folgendermaßen, muss man mal bei der GEMA kurz anfangen.
Klär uns doch mal über die GEMA auf.
Also, die GEMA ist
die. Was macht die eigentlich? Weil das sind so Dinge, früher haben sie immer, mit einer GEMA zahlen.
Ja, ja.
Und
ja.
Dann liest du immer, jetzt YouTube zum Beispiel, schön, dass sie sich geeinigt haben, aber du hast dann immer, wegen der GEMA konntest du das Video nicht gucken und dann haben sie immer alle geschrieben, ich heiße GEMA.
Also,
das ist ja eigentlich was Gutes.
Die GEMA ist...
Für die Künstler zumindest.
Genau.
Ja, zumindest
die GEMA ist die Gesellschaft für mechanische Vervielfältigung und Aufführungsrechte. Ist ein Inkasso-Unternehmen für Komponisten und Textdichter. Das bedeutet, ich habe einen Song geschrieben, ich habe Musik gemacht und habe auch von mir aus den Text geschrieben. Oder sagen wir mal, Conny, du hast den Text geschrieben, ich habe die Musik gemacht.
Gut, kann ich auch was gemacht haben?
Ja, du, machen wir es mal folgendermaßen.
Eindruck.
Machen wir mal folgendermaßen. Conny hat den Text geschrieben, ich habe die Musik geschrieben und du hast die Gitarre eingespielt.
Ah, oh, geil, ich bin Gitarrist.
Genau.
Die Blockflöte.
Du hast nur die Gitarre, aber Achtung, du hast nur die Gitarre eingespielt.
Die Triangel. Okay.
Achtung.
Ja, Triangel ist gut. Kann ich.
So, jetzt gehen wir zur GEMA und melden das Ding an. Textdichter ist mit 100% der Konstantin Groß.
So läuft's.
Der Daniel Stenger ist zu 100% der Komponist. So, jetzt machen wir eine Werksanmeldung. Das bedeutet, wir melden den Song bei der GEMA.
Ich bin zu 100% Gitarrist.
Ja, du kommst gleich ins Spiel.
Achso, okay.
So, wie geht's dann weiter? Genau, wir haben den Song jetzt gemeldet.
Wie läuft das ab? Also schickst du denen eine E-Mail, hey, ich habe einen Song gemacht, wo heißt der?
Ja, du gibst Formulare, die füllst du online aus, drückst ab und dann bekommst du eine Bestätigungsnummer und dann bekommst du irgendwann per Post quasi deine Werksanmeldung geschickt. So, dann, du musst natürlich auch GEMA-Mitglied sein, du musst dich anmelden bei der GEMA, dass du da beitrittst einfach. Ne?
Bist ja ein Verein, ne?
Wir sind ein Verein, genau. So.
Kostet der Gebühr? Dass
der du kostet im Jahr 50 Euro, haben sie mir, glaube ich, abgebucht.
Okay, das muss ich erstmal rentieren dann auch, ne?
Es gibt, ja, genau, das muss ich rentieren. Und das ist dann folgendermaßen, jetzt wird das Lied, sagen wir mal, auf Antenne Bayern gespielt oder auf was weiß ich, FFH oder was. So, jetzt muss
Antenne Bayern... Wenn wir ein Lied machen, dann ist es bestimmt so Radio Bob oder sowas.
Ja. Ist ja egal, ist so ein Radiosender.
Ja, oder genau. Wird auf irgendeinem Radiosender gespielt.
Ich wollte zwischendurch mal den Witz machen.
Unsere Musik läuft nur auf Radio X.
Ja, auf Radio X.
Du bist nur der Gitarrist, wir sind die Urheber.
Meine Musik läuft.
Ja, ich bin immerhin kein Keyboarder. Weißt du, wie die Typen heißen, die den Bands immer nachreisen? Keyboarder.
Nee, gut, dass ich Keyboarder in der einen Band bin. Ja, auf jeden Fall, der Song.
Daher mein Gag.
Der Song läuft jetzt auf irgendeinem Radiosender und der Radiosender muss eine lückenlose Playlist führen, was wann wo gelaufen ist. Also meldet der Radiosender, also der Radiosender muss GEMA bezahlen, der muss pauschal eine GEMA-Gebühr abdrücken und
die wahrscheinlich keine 50 Euro.
Ja, das sind ein paar Millionen, je nachdem, was für eine Reichweite der Sender hat, wie viel Quote der Sender hat und so weiter. Jedenfalls läuft der Song dann auch noch, keine Ahnung, in irgendeinem Galileo hinten dran, irgendein Cutter hat ihn eingebaut, dann wird der Song nochmal in, was weiß ich, mitten im Leben wird er nochmal gebracht hinten dran, so Geschichten. Auch der TV-Sender muss GEMA bezahlen und muss auch eine...
Moment, die Motorradgang kommt gerade hier durch.
eine Playlist muss sie quasi führen. Eine lückenlose Playlist müssen die führen. Und melden es dann an der GEMA und anhand dessen bekommen wir dann eine Ausschüttung. Okay. Der Conny und ich bekommen eine Ausschüttung. Du leider nicht, du bist kein Urheber. Du kommst gleich ins Spiel. Oh. Und das macht die GEMA. Die GEMA ist ein Inkasso-Unternehmen für uns Komponisten und Textdichter. Und
du kommst dann auf allen
vier. Die Gitarristen sind immer die ärmsten Schweine.
Nein, für dich ist
für die GEMA. Für dich
die
Frauen.
Also das ist die GEMA. Das ist ein Tor gefallen.
Ich glaube, der erste FC Köln spielt. Ne?
Die GV, und dann gibt es noch die GVL, das ist die Gesellschaft für Vermögenswirksame Leistungen, für Verwertungsrechte, die Gesellschaft für, ich habe es vorhin nochmal nachgegoogelt, was es ist. Also die GVL gibt es da noch, die ist quasi für die Zweitverwertung recht, für Interpreten, für Musiker, für Studiomusiker, auch für Schauspieler. Das bedeutet quasi, du bekommst dann Geld von der GVL, weil du hast ja nicht an dem Song quasi mitgeschrieben, ach so. Du hast ja kein Urheber, du bist ja nur...
Ich habe ja nur dein Stil runtergespielt, du hast mir die Noten gegeben, ganz ich genau.
Du hast klar, die Leistung erbracht, mir die Gitarre einzuspielen oder uns die Gitarre einzuspielen.
Ich bin quasi ersetzbar.
Deshalb bekommst du aber auch immer wieder Geld. Nicht so viel wie wir, aber du bekommst...
ich komme über die runden Leute. Zum Beispiel jemand wie, das könnte mehr sein,
mal, jemand wie eine... Oh, wer fällt mir da ein? Jemand wie, ich sag's mal so, es war nicht mal on Vogue, aber sowas jemand wie eine Britney Spears, die Frau hat ja in ihrem Leben noch nie einen Song geschrieben, die ist ja nur Interpretin.
Ja.
Die hat ja eine Riege von Produzenten und Komponisten und Textdichtern.
Also das heißt, die kriegt gar nicht die GEMA,
die kriegt nur GVL.
Ah.
Und halt, und alles,
die was. Arme Britney.
Auch ein Dieter Bohlen bekommt nur Urheberrechte, weil alles, für was der schreibt oder für was die ganzen Hupfdohlen, die haben ja nie einen Song
geschrieben. Er bekommt auf jeden Fall mehr, als er verdient.
Er bekommt so viel, wie ihm zusteht, sagen wir mal so.
Das schreibt er nicht auch für Andrea Berg.
Ja, das kann sein. Also das sind auch immer die großen Gewinner.
Da ist der Conny ganz
groß. Also die Komponisten.
Warte mal ganz kurz, Entschuldigung. Wir haben ein Auto in der Straße stehen.
Ja.
Mit einem großen Andrea Berg Aufkleber.
Okay.
Und deswegen komme ich drauf. Und das ist nicht mein Auto.
Ich wollte gerade sagen, ja. Kann mir die helfen?
Nee, alles gut. Also die Komponisten und Textdichter sind immer die großen Sieger bei allem. Und dann muss man sich auch überlegen, dass die... was soll ich jetzt sagen? Genau, man hat auch von der GEMA hat man natürlich auch mehrere Möglichkeiten, man seinen Vertrag gestalten zu lassen.
Okay.
Also ich bin zum Beispiel bei Online-Rechten ausgenommen. Das heißt, ich nehme das Inkasso für Online-Sachen selbst wahr.
Okay.
Das hat den Vorteil zum Beispiel, dass wenn ich jetzt einen Werbespot produziere, der im Fernsehen läuft, da muss der TV-Sender, weil er ja das ausstrahlende Organ ist, genauso wie jetzt ein Radiosender, muss GEMA bezahlen. Ja.
Okay.
Aber die Firma, die jetzt die Sendezeit bucht, muss keine GEMA bezahlen, weil sowieso der Fernsehsender das ja übernimmt. Also,
okay.
Ja,
natürlich.
Aber, das Unternehmen würde ja jetzt zum Beispiel das Ding nehmen und zum Beispiel auf ihre Webseite knallen.
Okay.
Also müsste eigentlich die GEMA wieder auf den Plan treten und müsste sagen, hier, liebes Unternehmen, wir wollen von euch nochmal Geld haben, dafür, dass ihr von Daniel Stenger Musik benutzt habt.
Das will das Unternehmen aber nicht.
Das will das Unternehmen natürlich nicht. Sowas muss immer so einfach wie möglich strukturiert sein, dass die Leute auch verstehen, also auch die Unternehmen und alles. Ist auch wirklich so. Das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte.
Keep it simple, ja.
Ja. Und dadurch dann sage ich aber, nee, Leute, ich bin, liebe GEMA, ich nehme das Inkasso selbst wahr für Online-Sachen. Da müsst ihr euch nicht drum kümmern. Und damit bin ich raus.
Okay.
Die GEMA kann zum Beispiel auch, es gibt zwei Bands, es gibt natürlich wahrscheinlich mehrere Bands, Rammstein und U2 machen das zum Beispiel, die sind bei ihren Live-Geschichten ausgenommen. Das bedeutet, die nehmen die GEMA für die Live-Geschichten selbst wahr, das hat bei folgendem Hintergrund. Bei der GEMA herrscht das sogenannte Solidaritätsprinzip. Das bedeutet, wenn ich eine CD herstelle oder wenn ich jetzt ein Konzert spiele, ein selbstorganisiertes Konzert, wo ich mit meiner GEMA-pflichtigen Musik spiele, muss ich auch GEMA bezahlen, auch wenn ich GEMA-Mitglied bin. Das bedeutet, ich muss dann, keine Ahnung...
Wenn GEMA für deine eigenen Songs bezahlen?
Ja, Natürlich, das ist Solidaritätsprinzip.
Aha.
Vereins, das ist die Vereinsstatuten sind es halt. Das bedeutet quasi, angenommen, ich würde das Konzert jetzt, keine Ahnung, 100 Euro GEMA-Gebühren kosten, bekomme ich von diesen 100 Euro wieder, ich glaube, 80 oder 85 Euro wieder zurück.
Okay.
Also sind 15 oder 20% behält sich die GEMA ein für Verwaltungsgebühren.
Das ist ja abgefahren. Okay,
so, und jetzt musst du überlegen, dass du, wenn jetzt eine...
Ganz kurz eine Zwischenfrage stellen. Ja. Es gibt ja nicht nur hier die GEMA, es gibt ja weltweit in jedem Land wahrscheinlich eine GEMA.
Ja.
Und das ist weltweit so?
Das ist die Suiza, gibt es in der Schweiz, es gibt die...
Aber die machen das alle gleich? Das ist
also
alles,
wenn die jetzt in den USA einen Track von dir spielen, dann kriegst du trotzdem Kohle von der GEMA?
Ja, das ist folgendermaßen, dann meldet quasi die GEMA USA das an die GEMA Deutschland und dadurch wird es ausgeschüttet. Das wird immer weitergeleitet.
Das ist ja ein Wahnsinns-Datenwust. Ne? Ja, wie viele Tracks im Radio am Tag auf allen Sendern laufen.
Stell dir das mal vor.
So praktikant bei der GEMA muss das dann die Schreibmaschine nehmen.
Ja, früher gab es ja kein Internet.
Und da
haben wir das ganz Brieftauben gemacht.
Wir kriegen ja demnächst ja noch einen Gast aus der Gastro. Und er hat mir mal gezeigt, wie da die GEMA-Liste aussieht, weil die haben nämlich A, könnten die entweder pauschal GEMA bezahlen, wenn Radio im Hintergrund läuft, ja, oder sie schreiben einfach jeden Track im Radio mit und ja, zahlen die Lieder einzeln und das kommt viel günstiger, als wenn die die Pauschale zahlen, da ja, die ja vor allem auch nur abends aufhaben, irgendwie so von 18 bis, ja, weiß ich nicht, 2 Uhr oder so.
Okay.
Ach, und nicht der ganze Tag Radio oder? Läuft, das ist dann anscheinend günstiger. Aber da hat er Riesenlisten, handgeschriebene Listen, wo jeder Track draufsteht, der irgendwie gelaufen ist und den geben die dann ab. Und Mova Gang ist wieder in town. Und ich, so ein armer Praktikant, musste es dann abschreiben.
Krass. Ja, aber das macht auch, also das ist natürlich ein riesengroßer Aufwand, aber das macht auch Sinn, weil durch diese genaue Liste weiß man genau, welcher Song lief, von welchem Künstler, von welchem Komponisten und Textdichter, ja, und dadurch kann es halt lückenlos genau an den weitergeleitet werden. Was jetzt bei einem Pauschaldeal nicht der Fall ist. Also nochmal zu der Live-Geschichte zurück. Jetzt, ich habe ja gerade das Beispiel erklärt mit wenn ich 100 Euro für meinen eigenen Auftritt bezahlen muss oder für mein selbst veranstaltetes Konzert, bekomme ich 85 oder 80 Euro wieder zurück.
Wegen der Verwaltungsgebühr von der
Genau. Kinder. So, jetzt bist du eine Band von, was weiß ich, Rammstein oder U2, wo U2 wahrscheinlich, keine Ahnung, für ihre Dinger 10 Millionen bezahlen müssen. Ja. Oder bleiben wir einfach bei einer Million. Mhm. Da würden die ja, keine Ahnung, 850.000 Euro oder 800.000 nur
Verlust
bekommen.
Verlust machen, ja.
Nee, bekommen. Also sie würden ja 200.000 oder 150.000 Verluste machen, ja, halt. Ne? Und da macht es Sinn, dass wir sagen, Leute, wir machen das selbst.
Okay.
Und schlagen es natürlich und ziehen es natürlich nicht vom Ticketpreis ab. Also da macht es absolut Sinn. Das ist auch das, was die Leute auch nicht wissen. Man kann sich die Verträge eigentlich selbst so zurechtschneidern, mehr oder weniger mit der GEMA.
Okay,
also man kann natürlich auch das Vollpaket nehmen und alles komplett, aber das kann man ein bisschen machen. Ja.
Und was passiert, wenn jetzt ein Radio- oder Fernsehsender, also wenn du weißt, genau, irgendwie mein Ding ist dann gelaufen, und kriegst du das minutiös auf der GEMA-Abrechnung? Wird ja wahrscheinlich
Einzelverbindungsnachweis so auf der GEMA-Abrechnung.
Ja, die ist erschreckend genau.
Echt? Und wenn du aber jetzt siehst, okay, aber da fehlt ja das Ding, was auf dem und dem Sender lief, um die und die Uhrzeit. Also weiß ich genau, dass es da lief, weil ich es gesehen habe. Und es taucht aber da nicht auf. Ja. Was passiert dann?
Kannst du reklamieren. Also ich hatte jetzt den Fall bei dem einen Werbespot, der kam 2015, lief der irgendwie 17.000 Mal im Fernsehen.
2014, ich erinnere mich.
Nee, 2015 war es. Ja, lief der 17.000 Mal und da habe ich irgendwie 8 PDFs bekommen mit A 100 Seiten.
Aber dann kriegst du das quasi minutiös aufgelistet und dann kannst du sagen, ey, liebe GEMA, cool, dass ihr das hier macht, aber mir ist aufgefallen, auf Sender X lief am so und so vielten Umschlag mich tot.
Ja. Das lief der Werbespot, genau. Und zwar bekomme ich es dadurch mit, weil ich eine sogenannte Umfeldliste bekomme. Ich bekomme von meinem Kunden dann quasi eine Liste geschickt, die nochmal genauso lang ist, also in jeder Fall genauso lang.
Quasi 17.000 Einträge.
Genau, um dann zu gucken, wo, und das ist wirklich so genau.
Da steht jeder einzelne Ausstrahlung.
Jeder, krass. Alles. Es steht drin, welcher Spot lief, es steht drin, zu welcher Sendung es lief, also keine Ahnung, How I Met Your Mother. Es lief in diesem Werbeblock an dieser Stelle um diese Uhrzeit auf diesem Sender.
So, jetzt komm mal Butter bei die Fische.
Und an diesem Ding, ja.
Du hast vorhin schon was, Garnier? Was war der? Also apropos Garnier, ich habe zum Beispiel mal für Vella gemodelt, aber das ist auch eine andere Geschichte.
Du warst Haarmodel.
Ich war mal, als ich noch Haare hatte, war ich tatsächlich Haarmodel. Ja, ja.
So, Daniel, schön, dass du da warst.
Ja, alles klar. Ich darf auch nur Produkte von Garnier benutzen.
Du bist
Haarmodel. Wenn ich mir schon mal überlegt hätte.
Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ich war auf jeden Fall Model bei einer Wella-Veranstaltung. Aber,
jetzt sind wir nur noch bei einer Veranstaltung. Wurde in der City-Galerie oder was?
Ja, in der Stadthalle damals. Aber es war auf jeden Fall.
Ich hab gedacht, wunderbar.
Du warst der frühere Dominik Fischer.
Großes Riesen-Haarmodel.
Pass auf.
Und auf einmal bist du mir in der Stadthalle.
Währenddessen stelle ich meine Frage an Daniel. Ich möchte jetzt gerne wissen, was der erfolgreichste, was war der erfolgreichste Spot oder was war der erfolgreichste Track? Zu welchem Produkt ist der gelaufen?
Jetzt kommen die ganz uncoolen Sachen. Nee, so uncool war das gar nicht. Also.
Naja, ich sag mal, so Geld stinkt nicht.
Also das war.
Sagen wir jetzt keine Hintergrundmusik für einen AfD-Werbespot gemacht.
Nee, auf keinen Fall.
Dann ist das ja alles okay.
So schlimm ist es noch nicht.
Wäre was von Nestle.
Nee. Mein absolut größter Hit in Werbebranche war für die Verivox-Kampagne, das Preisvergleichsportal mit den Geissens. Das war von mir. Das war der allergrößte, ich sag mal, der breiten Masse am meisten bekannt ist und auch der, ich sag mal, finanziell einträglichste.
Da kann ich mich, glaube ich, noch daran erinnern. Da sind wir zusammen gereist. Da waren wir in Las Vegas und da hast du einen Anruf gekriegt und das war der, oder?
Ja, das war die Sache. Und zwar.
Da waren wir in Las Vegas direkt danach.
Das ist mein Geistesdruck. Alles auf Rot.
Nee, das war ja kurz vor dem Urlaub. Und da riefen mich meine Colonel Buddies an und haben gesagt, hier Daniel, wir brauchen hier für ein, Musik. Ich glaube, für Produktion ist es, haben wir nicht genug Geld dafür. Guck mal, was du im Archiv hast. Und, dann habe ich dann quasi geguckt, das war ja kurz zwei Tage, bevor ich nach Amerika geflogen bin, für 3,5 Wochen und habe dann gesagt, okay, ich schicke euch jetzt mal 10 Sachen rüber. Und das war nicht nur 2 Tage, das war vielleicht eine Woche vorher. Und die haben mir zwischendurch mal ein Ergebnis geschickt und wie es ungefähr aussehen hat. Und es hieß, es nur viral, also nur Internet.
Okay.
Und dann habe ich gesagt, okay, cool, könnt ihr nehmen. Ich muss jetzt aber in Urlaub, tschüss. Und...
ja, macht was draus.
Zwischendurch kam nochmal ein Anruf irgendwie, wollte ich einfach wissen, wie die Sache ist und alles. Und da haben sie gesagt, ja, das ist eigentlich so gut wie durch und es geht nur noch ein bisschen um den Schnitt, aber kannst davon ausgehen, dass das läuft. Ne? Und ich dann mit gutem Gewissen dann quasi weitergereist und kommen halt irgendwie dann heim, total gejetlaggt, mein Fernseher und auf einmal läuft das Ding im Fernsehen halt. Ne? Ich so, was ist denn hier los? Ne? Gleich am nächsten Morgen angerufen hier, ich dachte, das wäre irgendwie nur Internet, gesagt, nee, die haben jetzt eine komplette TV-Kabinett draus gemacht. Ich so, okay, alles klar, geil, da komme ich doch im Januar mal vorbei, weil wir müssen ein bisschen was ausfüllen, ne?
Ja.
Und dann war das Ding eigentlich gerissen. Also dann war das Ding eigentlich gegessen, wollte ich sagen. Und dann lief das halt irgendwie 18 Monate. Die haben das dann auch nochmal erneuert quasi, haben nochmal die Geissens als Testimonial genommen, quasi als Werbegesicht.
Ja.
Und haben die Musik nochmal genommen. Da habe ich es aber nochmal dann ein bisschen aufgefrischt und nochmal gemastert und alles und 2-3 Versionen rausgespielt und habe das dann einfach weiterlaufen lassen. Und dann kamen dann irgendwie die 800 Seiten von der GEMA.
800 Seiten? Ja, auch so. Du kriegst echt so ein Telefonbuch geschickt.
Ja, aber es ist ja auch so, dass du, angenommen, der Spot läuft jetzt bei, weiß ich nicht, bei Six, Tele 5 oder so, also kleine Sender. Und das ist ja schon ein finanzieller Unterschied. Und dann hast du, meine ich, zu ARD und ZDF und RTL und wie sie alle heißen. Die haben ja, glaube ich, alle so, wie heißt das, Prozentpunkte, ne?
Koeffizienten nennt man das, ja. Also jeder Sender hat quasi eine Einstufung von, der wird immer durch die Quoten und durch die Quoten wieder berechnet. Also jemand, kriege ich das durcheinander vielleicht, ich glaube, ARD und ZDF ist bei 14 irgendwie eingeordnet, also die haben die höchsten, weil die kriegt da jeder.
Okay.
Und dann geht's nach unten weg Richtung RTL, Pro7, die haben irgendwie so zwischen 4 und 8. Und es wird, also pro Sendeminute wird es dann durch einen,
der zeigt Haarmodelbilder.
Ja. Ah, da kann ich mich dran erinnern, da warst du so ein bisschen Rockabilly-Style.
Ja, das war meine Rockabilly-Phase, da hatte ich noch eine tolle.
Ja, ja.
Und da bin ich ja auf der Villa-Veranstaltung als Haarmodel gelaufen.
Aber wir sind hier gerade bei Zahlen.
Ja, ja, aber...
Wir sind, und auf jeden Fall sind wir dann...
unfassbar, ey.
Auf jeden Fall gibt es pro Jahr quasi einen Minutenwert an Musik von der GEMA. Der steht bei zwischen 40 und 50 Euro pro Minute. Der wird dann aber nochmal, durch ein Hundertstel oder durch ein Tausendstel gejagt. Ich kann den Schlüssel mal auswendig, aber ich habe einen... Also er wird dann durch einen Koeffizient gejagt, irgendwie Verwertungsrechte und Aufführungsrechte geteilt durch mal das mit dem Senderschlüssel, mit dem, wie die Musik eingestuft wird. Also die Musik wird auch nochmal eingestuft, so 1 ist irgendwie so Teletext.
Ach so, bessere Musik kriegt mehr Geld oder wie?
Also Live-Darbietung im Fernsehen hat den höchsten Wert. Aha, also wenn jemand, wenn, okay, wenn keine Ahnung, ein, wenn ein...
Wenn ich morgen jetzt im MoMA auftrete als GEMA-Mitglied, krieg ich mehr
und,
Geld.
Und also kannst du zwischen 600 und 1000 Euro mit heimnehmen. Je nachdem, wie lange dein Song geht.
Krass.
Echt?
Ja. Also eine Sendeminute bei ARD, ZDF sind irgendwie zwischen 40 und 50 Euro wert.
Das wäre voll clever, wenn du einfach so Leute einschleust in so Fernsehsendungen, die deinen Song live performen.
Ja. Gibt's alles. Das guckst du mich so an, als gäbe es sowas nicht.
Okay. Da tun sich Abgründe auf hier.
Ja, das sind auch Abgründe. Also sind viele Sachen, die sind auch wirklich auch immer so zugespielt. Okay. Und klar, man guckt halt...
Wo wir hier gerade in dieser lustigen Fragerunde sind. Ich hätte jetzt noch eine Frage an dich. Ja. So, du bist ja, wie gesagt, du hast am Anfang schon erzählt, dass du für My Sleeping Karma da als Ersatzmusiker mit auf Tour bist.
Mhm.
Tour klingt für mich nach...
Bühnenmusiker, Ersatzmusiker, ja, hört sich so.
Bühnenersatzmusiker. Nein, du bist halt Bühnenmusiker.
Ja, zweite Mannschaft.
Tourmusiker klingt gut.
Ja. Tour, ja, das klingt
auch. Ein Wechselspieler.
Du bist auf jeden Fall bei den als Musiker aktiv.
Ja.
So, und dann klingt das immer total toll. Ihr fahrt dann auf Tour und dann seid ihr mal in Holland und in Spanien und in Portugal und was weiß ich wo. Wie stelle ich mir das vor? Total... extrem gestresst, nervig, fliegt ihr da, fahrt ihr Nightliner, vor wie vielen Menschen hast du schon gespielt und wie fühlst du dich, hast du Lampenfieber und hast du schon mal Autogramme gegeben?
Ich kann bei allem eigentlich ja sagen.
Ah, echt?
Ja.
Und jetzt gehen wir ins Detail.
Ja. Okay, Also, eine Tour, es kommt verschieden, es gibt ja einzelne Konzerte, die du spielst, die legt man dann meistens so, weil die sind ja alle, also wir sind ja alle mehr oder weniger berufstätig. Also beziehungsweise die anderen sind auch irgendwie schon Familienväter und alles. Also das wird dann, entweder es gibt eine große Tour, die läuft dann zwischen 10 Tage und 14 Tage.
Am Stück.
Am Stück.
Am Stück, okay.
Das heißt also sogar eine Nightliner-Tour, das bedeutet, man fährt mit dem Bus, man übernachtet.
Das wäre ja mein Traum. Einmal Nightliner fahren, aber nur, weil ich immer nur Bilder sehe, wie diese Lounge hinten im Nightliner ist und dann steht da immer ganz viel Getränk und eine Playstation und dann stelle ich mir das so vor, dass der arme Busfahrer vorne, der fährt die Nacht durch und du sitzt hinten mit einer Flasche Gin und spielst Red Dead Redemption oder was weiß ich.
Ja, das stimmt.
Oder ist es nicht erzählst. So?
Ich habe bis jetzt nur eine Nightliner-Tour mitgemacht, das war letztes Jahr mit My Sleeping Karma und es ist eigentlich alles genauso, wie du's sagst. Also eine Tour läuft folgendermaßen ab. Man hat ja diesen Nightliner und man hat ja eine Travel Party dabei. Das bedeutet, in dem Fall waren wir 2 Bands, a 4 Leute, also sind wir schon mal 8 Leute. Jede Band hat seinen eigenen Soundmischer dabei, bei 2 Bands sind wir dann bei 10 Leuten insgesamt. Jeder hat seinen eigenen Lichtmischer dabei, sind wir bei 14 Leuten. Jeder hat seinen eigenen Mercher dabei, also jemand, der die T-Shirts und Platten verkauft. 10, 12, 14 sind wir dann. Dann haben wir noch einen Fahrer, 15, vielleicht haben wir noch einen Fotografen dabei. 16,
also roundabout 18 Leute da drin.
Ja, und dann in dem Nightliner waren noch Betten frei. Also, ne? Also,
wie groß ist denn so ein Ding?
Es ist ein großer Bus, ein richtig großer Reisebus, also natürlich alles krass umgebaut, ein Doppeldecker umgebaut. Unten, in dem Fall war unten dann sogenannt die Lounge, das waren dann einfach nur so ganz normale Sitze, zum, wie man das in einem Bus kennt, in einem Reisebus kennt, mit einer kleinen Kochnische, mit einer kleinen Toilette und oben waren
da
alles
voller Betten. Kann man drinnen kochen? Das wäre mein Traum.
Man kann sich einen Tee machen, man kann sich ein Ei kochen. Also du kannst jetzt dann nicht irgendwie
krass während der Fahrt mal schnell ein Ei kochen.
Gordon Ramsay-mäßig auffahren, das geht nicht.
Okay.
Geschäfte werden nur kleine drin verrichtet, große nicht in der Toilette. Und es läuft folgendermaßen, auch im Notfall, also auch jeder Notfall musste ich immer den Basti und seinen Fahrer bitten, er möge doch bitte anhalten, weil ich pack's nicht mehr.
Aber der macht das ja dann, weil er ist ja kein Linienbusfahrer.
Er muss ja auch seine Ruhephasen und alles einhalten, muss mal tanken und sowas und das kann man immer ganz gut abpassen. Jedenfalls ist immer schwierig zu sagen, wo der Tag anfängt und aufhört. Also wir fangen es mal so an. Du fährst an eine Location, schlafend kommst du da an, das ist dann morgens zwischen, je nachdem wie lange du gebraucht hast, zwischen 10 und 12 Uhr, sag ich mal, steigst an der Location aus, da wartet dann ein Frühstück auf dich, also an der Venue, an dem Ort, an dem du deinen Auftritt haben wirst.
Ja.
Steigst aus, hast ein Frühstück, da gibt's Duschen, da gibt's Handtücher, da gibt's eine Backstage, gibt's ein paar Sofas, im Idealfall hast du auch mal ein Bett irgendwo stehen.
Okay.
Ja, und du kommst bei der Venue an und dann ist erstmal, sagen wir mal, zwischen 12 und 14, 15 Uhr war es dann bei uns, ist dann auch ein bisschen Leerlaufphase, also man kann auch nochmal im Bus einfach mal pennen oder je nachdem, was ich mal, wie es anbietet, mal die Stadt mal kurz angucken. Und zwischen 14, 15 Uhr ist dann quasi so das sogenannte Get-In. Das bedeutet, du kannst in den Club rein mit deinem Stuff. Also, da kommt auch jemand mit der Telefon.
Also kannst du vorher gar nicht rein,
wenn du doch, Freund? du bist in dem Club, aber das Get-In ist eigentlich, wenn du anfängst, deine Technik auf der Bühne aufzubauen. Deine Instrumente, dein Schlagzeug.
Das ist doch alles getaktet, oder?
Das ist schon, also ich hatte selten so einen geregelten Ablauf wie auf Tour. Also in meinem Leben.
Habt ihr da Roadies oder macht ihr alles selbst?
Das machen wir noch alles selbst.
Macht ihr noch alles selbst?
Ja, ich habe es gerade erklärt, wir haben einen Lichtmischer dabei, pro Band, einen Tontechniker pro Band und einen Merch-Guy pro Band. Und jedenfalls ist es so, dass wir, einen Moment, ich muss mal kurz was aufheben.
Ach, Merch, das ist jemand, der ist nur für Merch zuständig?
Der ist nur für Merch zuständig. Okay. Der macht nur Merch. Im Idealfall hast du auch noch einen Fotografen dabei.
Okay.
Der macht nur Verkauf von Platten und T-Shirts und
allem. Okay, das ist ja abgefahren. Weil ich hab immer gedacht, also es gibt so Konzerte von Bands, auf die ich gehe, die verkaufen dann mal selbst nach dem Konzert,
dann stehen
die selbst
am Merch
und verkaufen.
Ich sag mal so, das machen wir, also das macht My Sleeping Karma, macht das auch, wenn wir dann so Einzelgigs haben, wenn wir mal 2 Gigs hintereinander haben, da haben wir auch keinen Merch-Guy unbedingt dabei. Aber in diesem Fall sind es ja auch alles selbstveranstaltete Sachen. Also das bedeutet, die Tour ist selbst organisiert, weil der Mathe, der Basser von My Sleeping Karma, hat auch die Booking-Agentur Sound of Liberation. Und dadurch ist er auch quasi Selbstorganisator.
Also die Booking-Agentur, die macht die Venues klar und die Termine.
Ja.
Und Hotel und sowas.
Da haben wir ja den Nightliner in dem Fall dabei.
Also ihr pennt dann wirklich in diesem Nightliner?
Ja, genau. Die Sache ist ja die, du musst ja, du hast ja, keine Ahnung, 14 Gigs hintereinander.
Ja.
Und du musst ja dann noch immer unterwegs sein. Also musst ja dann auch die Zeit nutzen, um an diese Venue zu kommen. Dann ist natürlich der Kosten, also du fährst nachts immer. Du weil du müsstest ja, in dem Fall hatten wir eine Travel Party von 15, 16 Leuten dabei, also 16 Leute reisen, brauchst für alle ein Hotelzimmer, also mindestens mal 8 Doppelzimmer.
Das ist also eine Kostenfrage. Das ist
eine Kostenfrage, eine Timingfrage und eine Zeitfrage.
Fast belegt.
Und du hast dann quasi dein Itinerary, das ist dann quasi dein Routing, dein Ablaufplan, dein Reiseplan sozusagen. Wo in dem Fall habe ich jetzt gerade im Conny erklärt, wir kommen da an der Location an, an der Venue. Und
du musst dazu sagen, Micha war kurz für kleine Jungs.
Ja, genau. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Und ich habe so viel Weißbier getrunken, ist drückt.
Wir kommen zwischen 10 und 12 Uhr an mit dem Nightliner, können dort duschen, essen, frühstücken. Zwischen 12 und 15 Uhr ist eigentlich so ein bisschen Leerlauf, da kann man sich die Stadt mal angucken, so ein bisschen, je nachdem, wo die Venue
da
liegt.
Da war ich dann wieder da.
Genau. Und dann 15 Uhr geht's los mit, da kommt dann jemand vom Haus, und du kannst anfangen, deine Technik aufzubauen, dein Mischer richtet sich ein, dein Lichtmann richtet sich ein.
Dein Mischer richtet sich ein. Mhm.
Dein Mischer richtet sich
das
ein.
Das war auch in der Grundschule ein Mega-Gag.
Ja,
Betonmischer. Und sowas gab es schon noch.
Kinder sind alles
aber
so.
Wenn wir zum Radio fahren, da richtet sich der Mischer auch immer morgens erstmal an. Das dauert auch immer ein bisschen.
Der,
wenn mein Notebook nie Updates machen will. Aber jetzt mal, genau, zurück zum
Thema. Und dann geht's dann los, dann fängst du an, die zweite Band, die Band 1 checkt, Band 2 checkt. Ich gehe jetzt immer von zwei Bands aus, weil das war die letzte Tour. Dann gibt's Abendessen und dann geht um 8 Uhr geht die Türen auf vorne und um 9 Uhr das erste Konzert. Dann geht's dann bis um, was weiß ich, wie lange die Band spielt, bis um 10, 10:30. Und wahrscheinlich auch noch alles früher angesetzt, ich weiß nicht. Auf jeden Fall Band 1 spielt, Band 2 spielt, dann hängst du noch am Merchstand ab, trinkst ein paar Bierchen, gibt's noch ein kleines Abendessen, dann gibst du auch, je nachdem, Autogramme, machst Fotos mit
wie
den Leuten.
Wie war für dich das erste Mal Autogramme geben?
Merkwürdig, weil ich bin ja nur die Vertretung von dem Norman in dem Fall, aber das ist Schöne an My Sleeping Karma ist, dass die halt auch immer sagen, ich soll wir sagen, wenn ich von My Sleeping Karma
aber du
spreche.
Hast ja bestimmt auch schon als Flashbacks oder jetzt mit der Podcast-Geschichte?
Mit der Podcast-Geschichte habe ich auch schon Autogramme gegeben, ja. Das ist lustig. Das ist
hast du deine Unterschrift vorher geübt irgendwie?
Hast du eine andere Unterschrift? Weil ich habe nämlich mal gelernt, von meinem Stiefvater, es ist wichtig, eine Geschäftsunterschrift zu haben und eine private.
Ja.
Weil wenn du Person des öffentlichen Lebens bist, und er war in dem Fall Bürgermeister, und da habe ich nämlich mal gesehen, okay, der hat seine Unterschrift also öffentlich einsehen. Ne? Ja. Herzlichst ihr. Und da kannst du die nämlich extrem fälschen. Er hat eine private und er hat eine öffentliche Unterschrift.
Ja, das stimmt, das ist richtig so.
Okay, die ist dann auch rechtsgültig dann auch?
In dem Fall ja.
Okay. Also weil ich habe ja eine ganz furchtbare Unterschrift. Jemand hat mal gesagt, man muss mit Größen schwingen irgendwas und möglichst breit, damit es so mega aussieht. Und meine ist halt total klein gedrungen und.
Nee, ich hab ne ganz
das war auch eine Autogramm.
Bei Daniel, wenn der Daniel irgendwie einen Brief schreibt, also wenn der einen Brief schreibt mit dem Computer, aber er schickt das weg, dann habe ich schon mal zum Daniel gesagt, das kommt nie an, das kann kein Postbote lesen.
Ja, deswegen bin ich auch kein Arzt geworden, weil niemand meine Diagnosen lesen kann.
Ja, aber gerade als Arzt qualifiziere ich das doch, oder? Ja. Unleserliche Schrift ist doch normalerweise.
Bein ab.
Ja. Ach, Rechtsstander. Ah ja, da ist es jetzt. Also,
jetzt sehe ich es, ach ja.
Wir haben da eine kleine Verwechslung hatten wir.
Ja, und jedenfalls ist dann der Tag dann eigentlich zu Ende. Dann musst du irgendwann die Venue räumen. Das heißt, du schleppst dann ganzen Scheiß wieder in den Bus, der Merch wird eingepackt. Du hast dann auch, also man muss sagen, in dem Fall hatten wir auch, also wir hatten einen Anhänger dabei und den Tourbus. Und im Bus werden nur die Menschen transportiert, im Anhänger wird das Material transportiert, also Merchandise, Schlagzeug wird transportiert. Ja, und dann steigt man wieder in den Bus und dann versackt man noch in der Lounge im Bus unten, dann geht jeder in seine Kajüte und dann fängt der Tag eigentlich wieder da an, wo ich dann
fest. Weißt du denn nach 5, 6 Tagen noch, in welcher Stadt du bist?
Nee, du wechselst ja die Stadt immer.
Nee, aber weißt du das? Aber weißt du es dann oder sagst du, ich brauche jetzt mal einen Zettel, wo sind wir denn heute?
Den hat man nämlich immer dabei. Also man hat...
Also das ist ein Spickzettel. Lass mal Janis falsche Publikum.
Also ich habe
Berlin. Wir sind in Hamburg.
Ich habe Bühnen erlebt, da steht am Bühnenaufgang, bevor ich auf die Bühne gehe, steht da, du bist in Düsseldorf oder so.
Ja, wirklich. Nicht in Köln. Köln war gestern oder ist morgen.
Aber du hast eine Monitorbox, hast du irgendwo was stehen, Dortmund oder was auch immer. Also das steht dann auf jeden Fall dort.
Das kann ich mir schon vorstellen. Das ist verwirrend. Ich meine, jetzt große Städte wie Düsseldorf oder Köln, da wirst du schon noch wissen, wo du bist, weil das ist ja wahrscheinlich auch für dich ein Highlight. Aber wenn du halt natürlich in... Weiß ich nicht, in Niederschau, Querstrich-Rodenbach, Oberkreis spielst, dann ist das halt vielleicht leicht zu verwechseln mit irgendeinem anderen.
Also es ist schon verwirrend, es macht unheimlich viel Spaß. Es ist halt aber auch so, dass du bist immer in so einem nicht ausgeschlafenen Zustand. Ich meine, das mit dem Nightliner, das ist auch saugemütlich. Es ist aber auch volles U-Boot einfach, ne? Also wenn dir einer im Gang entgegenkommt, dann musst du dich einigen, okay, wer geht jetzt durch, wer ist jetzt schon zur Hälfte durchgelaufen, wer kehrt irgendwo schnell in irgendeine Lücke ein.
Gibt's da so gewisse Regeln, die in einem Nightliner gelten? Also ich meine, ja, so Privatsphäre und sowas ist ja da auch alles.
Game over, kannst du vergessen. Du hast natürlich in deinem Sarg, in deiner Kajüte.
Wenn zum Beispiel eine Socke am Vorhang hängt, dass man dann irgendwie nicht aufmacht oder sowas.
Nee, das gar nicht. Also wenn der Vorhang so ist, dann fragt man halt mal kurz irgendwie, keine Ahnung, hier,
schläfst du? Ja. Schläfst du?
Hey, hallo, wo du gerade Vorhang machst, ne?
Ja.
Ich war neulich Klamotten kaufen. Okay. Und hat ein Hemd anprobiert und das fand ich scheiße. Also es sah einfach aus wie Presswurst in Kunstdarm.
Ja.
Und dann habe ich das quasi wieder hingehangen und die Verkäuferin hat das gesehen und machte vor, ich nehme mich gerade mit und ich sag, was? Das fand ich das Allerletzte. Da gehe ich auch nicht mehr hin.
Hä?
Während des Umziehens macht die.
Achso, während des Umziehens. Ja. Ach so.
Und sagt, geben Sie mal her, ich bring's gerade wieder.
Vielleicht dein Vorhang nicht richtig
zugehört. Doch, der war zu. Hm. Ey, das Allerletzte. Frech. Ja, da gehe ich nicht mehr hin.
Frech. Ja,
jetzt nicht moosbar, aber.
Also irgendein Kodex im Nightliner, also wie gesagt, groß darf man nicht oder wir durften nicht groß, das war auch immer so schlimm, weil ich hatte dann irgendwie so einen ziemlich geregelten Toilettengang und ich bin halt morgens aufgewacht vom Druck.
Das sind wirklich Sachen, die mich tatsächlich interessieren.
Hab auch gehört halt, okay, er fährt gerade raus, ich muss jetzt runter oder ich bin runter zum Basti gegangen. Ach ja, beim Basti vorne, das war auch die einzige.
Aber Basti ist der Fahrer?
War der Fahrer in dem Fall.
Okay.
Und das war auch, da hat auch noch so 1, 2, 3, 4, 5 Sitze vorne bei sich. Die ist noch abgetrennt, die Kabine. Und das war natürlich auch einer der beliebtesten Plätze vorne, weil da durfteste rauchen halt. Ne?
Ah,
also okay. Vorne halt geraucht und halt noch schön eine Flasche Whisky runtergekippt und alles. Das ist auch so eine Sache mit diesem Saufen und alles. Das machst du mal mit, dann machst du auch mal einen schlimmen, aber irgendwann merkst du auch, okay, du brauchst heute mal einen kleinen Break, trinkst dann nur 1, 2 Bierchen dann am Abend, aber es geht
nicht. Mehr ist ja nicht Motorhead, ne?
Mehr ist ja nicht Motorhead, ja. Also bin vielleicht ein bisschen weich, aber man merkt, jeder kennt da so ein bisschen sein Limit, aber auf jeden Fall wird da auch nicht ins Glas gespuckt unbedingt, ne? Also das ist ja aber auch, was es ausmacht, ey, Alter, wir sind hier, das ist Rock'n'Roll, wir sind hier unterwegs und haben die Zeit unseres Lebens einfach.
Was steht auf deinem Tourrider? Also ein Rider ist ja quasi, da kann dann die Band oder die können die Künstler draufschreiben, was sie denn in den Venues, in den Veranstaltungsorten, so Backstage so vorzufinden haben.
Eingelesen.
Irgendwelche schreiben da, dann weiß ich nicht. Lemmy hat zum Beispiel angeblich ausschließlich draufstehen gehabt, irgendwie ein Sixpack Coke und eine Flasche Whisky.
Und er hat er mitgebracht.
Oder irgendwie sowas, aber es war zumindest eigentlich, hat er sich mit einer Flasche Whisky und einem Sixpack Coca-Cola, hat er sich genügt.
Also, ich weiß jetzt nicht, wie der bei Smart Sleeping Karma aussah, weil da war ich ja eigentlich schon, ich bin ja zur Tour hinzugekommen, da habe ich den Normen ab der Hälfte abgelöst. Ich weiß jetzt nur von der letzten Tour, wo ich auch das allererste Mal als Tourmanager unterwegs war, also wo die ganze Tour.
Tourmanager reden wir gleich.
Die Autokino-Tour, ne?
Ja, genau. Also da hatten wir was auf dem Catering, da war ich dabei, wo wir den Catering-Rider zurecht gemacht haben, da haben wir 3 Sachen draufgeschrieben, wie wir hätten gern lokales Bier, also das sind wir auch easy peasy. Wir hätten gern, also die abstrakten Dinge waren, wir hätten gern Ohrenkerzen.
Die übrigens nichts nutzen. Das kann ich gerade mal. Wir machen gerade weiter. Ich habe das mal mit meiner Frau zusammen wissenschaftlich erprobt, ob Ohrenkerzen wirklich funktionieren. Denn es ist ja so, Ohrenkerzen, wenn der ja verkauft, ja pass auf. Also es ist auf jeden Fall jetzt empirisch bewiesen durch uns, dass die Dinge nichts bringen, weil man sagt ja, die Fackel ab. Also das sind ja quasi so Röhrchen aus Papier mit Wachs überzogen. Ja. Die zündet man an und der Unterdruck der aufsteigenden heißen Luft soll dir quasi überschüssiges Ohrenschmalz aus dem Ohr saugen. In den unteren Teil der Kerze rein, also dieses Röhrchens rein. Jetzt ist es so, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass einfach so ein Luftzug so viel Unterdruck erzeugt, dass du den ganzen Schlons da rausziehen kannst. Wenn du aber dann unten so eine Kerze aufschneidest, ist dir irgendwie alles voll mit so gelbem Schlons.
Ja.
Und jetzt haben wir halt das so gemacht, dass wir ein
Wattestäbchen benutzen.
Genau, innen drin so ein ganz kleines bisschen Watte rein haben. Und so, dass quasi die Brennseite von der Ohrenseite getrennt war. Und jetzt haben wir das quasi angezündet und das zu erwarten Ergebnis wäre gewesen, dass auf der Ohrenseite der Watte der Ohrschmalz hängt. Und es war nicht der Fall. Die Ohrenseite war leer und das, was du sonst als Ohrschmalz identifiziert hast, war über der Watte. Und dann haben wir es auch probiert und Ohrschmalz schmeckt ja ganz bitter. Also die Julia hat
mal geleckt.
Und es war auf jeden Fall kein Ohrenschmalz, sondern es ist nur irgendwie so Zeug von dem Wachs oder von dem Papier, das runterfällt.
Ah, jetzt.
Und also ich bin dann der Meinung, da verdreckst du dir ja eher das Ohr.
Ich habe Ohrenkerzen mit nach Hause genommen von der Tour. Also
die guten, das waren auch echt die guten Hopi-Ohrenkerzen. Also das waren wirklich so die aus dem Reformhaus. Also kein Ohrenkerzen, billig Shit irgendwie.
Auf Instagram, ihr habt an eurer Schraube auf. Kennst du die auf Instagram?
Ja,
so
da habe ich mir schon lange überlegt, ob ich das hole.
Also ihr habt daran geleckt.
Ey, ich wollte es wissen. Also die Julia wollte es wissen. Ganz ehrlich, die Julia hat geleckt. Ich habe jetzt erstmal nicht geleckt. Aber die Julia.
Also ich weiß aus einer sicheren Quelle, dass der Daniel... Ja. Er leckt dir auch alles an.
Ja, ey, dann kannst du mir die Julia die Hand geben.
Daniel, kannst du ein Schoko-Badezusatz schenken? Ja, und dann kommt er wieder, oder ein Duschgel, und dann kommt er aus der Dusche und dann sagt, das schmeckt voll bitter.
Ja.
Wo ich mir halt denke,
das geht ja alles.
Pass auf, wir sitzen auf dem Koms, ne? Also zu alle, die nicht aus dem Schaffenburger Umkreis kommen, das Koms ist so ein Festival-Geheimtipp, der am besten einer bleiben sollte, und es ist so ein sehr offenes Hippie-Festival. Oder für alle open-minded people so ein bisschen.
1. August-Wochenende.
Genau. Jetzt sitzen wir halt auf diesem Festivalgelände. Um uns rum irgendwelche total truffigen Hippies, aber auch andere Leute. Also auf jeden Fall ist ein sehr buntes Publikum. Und auf einmal wird die Julia von irgendeinem Spritzer irgendwas getroffen. Eine relativ klare, aber leicht zähe Flüssigkeit.
Mhm.
Und da ist jetzt so erstmal erschrocken, ich bin von irgendwas getroffen worden, aber der nächste Impuls war, einfach mal dran zu lecken und da, um zu wissen, was es denn sein könnte. Und da habe ich gemeint, ich weiß es nicht, ob ich auf dem Festival, wenn mich da irgendwas trifft, ob ich da jetzt so in erster Linie dran lecken
aber würde. Sie sitzt ja noch neben uns und alles gut gegangen.
Ist auf jeden Fall hart im Nehmen. Es war doch Wasser? Okay. Also ich habe gedacht, es wäre was Schlonziges.
Aber wir waren stehen geblieben.
Ah ja, beim Tour.
Ja, beim Tour Rider.
Genau. Also da in dem
Fall Ohrenkerzen auf jeden Fall.
Genau, Ohrenkerzen. Und dann wollten wir noch, dass drei Zettel da hängen. Einmal zu der Tour komme ich gleich. Maxi und Grizzy. Und einmal Leute draufsteht, glaube ich. Und auf einem Zettel steht einfach nur Leute drauf. Also Leute. Und einen Butterschwan wollten wir haben.
Was ist denn ein Butterschwan?
Ah ja, ein Schwan, der geschnitzt ist.
Oh, geil.
Also Butter aus Butter, ja. Also ein Stück Butter, was
hat man Käse?
Das haben die Leute gemacht?
Ja.
Das haben die gemacht?
Nee, also den Butterschwan gab es nie. Das war ein Vertragsbruch.
Ich
war mal in San Francisco in einem Hotel.
Sowas kannst du auch bestellen, ja.
Was? Einmal?
Nur orangene Skittles zum Beispiel.
Ja, das ist auch geil. Aber ich war mal im Hotel in San Francisco, da gab es jeden Tag eine neue Überraschung. Die haben nämlich die Handtücher, wo du gerade Butterschwan sagst.
Mit Butter reingerieben.
Nein,
Überraschung.
Da war das Handtuch mal zu einem Schwan gefaltet, dann zum Elefanten, dann zu einem Rochen.
Ja.
Das war schön. Das hättet ihr euch wünschen sollen.
Ja, aber wir hatten ja keine Handtücher.
Wir haben doch keine Handtücher.
Ja, wir haben doch keine Handtücher. Wir haben ja im Hotel.
Ist doch scheißegal, weil für was brauchst du denn Butterschmarrn?
Ja, da kannst du ja Butterbrot drauf
schmieren. Ja,
also da hattet ihr auch Butter auf dem Reader. Brot.
Ja, hatten wir auch.
Ja.
Ja, da sind wir eigentlich mega, mega flexibel. Nur was man nach dieser Zeit nicht mehr sehen kann, ist Pizza und Burger. Das kann man einfach nicht mehr sehen, weil das ist halt so. Das
ging mir nach dem USA-Urlaub so.
Das Problem ist halt, dass du. Also das ist jetzt die andere Tour halt jetzt einfach, ne? Also nochmal ganz kurz, wegen My Sleeping Karma, von wegen mit Tourbus und allem drum und dran. Es ist super schön, in so einem Nightliner zu reisen und so, und auch dieses ganze Gemeinschaftsfeeling und alles, das ist echt mega geil. Nee, das ist geil. Also irgendwann hat man auch so vielleicht, man kann sich dann auch irgendwann mal so ein Venue ein bisschen zurückziehen, wenn man keinen Bock auf die anderen hat und so, und das passt auch alles. Aber du bist halt, auch wenn du dann halt fährst, du bist ja die ganze Zeit am Fahren, wenn du pennst, und da hast du halt immer so ein, ich meine, jeder kennt's ja, wenn er mal im Auto gepennt hat und während der Fahrt und wie erholt man da auch ist, ne? Auch wenn man sich mal hinlegen kann und so. Aber da gibt's auch sehr schöne Momente. Zum Beispiel, ich hatte eine Kabine, wo ich irgendwie auch rausgucken konnte, dann quasi.
Warum gibt's da auch fensterlose Kabinen?
Ja, je nachdem, wenn du ganz unten bist, hast du glaube ich gar
keine. Für den Keyboard
dann quasi die Innenkabine ohne Balkon und ohne. Fenster.
Ja, und jedenfalls war es schön, du konntest dann den Vorhang so ein bisschen lupfen und hast so gesehen, wie du gerade morgens in diese Stadt reingefahren bist. Das war zum Beispiel ein schöner Moment. Also das ist ein mega geiles Abenteuer.
So meistliebigen Karma fällt mir auch die Geschichte ein, ich habe die Band morgens zum Flughafen gebracht.
Ja.
Und habe noch gescherzt, also sie sind weggeflogen, ne? Natürlich, klar, Flughafen. Und habe noch gescherzt, ihr fliegt mit der und der Airline, mit was? Iberia.
Iberia, ja,
und
nach Porto.
Die hat unser
Madrid.
Und unser Vermieter hat in der Flugbranche gearbeitet.
Ja.
Und hat nur gesagt, die fliegen mit, ja, aber du hast mit Flügen weniger zu tun gehabt. Die fliegen mit Iberia, die haben so 50% Gepäckverlustquote. Hoffentlich geht es gut. Und die müssen auch noch umsteigen. Und ich halt morgen früh, ne, glaube um 5 sind wir auf die Autobahn, sag ich, habe ich den Klausspruch gebracht, ihr fliegt mit Iberia, 50% Gepäckverlustquote.
Ah, nein.
Und das Ende vom Lied war, Daniel?
Ich hab irgendwie 2 Jahre meines Lebens an diesem Wochenende verloren. Also wir sind, wie gesagt, über Madrid nach Porto geflogen. Der Typ am Schalter hat gemeint,
das kann ja natürlich mit jeder Fluggesellschaft
passieren. Ja. Er sieht auch, dass wir nach Porto sind, gesagt, okay, wir schneiden euer Gepäck gleich durch in Madrid und da müsst ihr alles irgendwie gar nichts machen, nichts mehr abholen, nicht mehr aufgeben, alles cool. Wir landen in Porto, weil wir waren zu dritt, also wir waren in den 20 Mal zu dritt geflogen. Der Mathe ist von Frankreich nachgefahren. Und unser Gepäck war nicht da. Von keinem war es Gepäck
nichts.
Da. Gar nichts. Von niemandem.
Nicht nur von
uns dreien war es Gepäck nicht da.
Oder so.
Weil es ja auch oft so, dass auch wenn du zusammen fliegst, dann kommt erstmal von dem der Koffer raus und dann vom nächsten nichts, gar nichts. Auch Sondergepäck, einer gestanden, nichts kann kommen. Wir losten Fahnschalter und wenn du so reist, also wenn du mit Band reist, dann deine Instrumente sind dein Gepäck, weil du hast bist eh nur 2 Tage unterwegs, hast alles im Rucksack dabei, deine 2 T-Shirts, deine 2 Unterhosen, was du halt so, die Personal Belongings hast du am Mann. Du nutzt quasi das Freigepäck für deine Instrumente, für Gitarren, Effektgeräte, für Verschleißteile vom Schlagzeug, Keyboards. Jedenfalls Lost and Found-Schalter hingegangen und ja, erstmal identifiziert, wie das alles aussieht und alles, wie die Koffer aussehen und so weiter. Okay, alles hat nichts gebracht, wir haben nochmal gewartet. Also beziehungsweise haben gesagt, wir warten nochmal bis um 4 Uhr, da kommt die Mittagsmaschine und vielleicht ist es ja da dabei. Alles klar, wir dann abgeholt worden, zu diesem Festival gefahren, Dienst nach Vorschrift geschoben. Zum Glück war da der Soundmann, der René, der hat einen Tag später mit seiner eigenen Band dort gespielt und war da schon da mit der Hälfte von der Band, also hatten die schon auch ihre Instrumente dabei und konnten mir sich so ein bisschen aushelfen halt.
Okay.
Nur mit meinen Keyboards war es ein bisschen schwierig, jedenfalls Mittagsmaschine 4 Uhr war da, nochmal angerufen, nichts da, okay, alles klar.
Ja, was für Effektgeräte sind ja auch maßgeblich für den Effekt, Sound.
Genau, also da musste sich dann, der Sepp musste sich dann so ein bisschen Sachen zusammenleihen, dann von den anderen Musikern und vom René und alles und also da waren sie auf jeden Fall auch eine Gitarre halt.
Das war ein großes Festival, ne?
Ja, das ging, das war so ein 2000er, schätze ich mal.
Ja,
das war so ein bisschen größer wie das Mühlberg, schätze ich mal. Ja, also gut, das ist natürlich für euch da draußen völlig schwierig zu erklären. Auf jeden Fall.
So ein kleines lokales Festival?
Ja, ja, am Meer und so. Also es war richtig geil. Die Venue war ultra geil. Also das Festival war wunderschön. Und da war auch das war auch mitten so in zwischen Finkas und Ferienhäusern und alles, aber nicht so hochgezogen, sondern alles sehr traditionell, kleines Dörfchen. Kommt ein Typ so her und meint so, hey, ich habe gehört von einem Gepäck, also irgendwie auf Englisch alles kommuniziert, wir haben da einen Proberaum um die Ecke, guck dir mal die Sachen an, vielleicht kannst du was gebrauchen. Und ich gehe halt so mit und guck mir das an, sag, okay, cool, den Nord Staging kann ich gebrauchen. Und hatte zum Glück meinen Laptop, wo ich ja die meisten Sounds davon abspiele, dabei. Der René hatte noch das 2. Keyboard, das identische Keyboard, was ich auch benutze, hat er auch dabei. Und habe ich mich halt in eine Stunde lang in diesen Raum verschanzt mit Kopfhörer und habe halt auf meinem Laptop geguckt, okay, wie klingen die Sounds und habe dann auf dem Gerät selbst, auf dem Keyboard, habe ich mal die Sounds dann rausgeschrieben, geguckt, okay, wo ist Delay, wo ist das Sustain-Pedal, alles klar, kriege ich hin. Also habe ich dann dort den Gig damit gespielt. Hat auch funktioniert, war auch ganz geil alles.
Dann, aber auch ein Glück, dass du da...
Ja, dass da ein Typ seinen Proberaum aufmacht und sagt halt so, hey, guck mal, da ist dein Stuff, also hier ist Sachen,
bedien dich. Weil die werden das im Normalfall als Pech gehabt, oder was?
Ja, hätte ich mit dem Einzelnisizer irgendwie halt rumgeschraubt oder hätte mir irgendwas überlegt, wie ich an meinen Rechner irgendwie von außen rankomme, mit irgendeinem Keyboard oder sowas, also mit irgendeinem USB-Kabel oder sonst was. Also es hätte Möglichkeiten gegeben, auf jeden Fall war es halt schon ziemliche Stress eigentlich, Stresssituation, weil es auch mein zweiter oder dritter Auftritt war mit denen grundsätzlich.
Ja.
Gut, wir haben natürlich an dem ganzen Abend dann auch Wasser getrunken nur und keiner hat irgendwie Party gefeiert. Das heißt, wir sind erst um 4 Uhr ins Bett gegangen und am nächsten Morgen gleich um 10 Uhr wieder am Flughafen gekarrt worden, ruft die Iberia an. Ja, ihre Koffer sind da, also 2 von 3 Gepäckstücken sind da. Alles klar, cool. Wir dann an den Flughafen.
2 von 3, oh Gott.
Ja, wir am Flughafen gekommen und der Portugiese ist grundsätzlich ein sehr gemütlicher Mensch. wir mussten an den Lost and Found Schalter rein.
Das war doch so kurios, ne? Der Lost and Found Schalter, der ist nämlich
in der Ankunftshalle.
In der Ankunftshalle.
Also wo du von außen nicht einfach so rein kannst, sondern hinter der
Glaswand, so, hinter der Schattenwand.
Genau. Du brauchst halt einen Pass dafür. Und es hat echt gefühlt für mich irgendwie ewig gedauert, bis der Pass da war. Und da haben wir nur einen reingeschickt und es war halt wirklich eine Scheiße, 45 Minuten vor Abflug und wir haben noch nie kein Gepäckstück aufgegeben, noch gar nichts, ne? So, kommt der Steffen irgendwann raus mit unserem Drummer, der Steffen kommt irgendwann rausgerannt mit dem ganzen Gepäck auf einem Wagen. Zack, zack, zack. Wir zu diesem Schalter gegangen, vor uns, ich glaube, da sind wir geflogen mit
EasyJet,
genau. Vor uns eine riesige Schlange. So, ey Leute, das wird nichts, wir kommen da nicht mit, ne? Zum Glück ein Engel läuft durch die Reihen, eine Dame vom Schalter und fragt, wo müsst ihr hin? Und dann auf uns gedeutet und wir so, wir müssen nach Nord. Hat sie die Schlange aufgemacht, sofort mitkommen, hier, zack, Schalter aufgemacht. Ich hatte noch, wir hatten auch, die Sache war, in meinem Gepäck war auch also, Merchandise.
Waren die Gepäcke jetzt alle da?
Nein, oder nur zwei von zwei.
Nur zwei von drei.
Zwei von drei, genau.
Okay, und was war jetzt da und was hat gefehlt?
Die Gitarre hat gefehlt. Gitarre und also das tragendste Instrument hat eigentlich gefehlt.
Ja, scheiße.
Die Dame vom eBay, von dem EasyJet-Schalter halt sofort sich hingestellt und eingecheckt. Wir hatten Übergepäck halt auch, ne? Alles scheißegal. Nichts berechnet bekommen, weil wir hatten ja auch Merchandise dabei, wir haben ja auch meine Keyboards irgendwie mit T-Shirts und mit Platten und so alles so ein bisschen noch gestaucht und dass wir die halt mitnehmen können. Und davon hatten wir ja in Porto nichts verkauft, weil.
Also musst du alles wieder mit zurücknehmen.
Ja, genau. Und deswegen hatten wir eigentlich damit kalkuliert, okay, wir verkaufen so und so viel dort, da ist mein Gepäck wieder leichter, also muss ich kein Übergepäck bezahlen. Es war alles scheißegal. Ich hatte uns einfach die Dinger dran gemacht, okay, lapp rund, da ist das Gate, runter. Ich, mein Rucksack dabei, noch irgendwie drei Dosen Bier und Red Bull noch hinten drin aus dem Backstage mitgenommen. Scheißegal, dass ich was Flüssiges dabei hatte, meine Zahnbürste war drin, scheißegal. Haben mich einfach durch, schnell gecheckt, zack, 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 hier Gürtel aus, zack und durch. Und wir rennen über das, also gibt ja auch so, wo du irgendwie so kurz zum Flieger gehst.
Halt über so eine Treppe von
außen. Ja, genau, und wir halt über dieses Rollfeld gerannt halt auf den Flieger zu, wir gehen rein und die Tür geht hinter uns zu. Also, das war, also ich habe gesagt, ich habe 2 Jahre meines Lebens an diesem Wochenende verloren.
Das kann ich mir vorstellen.
So, dann, nächste Ding, fliegen wir nach Nord. Wurden wir auch wieder abgeholt, war eine Stunde außerhalb von Nord.
War auch ein Festival, ne?
War auch ein Festival, das war ein größeres.
Groß
das waren so
war das.
Zehntausende.
War das das Größte, wo du gespielt hast?
Ja, da waren locker mal 3000 Leute vor der Bühne, 3 bis 4.
Oh, nicht.
Weil es waren 2 oder 3 Bühnen. Motokulturfestival bei Nord. Jedenfalls wird dort angekommen, ausgestiegen. Und das war das allererste Mal, wo ich auf einem, sagen wir mal, auf einem großen Festival selbst als Teil einer Band gespielt habe. Also angekommen, den Merch haben wir eingecheckt. Das bedeutet, werden Menschen dafür bezahlt, dass sie den Merch dann quasi dort verkaufen gegen eine Provision, sonst kannst du nicht verkaufen. Also du tust dann eine Auswahl an CDs und an Platten dahinstellen und dass sie das halt verticken. Dann hatten wir eine halbe Stunde Essenszeit, dann hatten wir eine halbe Stunde Signing-Session.
Das heißt, also, du hast einen richtigen Ablaufplan.
Ja. Eine halbe Stunde Signing-Session, also wo du eine halbe Stunde dann dastehst an deinem Merch-Stand und Platten signieren und T-Shirts unterschreiben und Fotos mit den Leuten machen und so weiter. Und dann hatten die 5 Interviews hinter sich, also vor sich, und auch die 5 Interviews durchgepeitscht. Dann war es schon irgendwie 10 Uhr nachts. Und wir waren die letzte Band auf der 2. Bühne oder auf der 3. Bühne. Und hatten wir noch eine halbe Stunde Zeit. Mathe hat sich noch eine Gitarre dort geliehen für 150 Euro. Also die haben da auch Möglichkeiten, wo du dir Instrumente leihen kannst und alles.
Okay, abgefahren. Also die haben auf Festivals...
Ja, und das ist nur ein Zehntausender-Festival,
okay,
ne?
Okay, da will ich nicht wissen, was so bei...
Was Rock am Ring oder sowas geht halt, ne? Ja, ja, und jedenfalls wird dann
geht
halt...
vielleicht auch mal.
Und ich meine Keyboards geguckt, ob alles da ist, geht alles, alles klar, cool. Ja, dann gehen wir auf die Bühne, da war es relativ ruhig noch. Und es waren auch 2 Leute für mich abgestellt von der Bühne. Also 2 Leute waren nur für mich da, um meinen Scheiß mit aufzubauen und alles.
Krass.
Und da habe ich auch mal gesagt, ihr Jungs, alles cool, ich mache das selbst und ich muss das selbst machen, ich muss das selbst verkabeln und alles. Und Monitor brauche ich hier einen und da und ich brauche noch einen Tisch und alles. Und haben sofort alles hingestellt. Wir dann relativ beruhigt, dass alles irgendwie ging.
So ein bisschen VIP-Status dann schon.
Ja, aber das war total ungewöhnt, weil ich bin halt einer, der seinen Scheiß alles selbst gemacht hat und immer noch macht auch. Und jedenfalls, wir kommen auf die Bühne, vorne dran halt irgendwie 3000 Leute gestanden, mega geile Stimmung. Mathe will halt so den ersten, der Sepp will halt den ersten Ton spielen und es kratzt halt nur krrr. Und wir so, oh nein, jetzt haben wir es bis hierhin geschafft, ne. Jetzt hat er sich eine Gitarre geliehen und alles und jetzt haben wir schon wieder Probleme halt.
Oh je.
Die 2 Bühnenarbeiter sofort hingesprungen, anderen Amp draufgestellt, geguckt, gemacht, umgesteckt, ging auch nichts an. Und dann war von seinem Kabel, was ins Effektgerät reingeht, war vielleicht so einen halben Zentimeter das Kabel einfach nur draußen. Ja, und ich steck das rein und die Gitarre ging halt. Also nur so ein ganz kleiner Fehler. Okay. Aber Nervenaufreibende halt, ne? Aber ich muss sagen, ich hatte 0,0 Lampenfieber.
Der
also
Teufel
für mich
steckt in dich.
Nee, weil du dir schon gedacht hast, jetzt so viel Scheiße.
Nee, auch wenn es jetzt losgegangen wäre, auch wenn es flüssig auf die Bühne gegangen wäre, ohne technische Probleme. Das waren so
das
viele
Leute.
Das ist
so meine Frage. Hast du da ein großes Lampenfieber vor 3.000, 4.000 Leuten stehen? Ist
natürlich. Ich habe vor 30, 40 Leuten habe ich Lampenfieber, aber nicht vor 3.000, 4.000 Leute.
Okay.
Also vor, ich sag mal,
oder. Das ist eine anonyme Masse ist dann,
ja, ey. Das ist eine anonyme Masse vor dir. Okay. Das ist geil. Und alle, das ist ja etwas, wo, das ist ja nicht so, dass du mit zwei Bands oder drei Bands irgendwo in einem Kolossal in, was weiß ich, in Siegen oder sowas spielst, wo du da dir noch eine Fanbase erspielen musst und die Leute dich nicht kennen, sondern jeder, der da ist, ist wegen der Band da. Und das ist ja was ganz anderes Feeling. Du bist ja keine Persona non grata oder sowas, sondern du musst ja keine Fanbase erspielen, sondern die Leute sind da, um dich zu hören oder die Band zu hören oder das, was
also
du anzubieten
hast. Wahrscheinlich einen mega langen Fieber. Null. Ich bin immer noch aufgeregt, wenn Micha und ich Donnerstag morgens auf Sendung gehen, bis das rote Licht angeht, dann ist es okay.
Ja, die ersten 5 Minuten sind echt... Ja, wenn wir gut reinkommen.
Na gut, wir haben ja einen geregelten Ablauf.
Gut,
wir
aber
wir labern Quatsch, so machen das Wetter und spielen den ersten Song. Aber
da habe ich keinen Lampenfieber, 0,0.
Aber da hatte ich die erste Zeit, hatte ich richtig, da ging es mir richtig komisch. Und mittlerweile bin ich froh, wenn es rote Lichter gibt. Weil du siehst ja keinen. Ich finde es so immer dann strange, wenn das Telefon klingelt und die Hörer anrufen. Weil du weißt, ey, die hören dir wirklich zu.
Ich habe jedes Mal Angst, wenn das Telefon klingelt, dass irgendjemand dran ist und sich über irgendwas total aufregt oder so.
Ikea.
Ja, und jedenfalls, das war dann der Auftritt war dann auch super gut und alles. Und wir kommen von der Bühne runter und da stand halt irgendwie so eine Tante von dem Festival, die hat gesagt, ja, euren Transfer zum Hotel geht in einer halben Stunde zurück. Und wir so, ey Leute, wir sind seit wir halt früh aufgestanden, nur am Rennen. Wir wollen jetzt mal ein Bier trinken und wollen einfach mal noch ein Stündchen da bleiben und einfach nur mal runterkommen von allem. Wir so, ja, aber das ist der letzte Bus, der jetzt noch fährt. Da war es ja schon irgendwie, keine Ahnung, zwischen 12 und 1. Und dann haben wir gesagt, okay, wir holen jetzt ein Merch ab raus beim Merchstand und so und packen unsere Sachen und werden dann zum Hotel zurücktransportiert. Und als ich rausstellte, das Hotel war 5 Minuten entfernt, also wir hätten auch mit dem Taxi irgendwie fahren können. Aber das war das allererste Mal, wo das wirklich so Band, Business, Festival, das war wie so eine Messe schon fast. Und das war ultra krass. Also es war wirklich so, wo ich mir so gedacht habe, boah. Das war jetzt so das knallharte Live-Musik-Business einfach.
Die große Frage ist jetzt noch, am Schluss dieser ganzen Geschichte.
Ich glaube, wir haben beide die gleiche Frage.
Was ist mit dem dritten Koffer?
Ja, was ist mit der Gitarre? Ist die Gitarre jemals wieder aufgetaucht?
Ja, die hat wahrscheinlich...
Ich sitze auf glühenden Kohlen.
Und zwar, weil die dachten, da wäre eine Schusswaffe drin.
Was?
Ja. Die dachten, da wäre ein Gewehrkoffer oder irgend sowas.
Also würden die das erste Mal im Leben eine Gitarre transportieren, ey.
Also ich habe es auch nicht verstanden. Also,
ja, aber sie ist aufgetaucht.
Sie ist auf jeden Fall aufgetaucht, aber ein Potti hat gefehlt, ein Drehregler hat gefehlt.
Echt?
Ja.
Und haben die dich nicht abends um 23:45 angerufen? Nachts?
Ja. Also bestimmt komplett auseinandergebaut und dabei den Pony verloren.
Und da habe ich dann die Adresse vom Sepp durchgegeben, gesagt, vom Michael, und gesagt, hier komm, schickst du dahin und fertig. Aber die haben mich auch noch von einem Handy angerufen.
Weil dann
das war eine Mobiltelefon.
Dann bringt dir das nämlich dann jemand einer.
Ja, okay, das ist ja mal wohl das
Aber Mindeste. Nachts um 23:45
Wenn sie es so verkackt haben.
Also abends um 23:45 anzurufen und sagen, ey, ich habe ihre Gitarre hier. Wenn sie, kann man auch noch einen Tag
warten. Das ist eine unchristliche Uhrzeit,
Ja, es hat auf jeden Fall. Also, und jedenfalls, dann sind wir, nur um das noch abschließen, mit diesem ganzen Wochenende, wir dann nächsten Morgen aufgewacht und wieder zum Ding gefahren worden, zum Bahnhof von einem ziemlich hat absolut keine Ortskenntnis, dieser Fahrer. Auch gerade so den Zug erwischt halt, ne? Dann mussten wir in Paris umsteigen. Wir mussten einen Bahnhofswechsel in Paris machen, in einer sportlichen
Gare Nord, von Gare du Nord zu Gare du Est wahrscheinlich.
Sowas in der Art, genau.
Ja, weil die Züge nach Deutschland fahren vom Osten.
Und da gibt's aber zwei Bahnhöfe auch noch, direkt nebeneinander.
Ja, Nord und Ost.
Und da sind wir erst in den falschen reingegangen. Und es war 5 Minuten vor Abfahrt an den Schalter gegangen, also an Informationen gesagt, nee, ihr müsst den anderen. Wir haben uns da vorgedrängt und gesagt, sorry, Entschuldigung, halt Pardon und alles halt, ne, und vorgedrängelt, wo geht's da und dahin?
Ist ja als Deutscher überhaupt kein Problem, wir lieben dich.
Ja, in Frankreich und so. Ja, wir haben auch viel zur Landschaftsgestaltung dazu beigetragen. das ging, also ich muss sagen, diese ganzen Frankreich-Reisen haben mir auch ein unheimlich anderes Bild von den Franzosen gegeben, also die waren alles super sweete Menschen.
Halt okay, auch, habt ihr den Zug gekriegt?
Ja, wir mussten dann den Bahnhof und sehen halt von Weitem dann ICE stehen, das kann ja nur sein, das muss ja jetzt sein, ne, und hören schon von Weitem die Drillerpfeife und wir rennen hin und gucken den Schaffner an und so, Frankfurt, und er so, aber Trab, ne, und dann sind wir halt reingestiegen und dann sind wir erstmal auf unsere Plätze.
Und dann ging wieder die Tür zu und ihr Ding wie die EasyJet. Ja.
Und du siehst dein Gepäck draußen stehen. Wer hat den Koffer?
Und wir immer noch so im Run-Modus, so hetzen halt durch den Zug und haben gemerkt, ey, wir müssen gar nicht mehr hetzen, wir sind in Sicherheit, ne?
Wir sind safe,
Leute. Ja, und dann gesagt, ey, wir bleiben jetzt. Und dann kam er halt durch den Spot-Bistro durch und dann gesagt, ey, wir trinken jetzt erstmal alle ein Bier, ne? Erstmal so ein Nervenbier und das hat echt so gut getan.
Ja.
Dann haben natürlich unsere Plätze natürlich alle dann belegt. So nach einer gewissen Zeit muss dann dein Platz irgendwie sofort
innerhalb einnehmen. Innerhalb von 15 Minuten mal musst du deinen Platz.
Dann haben wir uns halt vereinzelt hingesetzt und nach sind Leute ausgestiegen, dann konnten wir uns dann alles
zusammensetzen. Nee, du musst dich nur mal hingesetzt haben, dann ist er nämlich safe.
Ja,
wenn
das war uns sowas von egal.
Dass du nach 15 Minuten dann nicht gesessen hast, wenn du das dann siehst, dann ist die Sitzplatzreservierung nämlich hinfällig. Und dann, du darfst dich hinsetzen, darfst gleich wieder aufstehen, dann ist es aber deine. Ganz komische Regel.
Okay.
Das war du kannst auch das Online-Ticket auf deinem mobilen Enddevice vorzeigen. Das geht auch, das weiß nur auch keiner.
Das war der ganze Trip. Ich habe 2 Jahre meines Lebens dran verloren, weil es war einfach mega schön, super, super Erlebnisse, aber durch diese Gepäckverluste und alles, das ist halt dann so, weil immer so wie eine Bedrohung über allem gehangen.
Ja, ja. Eine dunkle
Wolke. Im Nachhinein hast du was zum Erzählen und hast was zum Lachen und alles, aber das war nicht so lustig eigentlich.
Ja, das können wir vorstellen.
Also wir waren entspannt, wir haben es alles auch ein bisschen mit Humor genommen natürlich, aber es war halt immer kacke, weil normal kommst du an und kannst ein bisschen relaxen und alles in dem Fall.
Also ich glaube, das hat mich fertig gemacht. Ey, ja. Sowas ist auch irgendwie meine größte Angst, dass mein Koffer auf dem Flug im Urlaub verschwindet. Ey.
Wir hatten das mal, als wir damals nach Vegas geflogen sind.
Ja.
Daniel, ich und noch jemand. Und wir haben vorab ein Check-in gemacht und es kamen alle Koffer. Und der von Daniel nicht.
Oh, original der allerletzte Koffer ja aus dem ganzen
Land. Es dreht sich noch, vielleicht kommt da ja noch mal eine Fuhre und dann kam wirklich nur noch ein Koffer.
Das war der allerletzte, der am Band stand. Also war diesmal, und ihr wart, glaube ich, die Ersten sogar, ja, einer der Ersten.
Ich habe dann gesagt, Vorabendcheck-in, die kommen bestimmt als Erstes.
Ja,
unsere kam.
Original, der letzte Koffer. Und ich habe noch so stand noch so da, und da kam er mir so ganz langsam entgegen. So,
so, so hämisch.
Wir hatten noch eine Runde
fahren. Nee, er so, Entschuldigung, dass ich so spät bin. Runde, ja. Ich habe mich verspätet. Ich wusste nicht, wo es rausgeht.
Kommen wir nochmal, wo wir gerade bei der Tour sind. Wir sind schon ganz schön lang drauf, aber ist auch egal. Ich würde gerne nochmal über dein Leben als Tourmanager sprechen.
Mein Leben? Das ist vor 2 Wochen begonnen.
Ein Parallelleben.
Ja, aber also, Tourmanager, was bedeutet das? Was musst du da machen? Für was bist du verantwortlich? Und wie läuft das Ganze ab?
Also in dem Fall war das jetzt keine Band, sondern das war die Late-Night-Show des Podcasters im Autokino um den Max Roxa Nachtsheim und den Christian Nanu Bloß.
Auch Aschaffenburger
mit einem sehr erfolgreichen Filmpodcast.
Der andere ist Aschaffenburger, ne?
Ja. Der kommt ursprünglich aus Rottgau.
Ja.
So, und auf jeden Fall haben wir quasi eine kleine Late-Night-Show, 7 Tage in, 7 Städte in 10 Tagen. Und es war quasi wie so eine Late-Night-Show mit Comedy, mit Stand-Up, mit Musikeinlagen, mit Gästen. Wie so eine klassische Late-Night-Show, Hörspiele hatten wir. Und wir waren da eine Travel-Party von 6 Leuten, also 2-mal die Moderatoren, dann der Marek quasi als Mitglied des Ensembles, als Künstler auf der Bühne. Ich als DJ noch zusätzlich, dann noch den Lucky als Merger und noch den Jochen als Soundmann. Und ich hatte dann quasi so die Personalunion, Fahrer, DJ, also Bühnenmitglied, Ensemble und
Fotograf warst du quasi?
Tourmanager.
Tourfotograf und Dokumentar und ja, Social auf der Media.
Das Social Media, das haben wir alles zusammen gemacht. Auf jeden Fall, als Tourmanager bist du halt, musst du halt gucken, bist du halt die Schnittstelle vor Ort zwischen dem Ensemble, also zwischen dem Künstler und auch der Booking-Agentur und auch dem Veranstalter vor Ort und den Technikern vor Ort, also den, die Venue halt leiten. Das bedeutet, du bist derjenige, der das Itinerary hat, den Reiseplan, wann du quasi rein kannst, wann Aufbau ist, wann Soundcheck ist, wann gegessen wird, wann die Show beginnt oder beziehungsweise wenn die Tür aufgemacht werden.
Sucht man sich das Essen auch aus oder ist das
also ich hätte Angst, ich
esse keinen Fisch. Jetzt kommst du dann so in eine Halle und dann hat dir einer da irgendwie eine Frutti de Mare hingestellt oder so. Das wäre meine Katastrophe.
Du kannst natürlich.
Ich kann Conny nie auf Tour gehen.
Also du kannst
Angst, Angst vor Fisch.
Nee, du kannst zum Beispiel, also was du im Vorfeld schon mal eingrenzen kannst, ist, dass du eingrenzen oder ausschließen kannst, ist, dass du, ob du Vegetarier bist, ob du alles isst oder ob du Veganer bist, ob du Allergien hast, so ein Kram. Das wird aber allerdings im Rider schon.
Das heißt, du kannst wirklich sagen, ich hätte gerne veganes, laktose- und glutenfreies Essen.
Ja, das machst du aber schon im Vorfeld aus. Gut. Das macht nicht der Tourmanager. Der Tourmanager schaut nur, dass es, der Tourmanager macht quasi nur, dass es vor Ort dann auch passt, einfach. Also, und da gibt's natürlich auch, mit dem Essen gibt's natürlich auch so Sachen wie den Buyout. Also, da sagen sie, okay, wir kochen hier nichts, wir haben nichts zu essen für euch, zum Abendessen vor der Show, sondern jeder kriegt von euch ein 20 in die Hand gedrückt. In dem Fall waren es 120 Euro plus halt Gast, die Gäste wir da hatten. Und hat man dann pro Person ein 20 in die Hand gedrückt bekommen. Geht man Pizza bestellen oder geht um Döner um die Ecke oder holt sich was vom Sushi-Laden. Also, auf jeden Fall irgendwas, hast Taschengeld gekriegt fürs Essen. Ja, und da bist du halt dazu, da musst du halt gucken, dass du...
Das klingt aber schön, Taschengeld fürs Essen, das klingt total schön.
Dass du das Ganze klingt sowieso voll nach Abenteuer, hätte ich irgendwie aber Bock drauf.
Ja, das ist ein Abenteuer, aber es ist auch sehr anstrengend. Also das ist eigentlich das Gleiche, eigentlich ist die gleiche Story, nur ohne Instrumente und ohne Nightliner. Mhm. Also du als Tourmanager bist, musst du halt gucken, dass du halt die ganzen Zeiten einhältst, dass wenn, was du auf der Bühne brauchst. Wir brauchten zum Beispiel immer eine Couch, wir brauchten zum Beispiel immer zwei Tische, wir brauchten...
Ach, die habt ihr nicht mitgenommen in dem
Riesen? Nee, wir hatten immer die Venue vor Ort. Okay. Also die hatten immer die Sofas aus der Lounge vor Ort oder irgend sowas oder was sie halt irgendwie im Büro stehen hatten. Guckst halt, dass alles so passt, dass was du halt auf der Bühne brauchst. In dem Fall habe ich auch immer geguckt, dass zum Beispiel so Geschichten wie, dass immer Bühnengetränke da sind, dass wie die Bühne dann am Ende dann gestaltet ist. Also das macht man natürlich dann mit allen dann halt irgendwie. Ja, du guckst, dass alle Requisiten da sind, das, was wir halt immer so auf der Bühne brauchen, und dass man nochmal ins Backstage rennen muss, weil man was vergessen hat. Hat so ein bisschen den Ablaufplan dann auch im Auge.
Also wenn es irgendwie Einspieler gab und so, die hast du da auch
gestartet? Ja, habe ich schon Einspieler, aber das war meine Funktion als DJ.
Ach so, okay.
Ja, und der Tourmanager guckt halt und dann vor Ort, nimmt dann natürlich auch das Buyout dann entgegen und verteilt es an die Leute und guckt, dass dann Essen da steht, dann keine Ahnung, dass wir haben dann immer zwischen in der Pause, haben dann immer Essen bestellt, dann für abends dann, dass die Pizza dann kommt oder das Sushi oder was auch immer wir halt uns geordert haben. Also bis mit der organisatorischen Betreuung der ganzen Tour zu Gange. In dem Fall bin ich auch gefahren. Dann, wenn es abends ins Bett geht, heißt hier Lobbycall.
Hast du die gute Nachtgeschichte vorgelesen? Ne?
Nee, dann hat man sich, man hat natürlich eine WhatsApp-Gruppe, wo man dann reinschreibt, okay, man erkundigt vorher beim Hotel, wie lange geht's Frühstück.
Okay.
Bis 10:30 ist Frühstück oder bis 10:30, dann heißt es Lobbycall um 11. Lobbycall bedeutet, um 11 Uhr müssen wir alle unten sein, weil dann Abfahrt ist, dann holst du den Sprinter, dann lädst du alle ein, dann fährst du in die nächste Stadt. Und das ist der Aufgabe des Tourmanagers. Also du machst die Tour, die Tourorganisation während der Tour eigentlich dann.
Okay, dass die anderen quasi Kopf frei haben.
Dass sie anderen Kopf frei haben, ja, quasi. Und schaust, dass das Backdrop, also dass die, dass der Banner hängt.
Das ist ja ein Riesenbanner, das habe ich mir
gedacht. Ja, ist wirklich huge, also ist wirklich Wahnsinn. Richtig groß, ja.
Kannst du das überall aufhängen? Weil nee. Das, was hat das 5x5 Meter bestimmt, oder?
Ja, das konntest du überall aufhängen. Zum Beispiel im Imperialteiler ging es nicht, da haben wir es nicht aufgehangen. Auch im,
wo lässt man auch vor allem sowas drucken?
Ja, ja, so teuer sind die gar nicht, die Dinge. Aber
das geht nicht um Preis, oder ich müsste gerade... Wo ich jetzt,
ja, da gibt's
also sind das Fahne?
Ja, so Fahne planen halt, ne? So. Ja, und jedenfalls, wo war's noch? Ja, in Hamburg hat's nicht angeboten, weil da gab's nichts zum Aufhängen. Aber ist ja unerheblich. Aber du musst halt gucken, dass halt überall, dass halt also einfach überall alles passt, dass du die Leute zusammenhältst, dass du auch die Curfew-Zeiten, Curfew bedeutet aus, also Care aus quasi, ja. Dass du da bis dahin den Laden geräumt hast, und das musst du halt immer als Ansprechperson alles zwischen, damit halt die Künstler nicht die ganze Zeit mit belämmert werden, wirst du halt damit angesprochen, und du bist quasi die Schnittstelle zwischen dem Veranstalter, zwischen der Venue und den Künstlern. Und dann fährst du die Truppe dann wieder ans Hotel, und dann gibt's noch einen kleinen Gin Tonic für alle, einen schlimmen Schlummertrunk, ja, dann geht's am Morgen, nächsten Morgen wieder raus. Und das ist auch so eine Sache, das waren ja auch Etappen von, was weiß ich,
Daniel bringt abends
zum von Frankfurt nach Berlin, dann nach Dortmund, dann wieder zurück, dann hatten wir einen Day Off, also Day Off bedeutet einen Tag frei, und dann hatten wir mal zwei Tage frei, dann geht's weiter nach Köln, dann geht's weiter nach Hamburg, und dann geht's wieder zurück. Und ja, das ist so das ist die Aufgabe eines Tourmanagers. Ja, und da bin ich auch so reingeraten, und deswegen sage ich immer, ich bin so der Forrest Gump der Musik.
Ja, aber es ist doch schön, wenn man da so reinredet. Es gibt ja Schlimmeres, wo man reingeraten kann.
Ja, es gibt halt immer so dieses, so habe ich auch so, ja, dadurch, dass ich halt so ein kleines Tonstudio habe, habe ich dann irgendwann angefangen, auch mal die eine oder andere Band aufzunehmen, Singer, Songwriter. Also man bekommt, die Leute wissen halt, dass man irgendwie was macht in dem Bereich, und dann bekommt man es zugetragen. Ich meine, ich habe das ja nicht gelernt. Ich habe ja weder eine, wie ich schon gesagt habe, eine SAE besucht, noch habe ich irgendwie Musik studiert, noch war ich auf irgendeine Pop-Akademie, sonst gar nichts, 0,0.
Jetzt habe ich noch eine Frage an dich zur Tour. Wie gestalten sich denn da so die Eintrittspreise? Macht ihr das selber fest? Macht das eine Agentur?
Da habe ich überhaupt gar keinen Überblick.
Du hast keine Ahnung. Darüber okay, da hat der sagen. Tourmanager nichts mit zu tun.
Nein, gar nichts. Null.
Okay.
Also ich weiß nur, ich habe mal in so einem Bericht gelesen, dass das nicht der oberkrasse, übergroße Teil von einem Tourticket beim Künstler ankommt.
Ja, davon gehe ich
aus. Das kann ich mir vorstellen.
Ja. Die Konzerthalle nimmt ja auch was, der Veranstalter nimmt was.
Das ganze Zeug im Vorfeld kostet was, der Tourbus kostet Geld. Wenn du einen Fahrer hast, das kostet Geld. Du musst den Merch bezahlen, du musst...
Du wirst wahrscheinlich nicht mega reiche mit jetzt, ne?
Nee, aber es ist auf jeden Fall...
allein für den Spaß, wenn ich nicht drauf
nehmen würde, allein für den
Spaß wäre das.
Also wir haben jetzt, also sagen wir so, wir haben mit der letzten, mit dieser Autokinotour haben wir alle Geld verdient. Also mit Vorbereitung und so halt 2-3 Wochen noch, also 2 Wochen vorher noch mit Planung, Programm abchecken und sowas. Gut, das kann man jetzt alles, also wenn man das noch mit reinrechnet, dann ist es eigentlich ist es schon ein Minusgeschäft, weil mit der Arbeit, die man halt vorher reinsteckt, ist aber spitz gesagt, aber jetzt, wenn man die Tour nur separat jetzt mal netto nimmt, ne? Ja. sind wir eine Woche durch die Gegend gefahren, hatten Spaß, haben Quatsch gemacht, haben damit auch noch Geld verdient.
Ja, ohne Mist, also so muss man das eigentlich sehen.
Ja, das ist auch also, wie ein, also
auf jeden Fall auch machen. Allein schon, ich meine, das ist ja nicht dein ganzes Leben. So, allein die eine Woche ist ja so mal eine geile Woche.
Ja, und das ist gut. Gemacht, und wir machen eine homogene Truppe zusammen halt super, und hat ja Spaß und alles halt.
Du wolltest noch eine Geschichte erzählen, bevor ich noch.
Also, ich habe jetzt, weil wir eh gerade Daniel da haben, ist mir die eine Story wieder eingefallen, und zwar, ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe, aber du hattest mal eine Party gefeiert, hat's mich folgendermaßen eingeladen, hattest einen Zettel kopiert, einen Stadtplan, weil die war irgendwo hinter wenig Hölzbach auf einem Acker.
Ja, 24., 25. Geburtstag muss es gewesen sein, ja.
Ja, irgendwie sowas. Also das ja, war eigentlich noch nicht mal ein runder Geburtstag oder so. Aber es war halt irgendwie eine Riesenparty auf einem Acker. Ja. Und weil der Stadtplan, natürlich der Weg nur so weit eingezeichnet war, wie dann der Waldweg anfängt, also bis zum Ende der Straße und dann irgendwann mal Waldweg. Und da hat er mit dem Textmarker so einen Pfeil gemacht halt, wo man langfahren muss. Und dann hat er gemeint, fahr da hinten rein und dann seht ihr schon das große Lagerfeuer. Und da ist dann die Party.
Okay.
Und ich fahre damals dahin, hab den Plan so, fahr diese Straße lang, ne, und die mündet dann eben in den Feldweg, fahr den Feldweg rein und guck mich um und sehe halt irgendwo hinten im Wald so ein Lagerfeuer. Und denk ich, ach geil, da ist es. Und dann fahre ich hin, park da und dann steige ich aus und dann denke ich mir, irgendwie, also komische Leute für Daniel eigentlich, aber na gut, wer weiß, was der so für Leute kennt hier und dann in dem Kaff und dann habe ich mir gedacht, naja gut, parkst du halt mal neben den anderen Autos und dann bin ich raus und da standen so ein paar Kästen Bier, da habe ich mir ein Bier genommen, okay, habe das aufgemacht, habe mich ans Lagerfeuer gesetzt, so eine Bank halt, gegenüber waren halt auch so drei, vier Bänke und da haben so ein paar andere Typen drauf gesessen mit einem Bier in der Hand und haben das Lagerfeuer gestartet. Da habe ich mich dazu gesetzt, habe das Bierchen so getrunken und nachdem ich das erste 003 Bierchen leer war, habe ich mir gedacht, soll man Daniel irgendwie suchen, sein Geschenk geben, weil ich hatte irgendwie ein Geschenk mitgebracht. Und dann stehe ich so auf und denke mir, okay, wo ist er denn jetzt eigentlich? Und guck mich so um und er war nicht da. Und dann habe ich den Typen neben mir gefragt, sag mal, wo ist denn der Daniel eigentlich? Und dann guckt er mich an und sagt, was für ein Daniel? Und da habe ich dann gecheckt, ja, okay, alles klar, dann ist das vielleicht doch nicht diese Party. Ja. Und dann habe ich dann gesagt, ah, Moment mal.
Ja.
Ich glaube, ich bin auf der falschen Party. Und da guckt mich der Typ an und sagt so eiskalt, das glaube ich auch. Aber original, nachdem ich eine halbe Stunde da gesessen habe und ein Bier getrunken habe, neben einem Typ auf einer Bank, der mich nicht kennt, wo mich niemand kennt, aber es hat überhaupt, also hat mich halt auch keiner begrüßt.
In Wenig-Hölzbach sind sie doch aber irgendwo doch gastfreundlich.
Ja, also ich meine, woanders, da wäre ich vielleicht direkt gelünscht worden.
Aber das merkt man doch das mal irgendwie, oder? Also
ja, ey, ganz ehrlich, ich habe ja damals noch nicht so viel Megadraht zu sein gehabt, ich weiß nicht, was das für eine Clique ist oder wo ich mich eingeladen habe.
Die erste Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, Tuso und so.
In der ersten Zeit, genau. Ja. Und da habe ich gedacht, okay, da fährst du da halt mal hin, vielleicht ist das irgendwie cool.
Und hast du jetzt dann die Party?
Ja, pass auf, dann steige ich ins Auto, fahre diesen Feldweg weiter lang, der dann über so eine kleine Kuppe ging. Ja. Und auf dem Scheitelpunkt der Kuppe sehe ich am Ende ein Lagerfeuer des Gott Frevel. Das war halt wie so ein Osterfeuer.
Das war ein gigantisches
Feuer. Ach, okay. Ja. Das ist auch dann dieses, in Anführungszeichen, größere Feuer, weil das andere war halt einfach so 115 Lagerfeuer. Da habe ich mir gedacht, also was ist denn für dich ein kleines Feuer, wenn das jetzt ein großes Feuer wäre?
Okay. Ja.
Und dann kam ich so hin, da war das halt eine Megaparty, da waren vielleicht 50 Leute da, wenn es lang, Riesenanlage aufgebaut, überall Eis waren, wo Getränke drin waren. Die DJs haben sich abgewechselt, ein riesen Lagerfeuer, es wurde gegrillt oder es war eine Mega-Party, aber ich habe halt einfach eine halbe Stunde
auf einer fremden Party
rumgesessen. Alles klar. Am Anfang, ich war schon ein bisschen enttäuscht von der ersten Party, habe ich dann gedacht, oh Daniel, da war mein 16er geil, ey.
Ja, nee, aber ich kenne die Story, ja. Du hast ja direkt erzählt, als du angekommen bist. Ja, das war so geil. Aber ich weiß immer noch, wo du gelandet bist. Ich will gerne wissen, welche Menschen das waren.
Nee, aber ich meine,
ich habe ja im Juni
Geburtstag. Sie haben mich als einen der Iren erkannt anscheinend.
Ja.
Ich habe so einen gewissen Geruch an mir.
Hast du damals so lange Haare? War das langhaarige?
Nee, ja, das war natürlich mein langer Haare.
Nee, du hattest so noch gelockte Haare.
Stimmt, dann war das schon nach 2000. Ja, so verhängnisvollen Gardasee-Urlaub.
Ja.
Da bist du quasi mit deiner Frau zusammengekommen.
Waren wir schon zusammen?
Und da hast du euch kennengelernt.
Ach ja, okay. Sie war mit Blinddarm im Krankenhaus.
Den sie mitnehmen wollte und nicht gekriegt
hat. Der hat sie nicht gekriegt.
Verdammt. Kannst du noch einklagen? Vielleicht ist er noch irgendwo.
Wir haben hier noch draufstehen, versteckte Tracks auf CDs.
Ja, ich wollte mal fragen, macht man das noch? Aber man macht ja eigentlich keine CDs mehr.
Nee, fahren insofern, weil wüsste ich jetzt nicht, Hidden Tracks, nö, ja, keine ja. Ahnung.
Weil ich fand mal, es, also ich meine, dass hinten dann da irgendwie 10 Minuten Stille war, meistens pennst du dann ein, wenn du das Album hörst, dann kommt dann nach 10 Minuten nochmal irgendwas. Oder du hast das letzte Lied im Shuffle, was mich unglaublich genervt hat, wenn es ja. ein Lied war, wo 20 Minuten Stille kam und dann noch ein Track,
ja.
weil es dir dann Shuffle unterbrochen hat. Aber ich hatte mal eine CD, da war vor dem ersten Track ein Track, da musstest du vom ersten hinter Null zurückspulen, das war irgendwie abgefahren.
Ich hatte eine.
Echt?
Ja, ich hatte
das war eine Ärzte-CD. Und auf der Queens of the Stone Age Songs for the Deaf geht es, ach.
Ich hatte eine Fehlpressung, ich habe eine Fehlpressung von der Radiohead Kid A hatte ich eine. Und zwar die beginnt.
Hatte oder
hab? Ich habe die noch. Die ist aber zu oft gepresst worden, also dass sie wirklich viel wert ist. Und zwar, das war ja diese Bruchplatte, also wo sie wirklich so das konventionelle Song-Ding war weggeschmissen
Paranoid, haben. Android.
Nee, das war Okay Computer. Das war Computer, Everything in its Right Place und Idiotech und war so drauf. Okay. Und jedenfalls war diese Platte ja sehr, hat ja sehr polarisiert. Und auf jeden Fall beginnt die Platte auf einmal mit so den letzten Zügen eines Konzertes, also wo jemand ein Becken schlägt ja. und Gitarrenfeedback und abschlägt und hörst dann so die Fans noch singen und auf einmal bricht es ab und dann beginnt Everything in its Right Place. So, und wenn du geskippt hast, warst du dann immer in den letzten Zügen von in dem Beispiel Everything in its Right Place. Also war der Anfang, die letzten Züge von dem vorigen Song und so ging das immer weiter. Und ich dachte halt, okay, die Platte polarisiert, die Leute wollen aber, dass sie trotzdem irgendwie jeden Song hören, ohne zu skippen. Also wenigstens die letzte Minute des Songs halt. Ne? Das war dann voll komisch. Einfach
die Trackmarks falsch gesetzt.
Ja, und dann gab es ja irgendwann das Internet und da habe ich mal die Platte einfach mal gegoogelt aus Interesse und dann hat sich rausgestellt, das ist eine Fehlpressung, dieses Konzert endet. Das ist ein Konzert von Pearl Jam. Was irgendwie in dem Presswerk vorher drin
ach so,
war und
ach
dadurch
so.
hat sich das irgendwie so verschoben halt, ne?
Ah.
Und ich dachte halt, das wäre einfach von Radiohead so gewollt, einfach, okay. weil die Platte so polarisiert. Weil ich hatte dann beim Uli oder bei einem Buddy auf jeden Fall hatte ich dann die Kid A. Ich mir so gedacht, die ist ja ganz anders wie bei dir. Warum ist ja der Song komplett drauf? So, ja, ne? Ich meine, die Songs waren ja komplett drauf, aber immer halt gekattet halt an der falschen Stelle. Also es war, aber wie, was du da rein interpretierst, ja, halt, ja. Ne? So, Kunst.
Ja, vor allem Radiohead, ne? egal was Radiohead macht, ist auf jeden Fall Kunst. Ja, ist genau. Alles Kunst.
Ja. Zum Beispiel Radiohead ist auch für mich eine, wenn mich eine fragen würde, was ist für mich die größte Band der Welt, so, oder für mich persönlich, so im Gesamtsetting, Gesamtkühe, auch wenn ich bei weitem nicht alles von ihnen mache, ist Radiohead zum Beispiel. Also so eine Band, ja. die so von was die Entwicklung angeht, was ihren Output angeht und allem, die haben auch viel Scheiße gemacht, muss ich sagen, aber die haben auch waren immer eine Band im Wandel und immer von dem Gesamtding einfach eine der geilsten ja. Bands überhaupt. Ja.
Bevor wir uns jetzt festnörden,
ja.
abschließend, weil wir sind schon weit über die 2-Stunden-Marke, glaube ich, abschließend noch die Frage, warum sind auf so vielen Alben die zweiten Tracks das beste Lied beziehungsweise die erste Single-Auskopplung?
Wirklich? Das ist mir aufgefallen, ja. auf so weil gut wie jedem Album.
Das ist die Frage
Album
an den Musikproduzenten jetzt. Hier ja. kommt von Micha die Frage.
Ja.
Also ganz ehrlich, das kann ich so nicht unterschreiben. Das ist schwer zu sagen. Echt, also was mir da spontan einfällt, ist zum Beispiel die Silent Alarm von Black Party.
Ja.
Von Black Party, da ist ja zum Beispiel Like Eating Glass ist das erste Lied auf der Platte. Und das ist halt der Killer.
Aber... Was ist, ja gut, die ganze Platte Blanket, ist Killer.
Die ganze Platte ist
aber zum
Killer.
Beispiel Queens of the Stone Age.
Ja.
No One, ne, was war das? Auf der
Go also with the Flow?
Ja, nee.
Songs for the Deep Death?
Ja, was war da der zweite Track? Da gibt es nämlich auch einen Hidden Track vorne dran übrigens. Aber ja, also zumindest ist mir jetzt aufgefallen, dass die meisten Alben tatsächlich den besten Track auf der 2 haben. Ich habe immer
das gedacht, natürlich da wäre vielleicht also eine persönliche Empfindungsgeschichte. Ne? So,
zum Beispiel, wenn ich Amazon oder so eine Empfehlung kriege oder irgendwas von wegen, hör dir das mal an, dann, ja, genau, wenn mir Amazon mal, also wenn ich nicht für die Eltern irgendwas gekauft habe, dass mir meine Empfehlung total verhagelt, irgendeine Helene Fischer-Platte, dann empfiehlt ja Amazon tatsächlich manchmal extrem cooles Zeug und da höre ich mir meistens zuallererst den zweiten Track an. Weil das meistens, wenn du auch die Bewertungen siehst von den einzelnen Tracks, ist sau oft der zweite Track am besten bewertet.
Okay. Ja, das ist eine, also ich.
Ich habe nur gedacht, vielleicht gibt es da so eine Regel, so wie im Supermarkt, dass in der Bückzone eher das Billige und in der Augenzone dann das Teure. Und dann sagt
Bückzone
mir,
ist auch
hier der zweite Track, beim ersten sind die Leute noch nicht so ganz wach und am Ende vom ersten Track, dann sind sie richtig drin und mit dem zweiten Track holst du richtig ab. Und so, es ist wirklich so, dass oftmals die letzten paar Tracks eines Albums eher auch die schwächeren sind. Ganz am Schluss meistens nochmal ein guter. Aber so die Vorletzten, die Vorverletzten sind meistens die so ein bisschen.
Ich glaube, das ist eine Frage der persönlichen Empfindung.
Das kann ich sagen.
Also ich sehe das so, ein Album ist ja auch immer so ein Gesamtding halt, ne?
Ja.
Also die letzte Platte, wo ich mich erinnern kann, also wo ich jetzt bewusst weiß, zum Beispiel die höchste Eisenbahn mit Wir haben so lange gewartet, ist glaube ich die, ich glaube so heißt auch die ja. Platte. Und auch das, die erste Nummer ist auch so ein typischer, der erste Song der Platte. Das zweite ist, glaube ich, entweder Lisbeth oder Gierig oder so. Also da muss ich ja recht geben. Da ist auch der zweite, die Lisbeth und Gierig waren ja beide Songs, die auch als Single ausgekoppelt wurden. Aber so
mega
pauschal.
Tolle Songs.
Aber ich kann es so pauschal jetzt nicht irgendwie nicht sagen. Also das, ich weiß, also ich würde sagen, eigentlich müsste der erste Song alles wegficken, weil du musst ja die Platte weiterhören auch, ne? Also musst ja eigentlich alles wegbammen, so, weißt du? So würde ich das sagen. Also zum Beispiel die Moon Safari von Aird ist ja das Les Femmes d'Argent zum Beispiel, das erste, das ist ja auch so eine 6-Minuten-Nummer.
Ja, stimmt. Total, also ist das quasi ein Universum des Mischers.
Das kann sein, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein.
Vielleicht könnt ihr draußen ja mal eure Meinungen dazu gucken. Ja. Ist der erste Song, der zweite Song, ist der beste Song der beiden Platte?
Schreibt mir mal alle Platten, ja, wo der zweite Song der beste ist.
Ich habe jetzt doch noch eine Frage abschließend. Ja. Aber wirklich abschließend. Ja. Daniel, Spotify, Fluch oder Segen?
Ja, das ist ja die Frage als Hörer oder
als
Musiker.
Als Spotify-User sage ich, ist es ein
aus der Sicht des Musikers.
Ich glaube, so viel bleibt da tatsächlich nie hängen dann, ne? Aber ist die Frage, schaffst du dir vielleicht ein Publikum auch damit? Oder
ja, auf jeden
Leute,
Fall. Also ich finde, über Spotify hat man auch viele Sachen, also so der geneigte Musikhörer, der wirklich interessierte Musikhörer, wird auch weiterhin von einer Band, die er feiert, die er mag, wird er aber auch weiterhin die Hardware kaufen, wird auf Konzerte gehen, wird T-Shirts kaufen, wird auf jeden Fall die Band weiterverfolgen. Dafür ist es ein mega geiles Ding, weil jemand, der wirklich Musik liebt und alles, der kauft sich dann auch die Vinyl oder eine CD oder geht auf die Konzerte und alles. Also da, ich denke, für also Plattform, dass man da entdeckt wird und auch...
Ich habe da auch schon unheimlich viel entdeckt,
ja,
weil mir das vorgeschlagen wird halt. Ne?
Ja, ist es auf jeden Fall ein Segen für den Hörer, aber auch für die Künstler. Allerdings, ich kann jetzt nicht genau sagen, wie es mit den Abrechnungsmodalitäten ist. Also ich glaube, da gibt es noch viele Sachen, wo man da irgendwie... Ich meine, guck mal, du hast auf jeden Fall schon mal, ich schätze mal zu 70% oder 80% Zugriff auf jeden Song, der jemals aufgenommen wurde.
Außer Radiohead,
ja.
Und die Ärzte, glaube ich.
Ist Radiohead gar nicht bei Spotify?
Ich glaube nicht, die haben sich schon voll verweigert. Also würde mich wundern, wenn sie es jetzt wählen. Aber am Anfang waren die ja schon anti.
Ja, aber auf jeden Fall ist es so eine, ich glaube, wenn da noch ein bisschen mehr so Richtung Künstler gearbeitet wird, also mehr mit den Vergütungen und so, ich glaube, dann sind alle glücklich. Also gut, aber so Künstler werden dann natürlich auch dann, ich glaube, es gibt ja mittlerweile auch so viele andere Formate, wie dieses NRP, NPR, wie heißt das, Wohnzimmerkonzert, Desk-Konzert, Tiny Desk-Konzert zum Beispiel, wo wahrscheinlich auch viele Bands, wo das so in beide Richtungen geht. Also wo Leute auf Spotify darauf aufmerksam wurden und umgekehrt auch wiederum. Also ich sag mal so, es ist natürlich ein mega Luxus. Ich nutze ja auch Spotify im Super Premium Family Account und allem.
Ich meine, wenn du zum Beispiel einen Track hast, der in die Trending reingeht, dann ist das ja schon mal eine mega Promo. Ne?
Ja.
Also wenn du das irgendwie schaffst, da auch in einem Bereich zu gehen, das hast du ja... kriegst du so eigentlich gar nicht mehr so in die breite Masse getreten, weil es gibt keine Chartshow mehr oder sonst irgendwas, wo du das erzählt kriegst, aber Spotify-Trending.
Spotify, 35 Millionen Songs haben die im Angebot.
Ja. Und ist Radiohead dabei?
Das wäre mehr.
Das ist schon einiges an Material.
Aber auf die Masse an Musik, die ist halt...
Ja gut, du bist wahrscheinlich nicht das Beste der Kirmesorgel, ist vielleicht nicht drauf, aber...
Dass das drin ist.
Also ich muss auch sagen, mein letzter Stand mit den Abrechnungen und so weiter, der ist auch 1-2 Jahre her. Ich habe überhaupt keinen verifizierten Überblick, was da jetzt momentan Phase ist. Ich denke, das ist mittlerweile mit Spotify so in Fleisch und Blut übergegangen in die Leute, dass das... also ich kann mir vorstellen, die MP3 wird sterben. CD ist tot, die weiß man noch nicht.
Okay.
Was kommt als nächstes? Also das wird sich, der Markt wird sich sowieso aufgespalten in die Voll-Hardware-Version mit Doppelvinyl-Poster, Download-Code und ein T-Shirt dabei oder Luft, also Spotify. Ja. Das ist zwischendrin wird es nichts mehr geben, einfach gibt's einfach nichts mehr.
Die Ärzte gibt's nicht. Wenn ich dann die A eingebe, kommen sofort die Amigos.
Ja, oh Gott. Er ist ja knapp nebendran, die Amigos und die Ärzte. Eine kleine Frage habe ich zum Schluss noch. sagen wir mal, wenn ich jetzt keine CD kaufen will oder so, das geht ja eigentlich auch, aber wenn ich ein Album von eurer Band kaufen soll, über iTunes, über Amazon oder über Bandcamp?
Was ist
für euch als Beste?
Bandcamp.
Ist Bandcamp wirklich so fair, wie man sagt? Also jetzt auch im Vergleich zu den anderen, was so Tantiemen angeht.
Ja,
weil ich liebe Bandcamp.
Also es ist auch sehr gut, dass du das liebst, weil auf dem einfachen Grund, weil da in der Regel das Label dahinter sitzt, also das Label direkt, ohne dass nochmal ein iTunes dazwischen geschaltet ist, sondern Amazon, nochmal ein Zwischenhändler. Beziehungsweise weil die Band selbst dahinter steht und dort ihre Preise festlegen kann und die Kohle dann halt direkt, also ich glaube, die ziehen sich auch nur 15% oder sowas ab. Bei iTunes sind es, glaube ich, 50%.
Boah.
Aber da will ich mich aber nicht komplett aus dem Fenster lehnen. Auf jeden Fall ist es auf jeden Fall mehr wie 15%. Vielleicht sind es auch nur 10% oder 20% bei Bandcamp. Ich weiß nicht, auf jeden Fall, so eine Zahl habe ich im Kopf. Auf jeden Fall Bandcamp direkt, weil da hast du halt die direkten Draht. Das Geld geht, lass den Klick in deiner Stadt quasi. Ja. Also lass
weil
den Klick bei deiner Band.
Kannst du dir das Download-Format richtig auswählen? Kannst du FLAC runterladen, wenn du willst.
Ja.
Und auch die Wavefiles noch. Oder selbst MP3 in der gescheiten V0 Bitrate, was ja auch nicht über selbstverständlich ist.
Ja.
Und du kannst auch Merch auch da kaufen und selbst CD oder Vinyl kannst du auch bei Bandcamp kaufen.
Ja.
Und was ich manchmal auch ganz geil finde, es gibt dann Bands, die quasi nur einen Mindestpreis festlegen.
Ja. Ja.
Und es gibt so viele, sagen wir mal, eher so unbekannte Bands, die ich da finde, die dann sagen, okay, unser Album kostet $5 oder was es dir wert ist.
Ja, ja.
Und dann mache ich dann auch schon mal, ich meine, meistens sind es amerikanische Bands, da kommt halt nochmal Versand dazu.
Ja, ja,
aber
ja.
So, weiß ich nicht, bis $10 gebe ich tatsächlich.
Also Bandcamp auf jeden Fall.
Das mir gefällt dann.
Grundsätzlich, wenn die Band einen tighten Shop hat oder eine Möglichkeit hat, wenn du eine Möglichkeit bekommst, das bei denen zu kaufen, auf jeden Fall bei der Band direkt.
Okay.
Auf jeden Fall. Auch mal vielleicht einen Klick mehr in Kauf nehmen. Ich meine, bei Amazon musst du ja nur noch einen Klick machen, da kriegst du sofort alles zugeschickt. Aber ich würde auf jeden Fall dafür.
Oder Alexa fragen.
Ich würde auf jeden Fall immer bei der Band direkt kaufen. Auf jeden Fall. Also. Das ist die gleiche Frage, die du eigentlich machen kannst, wenn du sagst, du sollst deinen Kaffee jetzt direkt beim Röster kaufen, wenn du die Möglichkeit hast, wenn er im gleichen Ort ist oder im Edeka oder im Rewe oder sonst wo er es anbietet, geh direkt zum Kaffeeladen hin. Mhm. Also das kann man genauso sagen, weil da bekommen die Kohle direkt und haben halt keinen Zwischenhändler mehr dann zwischendrin.
Ja. Ja. Okay. Ja, damit würde ich sagen, man sagt so, wie geht's weiter mit Flashbacks?
Oh, Flashbacks ist momentan die letzte Platte ist ja auch jetzt wieder 4 Jahre oder so her, die Something to Believe. Zwischenzeitlich mal wieder ein paar Remixes.
Aber die war auch großartig, weil da war ja auch Gesang mal dabei.
Ja, ja, da habe ich auch erstmal mit Vocals gearbeitet und so, hatte ich auch wesentlich geändert zu dem Sound von, keine Ahnung, Living Room Adventures mit einer Floppy Disk. Ich kann auch mittlerweile ein bisschen besser mit Tontechnik umgehen. Alles nie gelernt.
Du hast doch mittlerweile ein anderes Studio. Ich meine, ich habe dich damals kennengelernt, da warst du irgendwie in einem Keller. Und ich komme da rein und denke mir,
die besten Sachen fangen
mal an. Mach mal ein Fenster auf.
Ja, aber das war einfach ein Kellerraum, ohne Fenster, ohne alles. Und draußen, wenn das Licht aus war, dann war es da drin eine Stockeduster und da war eine Halfpipe, so eine Skaterbahn aufgebaut.
Ah, das kenne ich sogar.
Ja,
und im Teppichblam.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Ah, unfassbar. Und jetzt in deinem jetzigen Studio-Räumlichkeiten, das ist natürlich groß.
Das war da aber jetzt
da kann man Fenster aufmachen.
Ja, genau. Dahin, ne? Ganz genau.
Da war ich auch voll oft drin.
Ja, kann
beim Skaten
sein.
Oder was?
Ja. Ich kann nicht skaten. Aber ich konnte Inline fahren, aber damit hätte ich mich da nicht hintrauen sollen. Da hätte ich ruckzuck
Deck
im Genick.
Diese Skaterhalle hatte ja der eine Drummer für seine Söhne gebaut.
An die beliebten Rollerblades.
Ich meine, ich komme ja von dem einen zum anderen irgendwie, werde immer wo mitgezerrt und mitgenommen und kann mich da immer ganz gut ins Team mit reinbringen, ob es jetzt irgendwie My Sleeping Karma ist oder ob es jetzt das Autokino ist oder was weiß ich, ob ich bei einem Musik für einen Werbespot mitmache oder sonst was.
Oder unsere Jingles baue.
Oder Jingles baue. Oder ich bin ja auch als DJ noch unterwegs, aber ich glaube, deswegen hat die Musik so ein bisschen bei mir auch geruht, weil ich mache das jetzt auch schon seit ich 16 bin, also grundsätzlich eigene Musik. Und hab da ja auch schon, wenn es auch nur irgendwie so ganz kleine Sachen waren, auch immer eigentlich immer irgendwas am Laufen gehalten. Ich denke, dass mir jetzt nach dem Urlaub und alles mal wieder mehr so in Richtung Musik geht und mal gucken, was da passiert. Also ich glaube, was mich da so ein bisschen abhält davon, ich glaube, ich hätte mal gerne einfach mal nicht mal ein Outlet, also im Sinne von nicht alles selbst machen, nicht alles selbst releasen, nicht alles selbst auf Spotify hochladen, sondern einfach mal das Netzwerk dafür. Im Sinne von mal mit einem Label zusammenarbeiten, mal irgendwie eine Vinylpressung machen, so Geschichten. Und ich glaube, bevor das nicht so weit ist, ich habe jetzt jahrelang alles immer selbst released und selbst gemacht, auch bei Fitzcarraldo immer alles selbst. Dafür habe ich ja sogar ein Label aus dem Boden gestampft.
Kann sein, du hast ein eigenes Label.
Ja, aber das ist eigentlich tot. Da habe ich halt auch immer alles selbst gemacht und ich bin es leid, immer alles irgendwie selbst zu machen, weil man wird ja auch ein bisschen älter und ist mir nicht mehr so fresh wie früher. Und deshalb.
Gott, wir reden schon wie irgendwie 60-Jährige.
Ja, ich gehe steil auf die 40 zu.
Oh Gott.
Ich entferne mich hart von der 30. Ja, und jedenfalls fände ich es ganz gut, wenn wir da mal, wenn ich da einfach mal in der Richtung einfach ein besseres Netzwerk irgendwie, oder meine alten Netzwerke wieder auffrische und mal gucke, dass ich da irgendwie wo mit meinem Flashbacks-Material mal prominenter werde.
Ja, wir würden uns freuen, wenn eine neue Flashbacks-Platte kommt. Ja,
auf jeden schreibt dann wieder ein Review. Und auch mit total kruden und Insider-Platten.
Lädt zum Cocktail trinken ein.
Aber du darfst gerne ruhig...
Hört sich nach Kai Berinian.
Du darfst gerne ruhig wieder eine mit Vocals machen, weil die fand ich wirklich, ich fand das wirklich gut.
Ja, Vocals sind absolut Pflicht.
Fand ich wirklich gut. Ich fand auch die letzte Fitzcarraldo-Platte, bevor er die beerdigt hat, die Band. Die letzte Platte
war
aber auch eine geile Party. Die Fitzcarraldo-Beerdigung.
Die Beerdigung, die war der Knaller.
Wir haben unsere Band beerdigt quasi. Wir haben alle eingeladen, damit sie in schwarzen Anzügen kommen.
Auch aufregend war, als Fitzcarraldo in Alzenau beim Bayern Alpha on Tourbus von On3, so ein Jugendformat vom BR, in Alzenau angehalten. Ja, genau, die Stadtrat. Und die haben in Alzenau angehalten und haben dann Flashbacks, Fitzcarraldo, quasi auf ihre Bühne gezerrt. Richtig eine halbe Stunde, ne? Interview, das war auch live, oder?
Ja,
das
war
live.
Startraum hat immer ein ganzes Set.
On3 Südwild hieß das dann.
Ja. Die waren gut.
War eine ganz schicke Veranstaltung. Ja, wir machen den Sack zu jetzt.
Ja. Also Daniel, vielen Dank, dass du da warst.
Genau.
Ach, danke, dass du mich eingeladen hast.
Ja, gerne.
Wir könnten noch bestimmt 3 Stunden weitersprechen über diverses.
Vor allem, wenn ich einen sitzen habe.
So, du hast jetzt eine ganze Flasche Rotkäppchen gesoffen,
oder? Nein, habe ich nicht.
Nein, meine Frau war nur mit beteiligt.
Ja. Okay. Genau.
Aber es sind ja auch eineinhalb leer, oder?
Nee, der eine ist noch so ein bisschen voll. Wir müssen jetzt zur nächsten Grillparty.
Ja, wir müssen jetzt hier den Grill ausmachen, mal den Grill woanders wieder.
Kein Problem.
Alles klar. Schönen Dank fürs Zuhören.
Hat mich gefreut, dass ihr da wart.
Ja.
Und tschüss.
Tschüss.
Ciao.